Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 132. Irgendwie auch. Naja, 3-2-1 wäre irgendwie lustiger, aber soweit sind wir noch nicht.
Na, muss noch ein bisschen. Da kommt noch was, kommen.
Bestimmt morgen ist soweit.
Vielleicht kommen wir da, irgendwann noch hin. Heute mit Matt.
Lauge.
Und mit Felix.
Lauge.
Dann sag ich einfach mit Ingo Brötchen.
Gebäck.
Laugengebäck.
Laugengebäck.
Laugenstange.
Lass das einfach mal.
Laugenbrezel.
Nein, ist falsch. Geh einfach weg.
Geh einfach weg.
Laugengebäck. Dann mach du doch die Moderation.
Ja, okay. Jetzt machen wir das nächste. Was ist das nächste? Oh, ich hab schon verkackt. Kannst du weitermachen?
Ich kann meinen Ohren kaum laugen.
Ich
lauge nicht.
Oh, so ein Laugenwetter.
Also, wir haben gar keinen Lauge-Up und so für letztes Mal.
Ach so, gar kein Blast von the
Park. Wir haben letztes Mal irgendwie nur richtige Dinge erzählt.
Scheinbar, Genau, ob nicht überhaupt. Leute. Ja,
wir lesen immer einfach eure Kommentare bei der nächsten Sendung.
Das hast du doch einfach ignoriert, gib's zu.
Es hat jemand gesagt, dass Scout irgendwie okay ist und so. Das war's, glaube ich.
Scout ist okay.
Scout ist das okay. Programm, was Flighty vorgestellt hat. Oh, okay. Der Flighty hat Kopfschmerzen und kann deswegen leider nicht.
Kann ich immer Glück haben. Kann ich immer keine Kopfschmerzen haben.
Manchmal genau. Kopfschmerzen. Netflix erhöht die Preise, also in Deutschland haben sie es schon erhöht.
Ist das alles vom Blast, von letztem Mal?
Nein.
Was
wir haben keinen Blast, deswegen erfinde ich ja jetzt Sachen. Und ich suche in der Zeit.
Und ihr müsst dann hoffen, dass es dann morgen, wenn die Sendung erschienen ist, dass dann auch passiert ist.
Morgen?
Ja.
Ja, die Sendung kommt.
Morgen ist ja, wir haben ja jetzt keinen Tag gesagt. Quasi morgen, jeder Tag
immer ist morgen. Genau.
Heute ist ein Tag.
Wenn ihr das in 30 Jahren hört, ist morgen auch ein Tag. Verstehst du?
Junge, krass. Denk doch mal mit.
Krass. Können wir zum Toten der Woche kommen?
Ja.
Das ist nämlich Safe Harbor.
Jetzt erzähl mal, was ist denn ein Safe Harbor?
Also es ist ja tot, aber was war das
denn? Was war denn das davor?
Genau. Das Safe Harbor Abkommen war ein Abkommen zwischen der EU und Amerika, die gesagt haben, pass mal auf, liebe Firmen, wenn ihr irgendwie da mitmachen wollt, dann tragt euch doch da einfach ein und dann dürfen alle europäischen Firmen euch die Daten geben. Und dann haben sie gesagt, prima, tragen wir uns mal in die Liste ein und sagen mal, jojo, wir sind da schon ganz sicher.
Wir sind safe.
Und das haben irgendwie alle Internetfirmen gemacht, logischerweise.
Macht doch Sinn, oder?
Irgendwas mit Daten.
Weil du willst ja quasi mit Europäern auch Sachen machen. Ansonsten hast du nämlich hier so Firmen in Deutschland, die dann quasi die anderen Firmen kopieren.
Und die Sachen machen.
Und die Sachen dann machen, auch wenn die scheiße sind.
Ja. Ja. StudiVZ.
Zum Beispiel von StudiVZ.
Fuck. genau. Und dann kam ja der Edward Snowden.
Ja.
Und hat irgendwie rausgebracht, ja, die NSA überwacht irgendwie alle und schnorchelt überall die Daten ab. Und
Schnorcheln ist ein gutes Stichwort, ja.
Und kann, wenn man schon im Safe Harbor ist, gell, taucht man einfach
aber
auf und.
Keiner will in irgendeinen Hafen schwimmen gehen, das ist super eklig einfach.
Die NSA macht das.
Die NSA pinkelt überall.
Die schnorchelt ja alles ab.
Genau. Und dann wurde halt bekannt, dass die irgendwie alles abschnorcheln und eigentlich eh auf alle Daten draufkommen. Vor allem die in Amerika liegen. Und dann fanden so ein paar Leute das nicht so lustig und haben dagegen geklagt. Vor allem, weil halt Facebook die Daten in die USA transportiert und dort speichert und sie nicht zum Beispiel in einem europäischen Rechenzentrum.
Ja, in E-Postbriefen. Zwischenspeicher zum Beispiel.
Genau. Und jetzt hat das Europäische Gerichtshof entschieden. Ich glaube, wir hatten es vor 2 Wochen schon, dass der Generalanwalt dort gesagt hat, ja, er denkt eher, das ist nicht so gut.
Ja, okay.
Und da haben wir noch gesagt, ja, wahrscheinlich wird das Gericht dem Ganzen folgen und so ist es auch passiert.
Shit, wie wir es einfach ausgesehen haben. Wir wissen einfach die Zukunft.
Wir wissen die Zukunft, genau. Binärgewitter, wir wissen die Zukunft.
Das finde ich auch schön eigentlich. Mhm.
Bis zur nächsten Folge dann halt, ne? Und dann ist wieder Blast.
Genau, und dann wussten wir die Zukunft.
Ja, wir wussten die Zukunft.
Wo war ich jetzt? Ach so, ja, also das Gericht hat gesagt, ja, ist nicht so cool. Vor allem trifft es die EU-Kommission jetzt so ein bisschen, weil sie gerade dieses Safe Harbor-Abkommen neu verhandeln. Jetzt ist es eigentlich erstmal ausgesetzt.
Also es ist nicht mit
und jetzt,
EU-Datenrecht konform.
Genau.
Ja, und was passiert jetzt?
Ist es mit Datenschutzrecht nicht konform oder ist es aus anderen Gründen? Weil ich hatte auch was gehört, dass es zum Beispiel nicht dienstleistungsfreiheitskonform sein könnte.
Das weiß ich nicht.
Weil, okay.
Also, wie war die Begründung? Ich glaube, die Begründung war, es ist eigentlich ein Eingriff in die nationalen Datenschutzrichtlinien, die hätten so nicht passieren dürfen. Ja, dass zum Beispiel das Bundes oder die bei den Bundesländern gibt es ja immer die Datenschutzbeauftragten, dass die halt wirklich Sachen festlegen können und zum Beispiel verhindern können, dass irgendwelche Daten dann halt nach Amerika geschickt werden. Und das ist wohl ein unzulässiger Eingriff in die Freiheit von diesen Datenschutzbehörden. Ja, jetzt kann man das auf mehrere Weisen umgehen. Könnte man zum Beispiel sagen, okay, wenn es noch irgendwelche anderen vertraglichen Verpflichtungen gibt, könnte man immer noch die Daten rüber transportieren lassen. Oder im ganz harten Fall könnten sich jetzt irgendwie alle Firmen hinstellen und ihre AGBs ändern und so einen Haken einführen. Ihr stimmt doch zu, dass wir die Daten an die NSA weitergeben. Und dann wäre das auch okay.
So. Na gut, das müsste jetzt. Also ich versuche gerade wirklich die Auswirkungen davon abzuschätzen. Also kommen da echt bald wieder auf uns noch weitere solcher Cookies und drunter dann noch so, wird außerdem in den USA gespeichert?
Okay.
Also
auf uns zu oder also ich meine, dass Facebook und so dicht machen, das ist also für uns
dicht machen,
das wird nicht passieren.
Aber sie könnten ja wirklich europäische Daten in Europa speichern. Würde
wie können Sie das garantieren?
Indem du da einfach ein Rechenzentrum hast.
Ja.
Und da speicherst du nur deutsche Leute. Und wenn du sagst, du bist Deutsch, dann bist du Deutsch.
Was ist das Problem? Dann sind die Daten, die haben doch ein großes Rechenzentrum in Schweden oder irgend sowas. Oder bauen eins auf oder so.
Weiß Facebook ich nicht, jetzt. Aber gut, das ist ja, aber das Facebook ist ja nur eins. Also ich versuche gerade zu verstehen, würde das zum Beispiel, also du kannst zum Beispiel bei Amazon, wenn du da die Webservice nutzt, kannst du eben sagen, ich möchte, dass das in einer Region gespeichert ist. Aber es ist eine Region. Es gibt eine EU-West, glaube ich, oder eine EU-Region. Das heißt, dann müsstest du auf jeden Fall sicherstellen, dass die Daten dort gespeichert werden.
Ja.
Wäre eine technische Lösung.
Ja, eine technische Lösung, ja.
Okay.
Du musst dann aber natürlich auch dafür sorgen, dass nur Mitarbeiter quasi aus Europa dort darauf Zugriff haben, oder? Wie ist denn das mit Systemadministratoren, weil die hätten ja theoretisch das Recht, europäische Daten einzusehen.
Naja, das kommt dann unter anderem auch darauf an, bei welcher Firma sie angestellt sind, ob sie bei der europäischen Firma angestellt sind, bei der amerikanischen.
Genau, und das ist dann nochmal ein Ding. Also das ist nicht nur damit getan, quasi, dass du sagst, okay, ist jetzt irgendwie auf dem Server in Amerika und das hat ein ganz langes Kabel in die USA rein.
Du meinst Server in Europa?
Ja.
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 Ja, okay. Gut, also es wird irgendwie da weitergehen und wahrscheinlich wird es auf irgendwie sowas rauslaufen, dass sie halt einfach alle ihre AGB anpassen.
Genau.
Also das oder das halt, also was ich gehört habe ist, also der EuGH oder ja der EuGH hatte zuletzt auch mal die Vorratsdatenspeicherung gekippt und ich habe gehört, zumindest das ist jetzt nicht, also habe ich nur gelesen, sagen wir es so, dass die Absage an, sozusagen die grundsätzliche Absage an sowas wie Safe Harbor Abkommen wesentlich vorsichtiger ausgefallen ist als zum Beispiel damals die Absage an Vorratsdatenspeicherung. Will heißen, es könnte genauso gut sein, dass man einfach das Safe Harbor Abkommen ein bisschen umdefiniert. Ich weiß jetzt genau nicht die genauen Punkte, die dem EuGH da eben an dem Safe Harbor Abkommen nicht gefallen haben. Und wie man die umgehen könnte und dann hat man das bald wieder dastehen. Also es war ja bisher so, dass dieses Safe Harbor Abkommen war einfach nur so eine Proklamation. Das war einfach nur mehr oder weniger, ja, das ist sicher, Punkt, weil es so ist. Ja, und so wie wenn ich sage, meine Verschlüsselung
ist
13, aber ich sage es sicher, dann ist das.
Es ging halt davon aus, dass in Amerika und in der EU dieselben Datenschutzbedingungen gelten würden. Ja, davon ging das Safe Harbor Abkommen aus.
Nee, es ging nicht davon aus, sondern es hat es so definiert.
Oder hat es so definiert.
Ja.
Von mir aus. Ja. Und das ist ja eigentlich schon mal Blödsinn, weil
ja,
in Amerika gelten halt andere Bedingungen als in Europa. Vor allem nochmal gesondert in Deutschland. Wir schreiben uns ja Datenschutz ganz oben auf die Fahne. Vor allem, wenn es uns selber nützt, ja. Wenn es anderen nützt, dann eher vielleicht nicht so, aber ansonsten, oder wenn der Staat irgendwas haben will, dann findet er auch irgendwie Gründe, das auszuhebeln.
Außer wenn du was vom Staat haben willst, ja.
Genau, wenn du was vom Staat haben willst, dann sind wir datenschutzmäßig ja total.
Können wir leider nichts tun.
Ganz genau, können wir leider nichts tun aus Datenschutzgründen.
Können wir verweigern leider,
die Aussage.
Können wir ihnen leider auch nicht sagen, wann sie geboren sind.
Genau.
Wissen wir nicht. Dürfen wir nicht wissen. Okay.
So in der Art.
Also, das heißt, das ist jetzt erstmal vom Tisch, oder weil du schon gesagt hast, das wird die EU gerade, wer ist es, EU-Kommission verhandelt das gerade neu?
Ja.
Heißt das, da kommt bald wieder was auf uns zu? Ich meine, sowas ist ja irgendwie immer wahrscheinlich nur Etappensieg.
Genau, es ist jetzt erstmal ein Etappensieg, jetzt ist halt die Frage, wie sich das auf diese Verhandlungen auswirkt. Ja. Ich denke mal, zurzeit wäre das Abkommen einfach in leicht geänderter Form, die irgendwie fast nichts bringen, irgendwie weitergeführt worden. Jetzt könnte es sein, dass es einen größeren Impact hat auf die ganzen Verhandlungen. Das muss man jetzt mal sehen. Ich meine, die EU-Kommission hat ja eher so, also die Stellungnahmen, die man so gesehen hat, oder das, was so über die Newsseiten lief, ja, ganz nett, aber wir denken nicht, dass das irgendwas ändert. War so die, wir machen da mal weiter wie bisher. Wird schon nichts gewesen sein. Ein paar Juristen sagen, ja, der was das EuGH da entschieden hat, das sollte man schon betrachten. Andere sagen, es gibt noch so und so viel Regelungen, über die man das ebenfalls machen könnte, den Datenaustausch. Ja, man bräuchte jetzt nicht unbedingt das Safe Harbor Abkommen. Es gibt halt noch den und den und den, das Schlupfloch in den europäischen Verträgen und überhaupt in Verträgen zwischen Unternehmen kann man das auch irgendwie so definieren. Und allerletzter Ausweg, was halt für Verbraucher eigentlich am schlechtesten ist, wäre jetzt tatsächlich, es gibt, die ändern alle ihre AGBs, schreiben halt drauf, ihr seid damit einverstanden, dass die NSA auch eure Daten kriegt. Bitte hier Haken machen, safe. Das Schlimme ist halt, die meisten von den Web-Usern würden da wahrscheinlich einfach mal ja klicken.
Ohne, ja, das Problem ist halt, du hast keine andere Möglichkeit. Entweder du willst benutzen.
Genau. Wenn du Facebook benutzen willst und sie machen halt sowas, hast halt die Option, das zu machen oder nicht. Schätzungsweise würden es 95% der Leute tun. Oder?
Ja.
90%.
Wahrscheinlich mehr.
Glaube persönlich tatsächlich, ich mag mich da irren, aber ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt endlich doch mal mehr so ein Aufstand.
Meinst du?
Dann machen es nur 80%.
Ich habe so ein Bauchgefühl, dass irgendwie das eine Sache ist, die vielen Leuten irgendwie eine bewusste Bedrohung ist. Also wenn ich zu den Leuten irgendwie sage, Facebook hat jetzt irgendwie sich in den AGBs das Recht zugestanden, dass sie mit den Fotos noch irgendwas anderes machen, ja, und dann noch irgendwie die Story dazu erfinden, die Facebook selber sagt, ja, wir brauchen das nur, weil wir ja Thumbnails von den Fotos erzeugen oder sonst irgendwas, dann sagen irgendwie die Mehrheit der Leute, ja, leuchtet irgendwie ein. Wenn ich aber zu den Leuten sage, Facebook speichert deine Daten in einem anderen Land und es ist weniger datenschutzfreundlich als dein Land, dann haben
da hören die meisten, an der Stelle
hört, da hört der Spaß auf.
Da hören die meisten schon auf, überhaupt mitzudenken. Weißt,
was für ein Datenbedingungen?
Ja.
Was ist was?
Also wenn gut
ist,
oder kommt, ist
ja
nicht so gut.
Okay, ja, dann
die NSA liest alles mit.
Guckt alle deine Penisfotos, die du hochgeladen hast.
Genau.
Ja. Ja, die Schwierigkeit für mich ist ja auch noch, es ist ja nicht nur die alles überwachende, alles dominierende NSA, die alles überwacht. Ich meine, die werden auch so einen Weg finden, auch wenn das nicht in den USA liegt, weil das ist denen einfach scheißegal, was Datenschutz angeht. Sondern eher so, was passiert da noch mit? Also was lässt der amerikanische Datenschutz noch zu? Also jetzt nicht nur eben Geheimdienste, sondern auch Privatunternehmen, die irgendwie meine Daten und so weiter kaspern. Aber gut, ich sehe es auch so, ein großer Teil einfach zustimmen würde, wenn die AGBs ändern. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Das ist denen zu riskant.
Ja, also aber die also
die finden eine andere, die definieren sich eine andere Loophole hin, ganz einfach. Die, okay, die lassen das jetzt ein bisschen abkühlen und dann definieren sie sich eine neue Loophole hin.
Ja. Das ist ja genauso wie mit dem Irish Law, was sich jetzt geändert hat, dass man nicht mehr so einfach Steuern evaden kann.
Das ist Double Irish
Double Dutch Sandwich. Genau, das geht jetzt irgendwie nicht mehr so einfach, aber es ist bestimmt jetzt was Neues.
Ja, du machst jetzt halt noch Double Irish Dutch Sandwich with German Pickle.
Ja, genau. Nee, German ist zu teuer, das muss irgendwo anders sein.
Luxemburg Pickle.
Luxemburg Pickle, genau. Und dann ist fertig und dann, ja. Also das Problem bei dem, dass du es in Irland
oder
machen
Swiss
kannst.
Oder Swiss Cheese.
Dass du in Irland brauchst du irgendwie einen eigenen Steuersitz und erst dann darfst du da irgendwie dieses Steuerdings machen.
Ja, da haben sie ja die Iren ja genötigt, dass die das jetzt endlich so einführen.
Genau, aber es gibt ja auch noch genug andere Länder auf der Welt. Es ist ja nicht so, dass es hier quasi nur Irish gibt. Und genauso wird es dann auch passieren mit dem Datenschutzzeug. Irgendwas anderes wird gefunden und dann ist fertig.
Okay.
Ja. Cool. Oder wie gesagt, ich meine, wenn die, je nachdem, was jetzt bei diesen Verhandlungen rauskommt, wird ja vielleicht dieses Safe Harbor Abkommen durch ein neues Safe Harbor Abkommen ersetzt.
Safer Harbor.
Safest Harbor. Safest Harbor.
Ja. Hyper safe.
Hyper safe Harbor. Okay. Das hört sich schon wieder an wie Dings, hier ist das Pearl Harbor. Das ist das Pearl Harbor Abkommen. Kein Problem. Safe Pearl Harbor.
Das Pearl Harbor Abkommen abgeschlossen in Japan.
Ja. Also ich glaube, drängen wird das Problem vielleicht tatsächlich für öffentliche Unternehmen in nächster Zeit. Also wenn da jetzt, wenn das Abkommen wirklich einfach ungültig ist, ob wie viele Teile sich darauf berufen oder im Sinne deswegen vielleicht Datenaustausch mit Amerika betreiben. Aber ich meine, die ganzen Unternehmen, die öffentlichen Unternehmen müssen sich ja eigentlich drängend dran halten.
Was heißt öffentliche Unternehmen für dich?
Ja, na, wenn's Ämter sind, aber auch wenn's öffentlich geförderte Unternehmen sind. Also, wenn es, was weiß ich, die Stadt sowieso ist.
Ja, also Ämter, die haben ja irgendwie keine Rechenzentren in den USA oder so. Ämter haben immer Rechenzentrum in sowas wie Braunschweig. Mhm. Ja, so 3486er mit was weiß ich, Rollenplatten oder was auch immer. So.
Magnet, genau, mit kleinen Magneten.
Ja, also, so.
Ja, gut, aber.
So ein Zalando oder so wird sich wahrscheinlich auch ärgern.
Ja.
Die wollten ja gerade weltweit expandieren und dann brauchen die Rechenzentren bei irgendeinem Dienstleister. Quäse nicht. Oder andere nicht so hippe deutsche Unternehmen. Also viele kleine und mittlere deutsche Unternehmen, die mit Daten ihrer Kunden was machen, irgendwie, die jetzt keinen Sitz in USA haben oder. Ja.
Wobei, ich meine, da, wo kein Kläger, da kein Richter, gell, die werden das
aber
wahrscheinlich.
Aber was kann ich jetzt eine Unterlassungsklage quasi stellen gegenüber Facebook? Wenn ich jetzt
das war ja der Anlass von dem Ganzen. Hat da nicht irgendwie so ein Typ irgendwie das?
Ja, 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 der,
das, das
der
Ergebnis vom EuGH ist ja jetzt die Antwort oder das Urteil zu einer Klage von einer Privatperson.
Genau, der Österreicher Max Schrems
fasst das
diese, hatte das gestartet, er hatte sich damals ja gegen Facebook gewehrt oder wollte überhaupt erstmal seine Daten haben und dann verhindern, dass die halt die Daten nach Amerika einfach so transportieren und hatte sich ja damals an den irischen Datenschutzbeauftragten gewendet, der für Facebook zuständig ist, weil Facebook seine Deutschlandzentrale, seine Europazentrale und seine Sachen in Irland hatte und ist damit ja gescheitert und hat sich dann halt an den EuGH gewandt.
Mhm.
Und so.
Ja.
Und
okay.
Die haben jetzt gesagt, ja, also so wie das zurzeit gehandelt wurde, funktioniert's nicht. Ja, die EU-Kommission hat da ihre Befugnisse überschritten. Und eigentlich müssten die Datenschutzbehörden in den einzelnen Ländern, also zum Beispiel die irische, müsste das eigentlich entscheiden, ob das überhaupt geht oder nicht geht. Und jetzt geht der Ball natürlich wieder dann zurück an diese irische Datenschutzbehörde, die jetzt halt neu prüfen muss, dürfen die Daten dahin? Und wenn ja, wie viele? Wie viele Bits dürfen da durch die Leitung durch?
Okay.
ihr hört, wie wir das mit dem Thema Ball aufgreifen, weil die Hörer in Form der Binärgewitter-Ultras uns vorher herausgefordert haben.
Doch, ja,
irgendwie uns für die EM qualifizieren, irgendwie war da was.
Ja, Fußball und sowas.
Meinst du,
ja,
wir können aber, uns für die WM also, qualifizieren?
Spielt Deutschland nicht sogar gegen Irland? Oder?
Ja, aber
Chat, sag doch mal. Ich
bin, wer muss da dann
gegen
jetzt,
Irland, doch.
Wer muss da jetzt dann gewinnen?
Wir müssen gewinnen.
Nein, oder, wir haben ja den besseren Datenschutz.
Darf das Ergebnis niemand mitgeteilt werden wegen Datenschutz? könnt ihn sagen.
Sorry, hat personenbezogene Daten.
Ja. Also ich kann.
Genau, da waren 22 Leute auf dem Feld.
Ich kann Ihnen sagen, das Spiel ging aus. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, zu wie viel, weil dann würde ich Ihnen damit Rückschlüsse darauf ermöglichen, wer wie viel Tore geschossen hat, und das sind personenbezogene Daten.
Wenn es so ist.
Gut, hätten wir das auch geklärt.
Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie viele Zuschauer im Stadion waren.
Vielleicht. Kann ich Ihnen das nicht. Ich weiß auch nicht, ob da überhaupt Zuschauer waren.
Kann Ihnen auch nicht sagen, wer aufgestellt war und wer der Trainer war.
Ja, das stimmt.
Ja, könnte jeder sein.
Mhm. Wird jetzt auf jeden Fall spannend, wie das in Zukunft ist. Mhm. Wird.
Ich glaube, Deutschland gewinnt, oder?
Ach so, ja,
das ist jetzt nicht so spannend.
Wahrscheinlich lassen sie Deutschland beim Fußball wieder gewinnen und beim Rest dann, ne?
Nicht.
Genau, gewinnen.
Schickt ihr euch mal ein und
gewinnt leider die NSA.
Ja, schützt doch eure Daten. Genau, okay, haben wir den Toten lange genug zu Grabe getragen.
Ja, bis wir ihn demnächst wieder als Untoten haben, weil die EU-Kommission denkt, ja,
ach, das war doch ganz witzig. Wir machen das mal neu. Erstmal Vorratsdatenspeicherung, ne?
Erst machen wir das und dann machen wir Safe Harbor und eigentlich wollen wir die Daten alle selber haben.
Interessante Frage zu dem Thema. Ich glaube, bei der Vorratsdatenspeicherung war auch ein Aspekt, dass die Dienstleistungsfreiheit nicht gewahrt war. Also weil halt es hieß so mehr oder weniger, wenn du Vorratsdaten speicherst für einen deutschen Provider, müssen die auch in Deutschland gespeichert werden. Und das passt nicht mit der Harmonisierung des Binnenmarktes überein. Das müsste ja europaweit ausgeschrieben werden, so mehr oder weniger. Also das war auch ein Angriffsvektor auf die Vorratsdatenspeicherung. Interessant fände ich das mit der Kombination vom Safe Harbor. Also wenn du dann die Vorratsdaten in den USA speicherst.
Muss weltweit ausgeschrieben werden.
Vielleicht ist da einer auf den Bahamas-Level mitmachen. Genau.
Auch das Abschnorchen muss dann erstmal ausgeschrieben werden. So, ja, wer bekommt denn den Zuschlag?
Genau. Welche Behörde darf dann? Ja. BND, NSA, FCA, ATT, GCHQ
und darf alle dürfen mitspielen.
Abschnorcheln weltweit
oder
ausschreiben.
Oder darf sich jeder nur so ein bisschen, die bieten dann, glaube ich, oder?
Klagen sich? Oh, so ein Deathmatch, das wäre ziemlich awesome. So, dann kommen diese Schlipsträger und so, komm her. Bam.
Ich biete 1 Million für diese Datenabschnorchelaktion. Ja, und ich biete 2 Millionen.
Ich biete 336. Davon haben wir noch ein paar. Die sind alle kacke. Trifft nix, die doch cool aus.
Kann man werfen.
Hm. Okay. Gut. Kommen wir zu den News. Fangen wir mit den Google-Themen an.
Mhm. Genau, wir haben das heute so ein bisschen nach Firmen gruppiert. Das haben wir beim Select dieses Mal mit eingebaut.
Select, where Group Google by. Ist, gleich.
Genau, fangen wir mit dem Google-Blog an.
Du wolltest gleich mal das Negative von Google Android.
Gibt es irgendwas?
Okay.
Ja, Google beteiligt sich jetzt an irgendeinem deutschen Forschungsdings.
Aha.
Ja, geil.
Ja. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, deutsche Forscher forschen auch. Und
ja,
wir haben jetzt erstmal eine Studie gemacht.
Genau, kannst du raussuchen so lange.
Habe ich
also,
gesehen.
Es gab die Woche einen Artikel, der hätte mich sonst irgendwie nicht erreicht, wenn ich nicht irgendwie Porsche-Fahrer in der näheren Bekanntschaft hätte, die gleichzeitig außerdem auch noch mobil interessiert sind. Und
das Porsche haben sie zum mobil interessiert, oder?
an mobilen Endgeräten mit weniger als 4 Rädern und dafür kürzerer Batterielebensdauer und weiß nicht, was du noch brauchst an Definition. Smartphones.
Ah, Smartphones. Das habe ich schon mal gehört. Ja, das ist neue, oder? Das neue heiße.
Ja. Und zwar hat da jemand, der Johnny Liebermann, ein Typ von Motor Trend, und der hat irgendwie über den neuen Elfer von einer Firma namens Porsche aus dem schönen deutschen Stuttgart geredet. Und der ist so irgendwie eingeflogen worden, hat sich den neuen 911er angeschaut.
Hat ein Unternehmen, was zu VW gehört?
Nee. Porsche nicht. Die Porsche SE Holding. Die schon.
Die Porsche,
Und hat da erstmal so irgendwie, ja, hier Motor und so weiter. Aber eine interessante Sache hat er eben auch bei rausgekehrt. Und zwar Porsche wird für den neuen Elfer zwar CarPlay von Apple einbauen, also das wird es geben im neuen Infotainment, aber kein Google, wie heißt das, Android Auto.
Google Android Auto.
Ja, Android Auto, und das kommt ja von Google. Und zwar, er hat das keine technischen Gründe in dem Sinne, sondern sie sagen, in dem, und das ist jetzt alles so anscheinend eher so unter vorgehaltener Hand geredet worden, in dem Agreement, dass man als Autohersteller, also als Licensee bei Google abschließen muss, stände mehr oder weniger drin, man müsse folgende Daten, immer wenn das Android Auto Gerät aktiviert wird, also wenn man das Infotainment auf Android Auto switcht, oder so klingt das zumindest, müssen Daten irgendwie rübergeschickt werden, wie Gaspedalsteuerung, Kühlwassertemperatur, ich weiß nicht was, alle möglichen Sachen. Es wurde so abgekürzt mit so einem OBD2-Dump. OBD2-Dump. Also einmal sozusagen kompletten Dump von Zustand des Fahrzeugs. Und das findet Porsche nicht cool, weil das natürlich teilweise, also das, da merkt man wieder, Porsche gehört zum VW-Konzern, weil das ist, die betrachten das als Proprietary Information. Also.
Ja, aber VW macht das ja.
Was?
VW hat ja, macht ja Google Android Auto.
Machen sie?
Mhm.
Das ist interessant. Naja, also.
Bloß Porsche nicht.
Ja, ich meine, also der Hinterpunkt ist folgender. VW sind ja relativ bekannt dafür, dass sie da nicht irgendwie Standard, also dass sie da wenig von den Standard-Codes verwenden, sondern dass sie ganz viel eigenes Zeug noch irgendwie dazu haben bei diesen Onboard-Diagnose-Geschichten. Egal. Das klingt natürlich vor dem Hintergrund dann auch nach einem interessanten Move, wenn Porsche das als VW-Konzerntochter nicht macht. Aber gut, sie sagen also, das machen wir nicht, weil das geht Google nichts an. So. Das ist die eine Aussage. Das hat sich dann auch gleich natürlich der Marketingchef von Apple, der Phil Schiller, irgendwie gegriffen und hat das auch so.
Ja, die Deutschen.
Guck mal hier, die Google voll böse, ja, und wenn du irgendwie Zeug in deinem Auto willst, musst du Porsche fahren und Apple nehmen. So. Und andere Leute, andere Größen aus dem Apple-Fanboy-Zentrum haben das dann irgendwie auch aufgegriffen. Ich weiß nicht genau, was davon jetzt stimmt oder nicht. Das ist die erste und einzige Quelle, die ich zu dem Thema höre. Niemand von uns kann in dieses Google-Agreement Einsicht haben, weil dazu musst du OEM-Licensee werden und dazu musst du erstmal die richtige Krawatte am richtigen Zelt vorzeigen. Ja?
Und Autos bauen.
Musst du nicht.
Ach so.
Ja, du könntest auch hier Alpine oder so Autoradios bauen. Geht auch. Head-Unit Licensee. Egal. Du musst Licensee mit denen werden und kannst ja mal beim Sergey oder beim anderen da, beim Larry anrufen und sagen, yo, wie sieht denn das aus? Rüber. Schick mal rüber, fax mal. So. Und Google hat dann, nachdem das so ein bisschen aufgebauscht wurde, gesagt, nö, stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht, dass wir das sammeln.
Okay.
Ja, es stimmt nicht, dass wir die Sachen sammeln. Wir sammeln nur andere. Und wir sammeln die auch nur, wenn der User zustimmt.
Ja, und wir sagen das so generisch, dass wir sagen, wir sammeln Daten, die dir helfen, deine Experience zu verbessern.
Ja.
Vielleicht ist das neue Nein drücken quasi.
Na gut, aber ich meine, das ist ja bei allen Diensten, die du auf deinem Android-Phone
hast. Deswegen sind die alle bei mir fucking deaktiviert, weil es alles super creepy
genau.
ist.
Genau, willst du Google Now haben?
Holy crap, nein, will ich nicht. Ich
will also, das und das haben? Nein.
Also ist es,
wenn du ins Auto einsteigst und das Telefon fragt
lieber,
dich,
lieber
oder Google. Dein Auto fragt dich, willst du alle Daten an Google schicken, sagst du dann auch einfach.
Dann sage ich lieber Google No.
Nein.
Ich muss mal kurz Advocatus Diaboli spielen. Pizza Diabolo, ne? Wer vorher dabei war.
Keiner aber es waren nur wir drei. Sehr gut.
Ein Stück weit hat Google da einen Punkt, weil, also bisher war es ja auch schon so, warum sind Navigationsgeräte in Fahrzeugen, also direkt mit dem Fahrzeug in der Head Unit verbunden, beispielsweise beim Navigieren in Tunneln besser, als wenn du da jetzt irgendwie so ein TomTom oder so ein Smartphone irgendwie reinklackst. Naja, beim Smartphone ist das GPS-Signal im Tunnel weg und beim anderen nimmt das Geschwindigkeit, Radeinschlag und so weiter mit und kann sich daraus errechnen, wo du hingefahren bist und kann...
Wie weit.
Genau, also kann, wenn es so eine, sag ich mal, so ein Stück Tunnel vor sich hat und weißt, du bist da jetzt reingefahren und weißt, du fährst jetzt gerade so schnell, jetzt hast du angehalten, dann kannst du ungefähr viel genauer sagen, zumindest, wann du wieder rauskommst, wo du gerade bist, im Vergleich, wenn du zum Beispiel im Tunnel abbiegen musst, ja, gibt's ja auch manchmal, hier in Deutschland nicht so viel, aber in anderen Ländern gibt's das.
Du meinst hier in Russland nicht so viel.
Ja, und in Deutschland habe ich gehört, ist auch nicht so viel.
Ja, ich kenne da so eine Stadt, die liegt da so bisschen
am Neckar.
Im Talkessel. Na, eigentlich liegt sie ja...
Da, wo Porsche wohnt?
Da, wo Porsche wohnt. Genau.
Da, wo Mr. Porsche wohnt.
da gibt es sowas. In Tunneln gibt es Ampeln und Abbiegungen. Und das sind die
erste Mal, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, what the frick?
So muss das halt. Ja. Naja, aber wie gesagt, also so ein normales Smartphone kann dir dann halt einfach nur so basierend auf so einer approximierten Durchschnittsgeschwindigkeit irgendwie sagen, du müsstest jetzt aus dem Tunnel wieder raus sein.
Vielleicht.
Oder es hinkt auch hinterher.
War Stau.
Und das ist ein Punkt. Und es gibt bestimmt noch ein paar andere Use Cases, wo solche Informationen oder andere Informationen zu ähnlicher Qualitäts- und Experience-Verbesserung dienen. Aber dann sollen sie halt mal offenlegen, was sie da machen. Wo ist das Problem? Also wenn das doch so gut ist für den User, dann sollen sie es doch sagen.
Ja, das Problem ist halt, dann können dann immer noch lügen.
Können sie nicht lügen. Nee, natürlich können sie lügen, aber dann würde, also wenn sie jetzt offen hergehen und sagen, die und die und die Daten greifen wir ab, dann könnte zum Beispiel jetzt Porsche sich hinstellen und sagen, stimmt nicht, ihr habt uns noch gesagt, ihr wollt das und das und das noch haben.
Ach so, na gut, aber sie haben, glaube ich, einfach nur ein Access auf CAN-Boss gewollt, oder nicht? Oder mehr oder weniger? Ich habe das nicht so wirklich verstanden.
Sie wollen ja keinen Access drauf im Sinne, sondern sie wollen von reden. Mhm. Weil das ist ja zum Beispiel eine Info, die würden sie bei einem Porsche nicht kriegen, weil der eben diesen proprietären Canvas auch hat. Also ja. Der übermittelt dir, glaube ich, über OBD nicht, wie schnell er fährt,
sondern
eben über proprietäre Sachen. Und deshalb wollen sie, dass dein Auto das in das Android reindumpt, also dem gibt.
Okay.
Sie wollen das nicht aus einem Speicher auslesen, sondern sie wollen das bekommen.
Mhm.
So, zumindest ist das mein Verständnis davon. Sie sollen doch einfach mal sagen, warum und was sie damit wollen. Natürlich kann man auch verstehen, dass so eine Firma wie Porsche da irgendwie keinen Bock drauf hat, solche Daten an eine Firma wie Google rauszugeben, die gerade mit selbstfahrenden Autos experimentiert. Ist ja irgendwie logisch. Das ist halt ein Stück weit denen ihr Betriebsgeheimnis.
Ja.
So. Das stimmt. Deswegen sage ich ja, die Hersteller sollen sich einfach mal auf ihren Arsch setzen. Sie haben jetzt hier gekauft, also sollen sie halt mal so eine Integration bauen, die genauso cool ist, die jeder benutzen will.
Nokia Car, Nokia Auto.
Nokia Auto, ja, Nokia Auto Car.
Nokia.
Das gibt's dann auch in keinem Kia.
Nokia.
No Car.
No Car Auto.
No Car.
No Car Auto. No Car Auto Integration.
Funktioniert leider in keinem Auto.
Ja, also ich meine, hätten sie ja mal, erst haben sie lange genug Zeit gehabt, ja, und zweitens sollen sie sich halt jetzt mal, wenn sie es schon nicht auf die Reihe gekriegt haben bisher, mal auf ihre scheiß Hintern setzen und es einfach besser machen.
Ja.
Das Kartenmaterial haben sie jetzt zumindest mal, ja, die Ingenieure auch, ich meine, die können ja sogar, konnten ja jahrelang die Amis beschummeln. Von daher sollten sie das ja auch hinkriegen, irgendwie mal so Infotainment, Car-Infotainment-Zeug zu bauen. In gut.
Nein, kriegen sie nicht hin.
Das ist traurig, gell?
Damn.
Nee, also ich habe mich ja auch mal bei einer Branch von Daimler da drüben beworben, die das machen wollten. Und ich kenne Leute, die da arbeiten, und das ist echt traurig, was die abliefern da. Also auf welcher Ebene auch die arbeiten. Das ist, und das ist ja noch der Forschungsbereich da drüben. Also die haben ja in der Regel das coolere Zeug. Das schafft's ja eigentlich selten so in der Form in Serie. Das ist eher traurig. Ja, leider.
Ja. Ja, dann sollen sie sich halt mal, was weiß ich, Apple-Manager abwerben oder Leute von da, keine Ahnung, ich blick's halt nicht, warum sie es nicht hinkriegen.
Ich weiß es auch nicht.
Dann müssten sie halt auch die Daten nicht rausgeben, also zumindest die Daten nicht an Apple und Google rausgeben. Sondern
bleiben im Konzern.
Sondern bleiben halt im Konzern, wenn sie halt eine gute Lösung hätten, weißt du, dass du dich mit deinem Telefon einfach reinsetzt und es connectet sich mit deinem Auto und es kann halt alles. Who fucking cares?
Naja,
sagen
wir es mal so, wenn du halt entsprechende Anwendungsfälle kennst, ja, dann kannst du ja auch helfen. Also du hast ja, in so einem Fahrzeug hast du typischerweise selber auch GPS und hast selber ein Satnav-System, das dann diese ganzen Sachen mit Radsensoren, Geschwindigkeit und so weiter macht. Und dann könnten sie ja einfach anstatt Informationen über das Fahrzeug, also Betriebsparameter des Fahrzeuges, könnten sie sagen, ach so, ihr wollt einfach nur genauer wissen, wo das Fahrzeug ist. Ja, hier habt ihr, also das Ding hat sein eigenes GPS und wir schicken ihm aber noch, wo das Fahrzeug glaubt, dass es ist. Und dann kannst du ja überlegen, was es damit macht.
Ja, oder wie gesagt, das Fahrzeug ist so intelligent, dass es halt Teile auf deinem Smartphone regiert, ja. Es weiß halt, wann du losfahren willst und wie lange es dahin braucht, also das Fahrzeug selber. Dann muss es halt nicht die Daten von oder sich nicht auf Apple und Google und ihr Rechenzentrum verlassen, sondern kann die Sachen alles selber machen und dann müssten sie auch.
Das würde ja aber eine entsprechende Schnittstellenöffnung von in die andere Richtung erwarten.
Ja, ja. Und?
Das ist ja, bist du wahnsinnig.
Junge.
Also da würde ja Google irgendwie Betriebsgeheimnisse möglicherweise offenbaren.
Das geht nicht. Ja, wieso? Die können doch, kommt nicht Cortana jetzt auch irgendwie auf Android?
Was hat das mit Google zu tun?
Naja, wenn das auf Android läuft, könnten die Autohersteller, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, irgendwie auch so eine ähnliche künstliche Intelligenz, bla, blue, braun, die halt
dein Auto fährt? Was war?
Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bin im Tunnel, du bist im Tunnel, du bist weit weggefahren, ich weiß nicht, welche Abbiegung du
genommen hast. Nee, das Problem ist halt, du stehst an der Ampel. Das ist halt, irgendwas einfach über die Ampel rübergefahren.
Also irgendeiner ist an der Themenampel stehen geblieben.
Ich glaube, der irgendwas einfach an der Themenampel weiter bei Rot weitergefahren.
Ja, Igor, da war ein Stoppschild. Okay.
Ich würde einfach sagen, sie soll sich auf den Arsch setzen und coole Sachen machen. Dann müssten sie halt auch nicht sich das Auto übernehmen lassen von so komischen kleinen Konzernen.
Internetfirmen,
diesen
IT-Menschen da.
Die gehen auch wieder weg. Also, ja. Ich meine, wir haben es ja an AOL gesehen. AOL hat irgendwann mal.
Was? Ja, aber das lag daran, weil die CDs verteilt haben. Den Fehler macht Google nicht.
Ja, da ist Google schon ein bisschen cooler. Aber trotzdem, die gehen wieder weg. Also, ich meine, AOL war mal irgendwie der größte Konzern ever, hat dann irgendwie so eine Medienbude aufgekauft, ja. Haben die einfach mal so gekauft aus der Portokasse. Hießen dann irgendwie AOL Time Warner. Und das Time Warner haben sie auch nur dran gelassen, weil sie so cool waren und gedacht haben, okay, lassen wir mal. Und dann ist es jetzt halt so abgestürzt, dass AOL Time Warner gesagt hat, ach ja, wir streichen mal das AOL wieder und dann schieben wir mal.
Wenn du als Unternehmen produktiv werden willst, tu dich nie mit irgendeinem Medienkonzern zusammen. Verlage, Medienkonzerne, die funktionieren nicht. Okay, da kommen wir später noch drauf.
Egal, also ich meine, die gehen wieder weg, ja. Das Auto ist schon lange da, also vielleicht können wir ja.
Ganze 100 Jahre.
Ja, schon lange, sag ich doch. Ja. Selbst IBM ist immer noch.
Und wann kauft Apple jetzt VW?
Gar nicht. Gut. Warum sollten sie das tun?
Fangfrage.
Sie sollten Porsche kaufen, oder?
Geht ja nicht. Das ist VW. Das ist das Gleiche.
Nee, VW. Nein. Nee, guck mal, VW braucht jetzt Geld, weil sie ja super viel Cashmates verlieren. Und dann verkaufen die Porsche an Apple. Das ist meine Voraussage für nächstes Jahr. Was?
Nächste Woche.
Ihr lacht beide.
Ja.
Und ich zeig's euch.
Ja, zeig's
euch. Woher kaufen sie Tesla?
Ich glaube auch. Tesla war doch zwischenzeitlich auch schon mal fast pleite. Aber Elon Musk fährt ja dann eh nur noch in seiner Hyperloops durch die Gegend. Der braucht gar keinen Tesla mehr, der steigt einfach in seine Hyperloop ein und sagt, Scotty, beam me up.
Bau mir da eine Haltestelle.
Und da ist er schon da.
Dem Letzten hat er eine Haltestelle in Berlin gebaut bekommen. Ja?
Siehste? Genau. Ah. War er Gemüsedöner essen und hat kleine Haltestelle daneben.
Wobei, machen wir da noch einen kurzen Schwenk irgendwie zu. Hat sich von euch jemand das angeschaut? Das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Wochen her eigentlich. Ja. Als der Elon Musk in Berlin war, da war er auch im Bundeswirtschaftsministerium und dann hat er so eine Frage-Antwort-Runde irgendwie.
Achso. Hat er nicht Mam gemacht auch?
Was?
Mumble?
Mam. Ask me anything.
Mom. Ja, so ja.
Ja.
Mumph anything with me, Mom.
Okay. Eine Mom.
Ja, ein Armer hat er gemacht.
Armer, ja.
Ja. Es war da, ja.
Genau.
Ja, hat er auch gemacht. Ja, hat sich von euch jemand das angeschaut?
Nee.
Okay, dann brauchen wir nicht drüber reden, weil sonst ist er irgendwie.
Was nochmal?
Der war im Bundeswirtschaftsministerium und da haben er und der Sigmar Gabriel irgendwelche Keynotes gegeben, also kurz gesprochen vor Publikum zum Thema Elektromobilität.
Und wer hat gewonnen?
Und sie haben ihn halt gefragt, wie er so irgendwie da drauf wäre und wie er das gerne hätte, dass das gemacht wird, um dass Elektromobilität auch in Deutschland mal zunimmt, weil das ja ein krasses Problem ist, dass es in Deutschland nicht vorankommt. Mhm. Haben sie ja irgendwie auch recht. Und also ich fand das eine sehr interessante Sache. Ich habe am Anfang gedacht so, Wirtschaftsministerium und überhaupt und so. Und ich meine, den Elon Musk, den finde ich auch eine Mittel... Also der ist bestimmt super shiny bright und so, aber ich habe Schwierigkeiten, dem zuzuhören, weil er halt irgendwie ADHS hat. Mit akutem Nerdfaktor und was ich eigentlich mag, aber ich weiß nicht, bei ihm kommt das irgendwie immer sehr komisch rüber. Er ist immer so auf Weltuntergangsszenarien fixiert. So ein bisschen. Gut, aber
oder Welt auf.
Aber das war eine sehr, sehr erfrischende Sache. Es gibt, glaube ich, eine YouTube-Aufnahme davon. Ist irgendwie eine Stunde oder so lang. Kann man sich, während man mal irgendeinen Podcast hört, der einen langweilt, kann man das irgendwie noch nebenher laufen lassen. Das interlieft super.
Ja, oder wenn man Fußball nebenher guckt, kann man das auch dazu anmachen.
Genau, wenn man mal wieder die deutsche Nationalmannschaft spielen sieht und aus Datenschutzgründen gar nicht weiß, wer gerade den Ball hat.
Aber ist eigentlich gar nicht so wichtig.
Aber steht da nicht, dieser Ball ist in ihrem Land nicht verfügbar oder so dran bei YouTube?
Nee, ist immer so ein dingsgroßes Banner drüber.
Da, wo der Ball gerade ist.
Oder so ein ganz kleines Banner.
Und damit du es nicht ahnen kannst, machen sie noch ein anderes irgendwo auf dem Feld, das auch so rumfährt.
So, ja, oder? Ich weiß nicht.
Okay.
Oh Gott. Kommen wir zum Pixel C.
Pixel.
Jetzt kommen wir zu den guten Google-Dingern.
Genau.
Nachdem wir bei den schlechten Google-Dingern
waren. Genau, Google ist ja ganz böse und so, aber manchmal machen sie auch ein paar coole Sachen. Also
Google hat einen Surface gebaut.
Google hat.
Haben die auch einen Surface gebaut?
Ja, alle. Nice. Alle bauen Surfaces.
Alle bauen Surfaces.
Mhm. Ja, selbst.
Alle bauen dicke, kantige Tablets. Mit also, Lüftungsschlitzen.
Sie haben
Lautsprecherschlitzen.
Und USB-C.
Und USB-C, ja.
Das genau. Also es gibt jetzt ein Pixel C, das ist ein.
Warum
Tablet? Was weiß ich.
Das ist Hallo?
A, B war schon vergeben.
Nee, die haben einfach schon zwei davor gehabt, oder?
Nee.
Nicht?
Keine Pixel-Tablets.
Ein Tablet nicht, aber ein Pixel.
Chromebook Pixel, aber da gab es nur eins, soweit ich weiß.
Und außerdem ist das ja jetzt kein Chromebook, das ist ja kein Chrome da drauf, Chromium,
sondern
Chrome
Android.
OS, sondern Android. Genau, also sie haben ein Pixel C gebaut, das ist im Endeffekt ein Tablet, was auch eine Tastatur hat.
Ja, ist ein Tablet und ist da die Tastatur mit dabei? Oder
wie heißt diese Kombination aus Tastatur? Also ich finde ja im lustigen...
Ein Ultrabook. ein Yoga Flip-Pap Tablet.
Also eigentlich das Ding, was Asus schon mal vor 5 Jahren gebaut hat, was damals aber keiner haben wollte.
Was für ein Padphone?
Ein Padphone.
Padphone.
Ist ein Phone. Ist ein Pad. Ist ein Padphone.
Ja.
Sowas ähnliches hat Asus da auch schon gebaut. Was nicht die Padphones, sondern die Transformer Prime Books.
Sie haben eine Regenbogenanzeige oben eingebaut.
Und, ist Regenbogen? Ja.
Ich weiß
nicht. Regenbogen? Ja.
Was soll das sein? Ist das irgendwie der
Akkuladeindikator
oder so? Dann wird es einigermaßen Sinn machen. Aber warum ist es Regenbogen? Steht das C in Pixel C für Color und waren alle anderen davor schwarz-weiß? Ich raff es nicht. Man erklärt's mir.
Ja, hör auf, so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Es ist sehr gut.
Es ist ein Tablet und da läuft Android drauf. Marshmallow. und es hat keine Escape-Taste, was ich einfach nur an der Tastatur total affig finde, weil eine Escape-Taste braucht jede Tastatur, sonst
nee, ist Caps Lock. Oder wie ist es bei dir?
Escape,
nicht ja. Shift. Nee, Caps Lock ist Escape einfach, ist die richtige Taste. Oder hat das auch keinen Caps Lock mehr?
Ich weiß nicht, man sieht halt nichts auf diesen, man kann halt einfach bei dieser scheiß Webseite von denen nichts sehen. Du siehst hier irgendwie vier Bilder,
ja,
so, das, fertig und dann schau dir die ganze Keynote an. Ich guck mir aber jetzt nicht irgendwie eine ganze Keynote an, tut mir leid, Google.
Man weiß auch nicht, wie viel es kostet und wann es rankommt oder wie.
Ja, du kannst dich jetzt für Updates absignen, die wollen halt deine E-Mail-Adresse haben, ist halt wieder
aber
Google.
Aber die haben die doch eh schon.
Ja, das schreibe ich da bald mal rein, habt ihr doch eh schon.
So, nehmt einfach die von meinem Google-Account.
Ich fände das sehr lustig, wenn du reinschreibst, habt ihr doch eh schon, und autocompleted.
Oh ja,
stimmt.
Nee, jetzt antwortet dir einer auf deine E-Mail so, ah stimmt, hatten wir wirklich schon.
Schick dir einfach an drei deiner E-Mail-Adresse. Wir waren gerade nicht sicher. Welche willst du?
Wir haben alle drei gesigned. Wir waren nicht so sicher.
Antworte von deiner präferierten E-Mail-Adresse.
Oder nicht. Wir sehen ja, wenn du dich einloggt. Wir sehen, wenn du dich eingeloggt hast. Kein Problem.
Okay.
Gut, aber trotzdem. Also wir wissen es nicht, was es genau, wann es genau rauskommt, wie viel es kostet. Es sieht aber nicht so schlecht aus. Irgendwie.
Das ist Geschmackssache. Also ich frage mich halt an der Sache zum einen mal, dass auch das geht aus den Bildern nicht wirklich hervor, kann ich es auch ohne diese Tastatur da drunten dran verwenden oder ist das fest mit dem verbunden? Ist das da so reingesteckt? Ich gehe jetzt mal davon aus schon, nee. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nicht nochmal eine Keynote an. Oder ist es so flippig, dass ich das da dann irgendwie runterklappen und drehen muss?
Du kannst es auf jeden Fall rausnehmen. Also
okay.
Es ist trennbar.
Ich glaube dir.
Es ist ein 10,12 Zoll großer Touchscreen.
10,12
Zoll.
308 PPI.
Also Retina-Auflösung, da anderer Firmen Marketing-Scheiß zu verwenden.
Android 6.0.
Marshmallow, yo.
Genau.
Next.
Nvidia System on Chip.
Also Integra, next.
Genau.
Batterie kann also nicht lang halten, next.
Und soll wohl ab $500 kosten, aber ohne Tastatur.
Kommt weltweit?
Also bei Google. Nee, in Deutschland, man weiß noch nicht, wann es in Deutschland starten soll.
Ja, wahrscheinlich ist da wieder die GEMA dazwischen.
Dieses Tablet ist in deinem Land nicht verfügbar.
Sorry. Wir haben leider ein Dispute mit der GEMA. Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit.
Also auch nicht wegen dem Teil, sondern einfach nur, weil wir sie nicht mögen.
Genau. Wir haben die GEMA einfach mal ordentlich.
Ja. Ein Problem mit der GEMA.
Okay, gehen wir weiter. Wir haben schon Android 6.0 kurz angesprochen. Das ist seit dem 5. Oktober draußen und fertig.
Zack,
und
hast du es schon?
Was? Ja.
Nee.
Felix,
du hast es noch nicht. Warum noch nicht?
Weil ich mir kein neues Telefon gerade...
Darum geht es doch gar nicht. Es geht um Android 6.
Ja, auch so Android 6.
Er kriegt es ja noch nicht.
Ich bekomme es noch nicht. Das ist erst quasi jetzt in der Probephase auf den neuen Telefonen. Und wenn die Leute es gut finden,
dann kommt es doch mal. Es wird schon OTA ausgerollt, aber du bist halt wahrscheinlich noch nicht ausgerollt.
Ja, mach mal hier in der Sendung. Update mal.
Ja,
mal.
Aber ich kann ja nichts machen. Das ist
ja nicht... Du kriegst...
Nein, du wirst ausgewählt.
Du bist aus.
Nein, wirklich.
You are chosen. Da geht einfach nachts um eins geht dann so dein Display an. Ja, ich meine, das ist egal, weil nach 5 Sekunden ist bei jedem Android dann der Akku wieder leer.
Ja, weil alle. Deswegen hat mein Akku. Deswegen habe ich auch eine Autobatterie dran, weil ansonsten geht es ja sofort leer.
Ja. Aber ist egal. Also und dann steht da so halt eine Minute lang so You are chosen. Und wenn du dann drauf drückst, dann
kriegst du es.
Beziehungsweise ist es eher so wie bei Chrome. Du wachst auf und du merkst, denkst, warum funktioniert mein Telefon nicht mehr? Und so, wir haben dir heute über Nacht irgendwie das neue Update installiert.
Also tatsächlich ist es nicht so, dass es automatisch installiert, sondern du musst dann noch einmal sagen, okay, jetzt möchte ich es dann wirklich installiert haben, weil es sonst blöd wäre, nämlich den Akku alle ist und dann funktioniert es nicht mehr.
Ja, genau. Was bringt Android 6.0 irgendwie Neues? Für User, es gibt so dieses Rechte-Modell jetzt, dass du Rechte at Runtime irgendwie vergibst. Okay. Also,
aber nur bestimmte Rechte, oder?
Na, alle.
Alle?
Sie haben mal wieder den klassischen Google-Trick gemacht. Also, früher war es folgendermaßen. Früher musstest du alle Rechte, die du willst, in so einem Manifest schreiben. Das wird dann bei der Installation oder beim Update, wenn die App neue, also mehr Rechte als vorher oder andere Rechte braucht, wird es nochmal abgenickt. Also immer dann, wenn du das APK auf deinem Device installierst.
Ja.
Jetzt ist es so, dass das in mindestens zwei Klassen geteilt ist, und zwar Berechtigungen, die einfach mal als okay angenommen werden. Das heißt, die schreibst du einfach nur noch in dein Manifest. Der Benutzer kann auch nachschauen. So, okay. Das
aber braucht der fragt dich dafür.
Also zum Beispiel sowas wie Internet Access. Internet Access oder Wi-Fi State. Also, dass das die App lesen kann, in welchem State dein Wi-Fi gerade ist. Oder dass er eben aufs Internet zugreifen kann. Das ist zum Beispiel beides einfach mal als safe deklariert.
Okay.
Per Akklamation. Das heißt, wenn du das in dein Manifest reinschreibst, dann grantet der Benutzer immer, wenn der die App installiert, automatisch diese Permissions. Mhm. Plus, er kann sie auch nicht nachträglich irgendwie deaktivieren.
Okay.
Versus, mir fällt der genaue Name gerade nicht mehr ein, aber es gibt auch eine Kategorie für Permissions, die irgendwie evil sind oder potentially evil. So. Darunter fallen dann zum Beispiel Sachen wie Write External Storage, also dass du auf den internen, aber als extern bezeichneten Speicher schreiben kannst.
Okay.
Also du hast halt für eine Android-App konkret, das ist eine Android-App so eine Sandbox und innerhalb der kannst du immer schreiben, aber wenn du halt auf andere Files schreiben willst, das muss keine SD-Karte sein, aber es kann
ja, also SD-Karte sein. Ja, es heißt immer SD-Karte quasi.
Ja, es heißt, ja.
So eine virtuelle SD-Karte.
Ja, genau.
Virtueller externer Speicher.
Ja, der intern ist.
Ja.
Also häufig auch irgendwie nicht auf einer echten SD-Karte. Wenn du da drauf schreiben willst, dann brauchst du die Berechtigung Write External Storage oder wenn du davon lesen willst, brauchst du die Berechtigung Read External Storage. Mhm. Und die ist nicht safe. Das heißt, die musst du, wie war das? Die musst du in dein Manifest schreiben und dann musst du zur Laufzeit aber prüfen, ob du die Berechtigung auch hast. Mhm. Über den allerersten Punkt, ob du es in Manifest schreiben musst, bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Das letzte Mal, was ich da was gemacht habe, ist ein paar Wochen zurück. Aber ich habe genau sowas bei uns eingebaut in unser SDK. Das heißt, du musst prüfen, dass du es zur Runtime hast. Und wenn nicht, musst du es von dem Benutzer halt abfragen, dass du es kriegst. Mhm. Und du kannst nie sicher sein, dass wenn der Benutzer einmal zugestimmt hat, dass du die Berechtigung danach noch hast, weil der Benutzer kann jederzeit in die Settings-App gehen, so ähnlich wie bei iPhone. Das ist alles so mehr oder weniger kopiert von dem, wie es bei Apple funktioniert.
Vielleicht, weil es einfach ganz gut ist.
Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, das war voll doof von Google, dass sie das kopiert haben. Ich finde es okay, weil ich finde das auch das bessere Modell. Und
besser als am Anfang einmal gesagt zu haben, ist okay und du kannst nichts dagegen
machen.
Genau. Kannst nix, du hast auch
und keine nicht individuell sagen, so, ich will, dass die App das und das nicht kann. So.
Ja.
Und dann kannst du das halt nachträglich deaktivieren und dann muss halt die App, also die kriegt das dann nicht benachrichtigt, wenn du es deaktivierst, sondern die muss halt jedes Mal, wenn sie das Feature nutzt,
testen
und notfalls abfragen. So. Und da gibt's eben diese zwei Kategorien. Und interessant ist, dass sie da ganz viele Sachen einfach in die Default-Trusted-Kategorie reingeschoben haben, die ich persönlich jetzt nicht so geil fände, wie zum Beispiel Internet Access. Also Internet Access ist sowas aus ganz mehreren Gründen. Datenschutz, aber auch also Daten-Usage.
Ja.
Möchte ich das eigentlich schon gern für einzelne Apps deaktivieren
können. Auf jeden Fall, ich auch.
So, und das ist genau zum Beispiel eine von den Sachen, die defaultmäßig granted ist. Sonst gibt's irgendwie einige neue Sachen in Android 6.0. Für Android-Entwickler gibt's irgendwie einige Sachen. Uns hat das irgendwie viel Arbeit gekostet. Ja, muss man nicht weiter zu sagen.
Okay.
Sie haben halt viel Zeug gedroppt, was früher als deprecated markiert war.
Okay.
So.
Mal aufkommen. Das heißt, sie haben es wirklich jetzt gemacht.
Ja. Ja, also die hatten tatsächlich irgendwie ein paar Sachen drin, die irgendwie seit 5 Android-Versionen, also nicht Major-Versionen, aber den letzten 5 großen Releases da irgendwie als deprecated markiert waren, haben sie es ja endlich mal rausgeschmissen.
Okay.
So. Und dann mit 6.0 sind jetzt natürlich auch 2 neue Flagship-Devices gelauncht, neben dem Pixel C. Gibt's jetzt noch das 5X und das 6P?
Ja, macht Sinn.
Also das Nexus, das ist die Nexus-Reihe, aus welchem Grund auch immer das noch eben, also das sind Smartphones und Pixel ist irgendwie Tablet.
Ja.
Dabei gab's Pixel das früher auch mal, Pixel ist jetzt auch mit Tablet, früher gab's ja auch noch Nexus-Tablets, das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Ja, das
was Google da treibt. So, aber das Nexus 5, das der Felix zum Beispiel hier liegen hat, das kriegt einen Nachfolger, das 5X.
Okay.
Was gibt's da Neues? Bessere Kamera, größere Pixel, größere Linse, kann 4K Video.
Genau, kann
Hexacore, Snapdragon.
Hexacore, genau.
Ja.
USB-C mit
USB-C ist Gewinn mit einfach.
Fast Charging irgendwie.
Ja, scheißegal, aber USB-C, du kannst nicht mehr falsch rum reinstecken. Wie geil ist
ja,
das denn?
Ja, auf jeden Fall. Und eben, sie sagen sowas von 10 Minuten laden bringt dir irgendwie 4 Stunden Usage.
Das stimmt.
Sie haben einen Fingerabdruckscanner auf die Rückseite entwickelt. Sie haben die Kameralinse jetzt mittig gemacht auf der Rückseite und etwas drunter einen Fingerabdruckscanner. Ja. Das heißt, der ist so angebracht, dass wenn du das Phone so hältst, dann ist dein Zeigefinger sozusagen, kannst du blind auf den Fingerabdruckscanner legen.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, ob sich das eben dann auch im Benutzungsmuster ausdrücken wird, ob du den da die ganze Zeit drauflegen musst.
Wahrscheinlich nicht.
Oder
auch so wie
oder,
bei allen anderen auch einmal drüber. Ne?
Oder ob das halt dadurch, dass du auch einfach nur hinten den drauflegst, dann auch das Gerät automatisch entsperrt. Zumindest sowas meine ich zu haben.
Das wäre doch eine gute Sache.
Das ist
also hier
alles
vorne
soweit ganz nett.
Den Reader fand ich tatsächlich nicht so geil. Also ich hatte
beim iPhone?
Ja, und ich habe auch so ein anderes Telefon mal gehabt, das war auch kack. Also da war es super scheiße, aber beim iPhone. Mhm. Das Problem ist halt, dass man sich seinen Daumen schon hart verkrippeln muss, dass das anständig funktioniert. Und wenn du es jetzt einfach nur in der Hand hältst, kann ich mir das eher vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch.
Ja. Jedenfalls, also ich finde das interessant, dass es das geben wird. Natürlich gibt's auch gleich eine entsprechende API dafür in Android 6.0.
Ja.
Für Fingerabdruckscanner Authentication auslesen so.
Okay.
Ich versuche gerade noch irgendwelche interessanten Sachen daraus zu finden, aber gibt's keine Sachen. Außer es ist wie das Pixel C, also ist beides irgendwie ja coming soon und so.
Ja.
Und man wird's halt erstmal nicht in Deutschland bestellen können. Was ist da denn los?
Immer.
Und dann gibt's noch das Nexus 6P. Das ist halt das neue Nexus 6.
Genau.
Das hat jetzt einen Octa-Core. Das ist irgendwie jetzt von Huawei. Ich meine, das frühere Nexus 6 war von Motorola.
Ja. Die haben, glaube ich, alle Hersteller schon einmal durch jetzt für ihre Nexus-Telefone. Ja, ja. Weil keiner will halt diese Telefone machen, weil die einfach, also.
Das ist halt anstrengend, ne?
Ja, ist anstrengend.
Also die stehen unter krassem Preisdruck, oder?
Ja, genau. Also speziell jetzt mit den neuen Phones auch, das kleine kostet 380, glaube ich, und das ist halt ein Flaggschiff-Telefon trotzdem, ja. Mit super vielen Krempel und es ist halt das Developer-Phone. Das heißt, es muss auch funktionieren. Kannst jetzt nicht verkacken.
Und wer baut das 5X? LG immer noch.
LG, okay. Ich hätte jetzt gedacht,
also wie bisher.
Also ich habe viele rumheulen hören, die gesagt haben, es ist blöd, dass es kein
kein Induktionsladedings hat.
Induktionsladedings mehr.
Ja, weil das 5 konnte ja Key.
Ja.
Mein Nexus 7 kann das auch.
Ja. Also ich finde es auch ganz cool. Also ich habe einen Nexus 4 und da hat die Induktion jetzt aufgegeben. Tatsächlich. Es lag die ganze Zeit auf einer Induktionsschale. Und irgendwann ist da der Induktionsdingsi kaputt gegangen, ja. Okay. Und das ist natürlich nicht so cool dann.
Also von der Ladeschale oder vom
Gerät? Vom Gerät.
Ah.
Das ist doof. Und also es
überinduziert.
Ja. Das Problem ist halt, dass das Telefon auch relativ warm wird, wenn es da die ganze Zeit drauf lädt, weil eine richtige Induktionsladeschale, quasi die aus China, kosten halt irgendwie $5, aber sind halt auch entsprechend kacke dann. Muss man auch alles sehen.
Ja, aber trotzdem ist es blöd, dass sie es weggelassen haben. Also eigentlich kann das ja nicht so viel kosten, oder? Dass sie das jetzt noch hätten einbauen.
Ja, das Problem ist halt auch, dass du dann quasi, du machst da hinten so eine Metallplatte rein, damit dieses Induktionszeug überhaupt funktioniert, eine Spule halt.
Ja.
Und
verbraucht so viel Platz oder was?
Verbraucht Platz und es verbraucht auch, also es macht auch deinen Empfang beschissener, wenn du da irgendwie so Antennen und so Zeugs drin hast.
Aber du könntest ja zum Beispiel das für beides nutzen.
Nee.
Plus
dieses Antennenzeug ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach die Antenne für 2 Sachen benutzen, dann funktioniert es.
Ja.
Leider nicht.
Ja. Plus du hättest wahrscheinlich zumindest bei dem Nexus 6P, das ein Metallrückteil hat, wahrscheinlich auch noch ein bisschen Probleme.
Ja, genau. Es ist alles nicht so einfach. Induktion ist, also ich mag tatsächlich das Induktion-Ding an meinem Nexus 5 auch. Ich habe so eine IKEA-Lampe und da kann ich das raufwerfen am Arm und dann ist fertig. Weil das ist auch nicht so picky, das Induktionsteil. Das ist relativ groß angelegt, da ist eine große Spule drauf.
Du legst es halt auf deinen Nachttisch.
Genau, du legst es halt drauf und dann lädt es bis morgen fertig. Und es lädt wahrscheinlich auch in 3 Stunden oder so fertig oder 4.
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die mich auch noch freuen würde, irgendwie abends mein iPhone einfach nur hinzulegen und zu wissen, es ist schon geladen.
Ja.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, das Nexus 5X, wenn man sich jetzt ein neues Telefon kaufen wollte, dann wäre das vielleicht eine Sache, die man sich überlegen kann, weil für 380, ich weiß gar nicht, wie teuer ist es gerade hier, 370 oder so.
Ja, die waren immer recht preiswert.
Genau, und das ist auch wieder preiswert. Das heißt,
und,
es ist nicht ein shitty teures Telefon wie das letzte, das Nexus 6, weil das war ja super teuer. Es hat irgendwie 600 Euro oder so gekostet.
Ja, aber gibt es irgendeinen Grund, es zu kaufen? Also
wenn du jetzt gerade ein Telefon hast, was funktioniert? Nee.
Naja, genau, also gäbe es jetzt für dich einen Grund?
Nee.
Also, fünf.
Also interessant an der Sache finde ich doch eigentlich nur eins. Diese Nexus-Geräte sind immer relativ, also es sind Flagship-Phones und dafür sind sie immer relativ günstig, haben aber gleichzeitig auch noch den Vorteil, dass sie am längsten von allen Android-Phones mit Updates unterstützt wird und am schnellsten.
Ja.
Ja, es ist also nicht nur ein wie lange nach Einführung des Produktes kriege ich noch Updates dafür, egal ob jetzt sicherheitsrelevant oder neue Major-Releases mit Features, sondern auch noch, wie schnell kriege ich die Updates? Muss ich dann noch mal ein halbes Jahr warten, bis irgendwie der Motorola oder der Samsung vor allem da irgendwie das angepasst hat, ja?
Ja.
Oder kriege ich da halt einfach so ein Stock Android drauf?
Ja.
Das ist halt an den Nexus-Geräten einfach immer das Beste.
Das ist einfach das Allerbeste. Und deswegen, wenn mich jemand fragen würde, was man für ein Telefon sich kaufen soll, immer Nexus. Also außer jetzt beim letzten Mal, weil es einfach ganz schön teuer war, wenn du ein billiges Telefon haben willst.
Mhm.
Aber jetzt ist wieder, du kaufst dir ein Nexus-Telefon, ganz einfach.
Mhm.
Und da gibt's auch eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen, außer du willst keine Kreditkarte bei Google angeben oder so, keine Ahnung.
Die andere zwei Sachen, die ich irgendwie enttäuschend finde in Ermangelung, einfach auch weitere Details. Ich weiß nicht genau, was da drin läuft. Das ist hier auf einen Hexa-Core und auf einen Octa-Core setzen, das ist für mich irgendwie Optimierung am falschen Ende, weil das heißt im Endeffekt doch nachher nur, sie haben irgendwie mehr Kerne, die aber niedriger getaktet werden wahrscheinlich, um Batterielaufzeit irgendwie zu schützen.
Genau.
Und das hat mehrere Ergebnisse, nämlich zum einen mal, also es ist halt schön, aber es nutzt halt kaum einer, weil die meisten der Apps kannst du nicht so krass parallelisiert programmieren. Ja. Dann führt es zum Beispiel zu was anderem. Ich habe dem letzten irgendwo einen Tweet gelesen, den suche ich nachher mal noch raus, wenn ich Zeit habe. Dass halt irgendwie die Single-Core-Performance von ganz vielen Android-Devices halt irgendwie richtig grottig ist. Und das sorgt dann halt zum Beispiel dafür, dass irgendwie JavaScript auf Webseiten total bescheiden läuft, weil das halt häufig im Single-Core-Modus ausgeführt wird. Also, weil da halt nicht irgendwie groß gethreadet wird. Und das ist
ja
blöd.
Ja gut, aber Threading und JavaScript ist jetzt auch nicht so die einfache Sache, muss man
ja
sagen.
Ja, aber dann solltest du halt eine bessere Single-Core-Performance haben.
Ja, aber tatsächlich auch dieses JavaScript auf dem Computer, keine Ahnung, macht halt, zeigt die Webseiten an. Und vielmehr, ich will jetzt nicht, also es gibt auch noch nicht die Killer-Apps in JavaScript auf deinem Telefon. Das ist ja auch wieder so eine Sache, ja? Du hast eine App, die halt irgendwas anständig macht, aber du gehst doch nicht auf eine Webseite, um irgendwie fucking deinen Newsreader oder sowas zu machen. Macht doch keiner.
Nee.
Auch wenn es cool wäre. Aber da kommen wir jetzt gleich zum neuen Thema, oder? Wollen wir es direkt nach vorne ziehen, was jetzt passen würde?
Können wir machen.
Das Google
Amp.
Google Amp.
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 Amp, Amp.
Genau. Also für mich ist auf jeden Fall gerade ein Problem, dass dieses ganze Webzeug auf dem Telefon ist halt da. Du hast einen Browser, aber du hast nicht so die... Du willst eigentlich nicht hernehmen, weil du ja für alles irgendwie Apps hast. So.
Aha.
Und Google Amp will das jedenfalls ein bisschen näher zusammenbringen, diese Native Apps zu Webzeug, habe ich das richtig verstanden?
Oder
willst du austauschen nicht. Oder was?
Ja,
erzähl doch mal.
Okay, also AMP ist ein neues Projekt, steht für Accelerated Mobile Pages.
Ja.
Und zielt darauf ab, dass Webseiten also mobile Webseiten in der Lade-Performance optimiert werden. Das kann, und das kann man durch viele Tricks erreichen. Eine Sache, die sie eben gesagt haben, ist, okay, gut, wir unterstützen nur einen Subset an Elementen.
Mhm.
Also die nutzen halt im Prinzip Custom Elements dafür.
Okay.
Dafür haben sie eine JavaScript-Library gebaut. Und dadurch kriegst du halt hin, dass du bei einheitlicheren Inhalten du das einfacher bauen kannst und gleichzeitig irgendwie besser optimieren kannst.
Mhm.
Plus, dass sie halt sich darauf verlassen, dass ganz viel davon eben auf CDNs liegt.
Okay.
Und
das dann quasi schon gecached ist deswegen.
Ja, und dass dass der Seiteninhalt leichter in eine andere Seite integriert werden kann. Also für mich wirkt das Ganze wie so eine Art iFrames on Steroids irgendwie. Also okay. in der Demo, die zum Beispiel Google dazu zeigt, zeigen sie einen Nexus-Device, wo irgendwie im Chrome-Browser ein Suchergebnis auf ist und dann sind da oben irgendwie eine Reihe von Google News-Einträgen.
Ja.
Ja, also das ist ein Artikel vom Guardian und ein Artikel von der Times.
Ja.
Und wenn du drauf drückst, dann browst der nicht zu der anderen Seite, sondern er macht das so wie in der Webseite
auf.
Okay. Oh, also es wirkt dann vielleicht so ein bisschen mehr wie Native App. Und dahinter steckt dann halt so das Konzept, dass halt jeder im Prinzip dann auch so, also jede Webseite in dem Sinne auch so ein Cache werden kann für die Inhalte.
Mhm. Okay.
So habe ich das verstanden und zum Beispiel Google wird dann halt einer der großen AMP-Cache-Anbieter werden, die halt sozusagen in ihren Suchergebnissen dann schon die geAMP-cached Version anbieten, dass du, wenn du auf so ein Suchergebnis dann drückst und das so ein AMP-Suchergebnis ist oder ein AMP-kompatibles, also das auch eine AMP-Variante hat, dann kannst du halt draufdrücken und wird dir gleich das angezeigt.
Okay.
Weil es schon mit gecached und geladen ist.
Okay. Gut, ist jetzt für den User vielleicht ganz schick, weil es irgendwie schneller geht, aber wenn ich jetzt aus Sicht der Verlage komme, was haben die davon, warum sollten die das machen? Also ich meine, wenn ich auf deren Webseite gehe, kriege ich ja die ganze Werbung und alles mit und darüber finanzieren die sich ja. Wenn ich jetzt diese AMP-Variante nehme, hätte ich ja...
Du kriegst mehr User, weil sie schneller draufschauen können.
Ja, also das verursacht mir höchstens Kosten.
Aber das ist ja gecached.
Ja.
Ja, okay, das keine Kosten, aber auch keine User, weil die kommen ja noch nicht mal zu mir. Die kommen ja in der gecachten Variante.
Das verursacht dir redaktionelle Kosten, weil du deine Artikel entsprechend aufbereiten musst. Also weil du da entweder deine Artikel entsprechend aufbereiten, also Zeug rausstrippen musst, also in deinem, sagen wir mal, in deinem CMS oder was auch immer, musst du dann so eine spezielle AMP-Version pflegen oder eben so einen Generator bauen.
Macht mir also noch Kosten?
Ja, der einzige Use Case, das einzige, was AMP sozusagen den Verlegern dadurch an Benefit eben verteilt, ist das, naja, weil es schneller geht, nutzen vielleicht mehr Leute das. Ja. Mehr Argumente habe ich daraus nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber das bringt mir doch als Verleger nichts. Also wenn die nicht mal mehr auf meine Seite kommen, dann habe ich sie doch auch nicht als Kunden. Also das.
Na, was heißt für dich als Kunde? Wenn du so ein Verleger bist, dann willst du halt irgendwie die Leute auf deiner Seite haben und entweder zahlen sie.
Ja,
das ist auch noch eine entscheidende Sache, wie funktioniert AMP mit Paywalls. Ich glaube, da steht in der FAQ gerade mehr oder weniger so, ja, yeah, wir arbeiten dran.
Dann würde ich ja, das würde ich ja verstehen.
Wenn du Werbung oder halt auch Analytics hast, ne? Also wenn das halt deine Daten oder deine genau, Cache-Strategie genau. ist,
was also irgendwie den Kunden anzeigt. Auf jeden Fall auf meiner Seite haben, denn da bezahlt er Geld selber oder er generiert zumindest Geld, indem er sich Werbung anzeigen lässt. Ja. Und mir
da merkt man dann auch wieder, das ist halt auf jeden Fall an die Verlage gedacht worden bei dem Ganzen. Die arbeiten dran, dass es, also auf der FAQ-Seite von dem AMP-Project steht so, ja, wir werden daran arbeiten oder wir arbeiten jetzt schon dran, dass es Werbeformate wie Banner und so weiter auch geht. Wir weisen mehr oder weniger nochmal drauf hin, hallo, wir wollen hier gerade was machen, dass das für den Benutzer schneller macht. Und Anzeigen zu laden widerspricht dem Ganzen ja irgendwie. So. Ich meine, das ist ja genau der interessante Punkt an der Sache ist, bei iOS 9 gibt es jetzt diese Content-Blocker, ja, also Werbeblocker für Content, die du halt installieren kannst, wo einfach so eine Liste an URLs und an Präfixen und so weiter irgendwie in deinen Safari reinschmeißt und alle Daten, die von denen kommen, die ignoriert er einfach und lädt er nicht, ja, so wie halt hier Adblock und so funktionieren. Adblock ist mittlerweile übrigens auch evil.
Ja, ja. Was?
Sind verkauft worden.
Was darf man jetzt benutzen? Ich hab
uBlock Origin.
Origin, weil uBlock selber ist auch evil.
Alle evil.
Nur uBlock Origin nicht. Alle so, anderen sind
böse. Aber das ist zum Beispiel genau der Punkt, ja. Das hat man jetzt gerade bei iOS 9, sagen wir so irgendwie, alle User, boah, seit ich da irgend so einen Content-Blocker installiert habe, scheißegal welchen, das ist ja voll snappy. Man kann ja fast wieder auf Edge auch mal surfen hier, das ist ja genial. So. Ja, natürlich, weil man halt die ganze scheiß Werbung und alles mal weggeblockt hat. So, und jetzt kommen die her und sagen, ja, wir machen eine mobile-optimierte Variante von der Seite. Ja, aber wir machen die Werbung schon irgendwie mit rein.
Hä?
Und das andere, was du angesprochen hast, Tracking und Analytics, das spielt sich ja auch so ein bisschen Hand in Hand. Also so eine Webseite wie jetzt Bild.de oder so, die gewinnen ja, also die können ja den Wert, den sie über Werbung bekommen, bei den Werbeanbietern nur dadurch aufrufen, dass sie sagen können, guck mal, wir haben so und so viel, wie heißt dieser eine da, dieser eine IVW oder so? Gibt's so ein paar Tracking-Pixel, einen, den muss man irgendwie, den muss jedes deutsche Unternehmen so ein Tracking-Pixel da, um Auflagen, Reichweite für Internetmedien irgendwie zu dokumentieren. So, und darüber definieren die das halt. Und wenn du denen das absprichst, ja, weil halt der User nicht mehr den Artikel direkt von deinem Server lädt, sondern der ist halt irgendwie schon zwischengecached bei Google und er lädt ihn dann halt mehr oder weniger von dem Google-Server, ist uncool. Auch daran arbeiten sie irgendwie, dass Tracking-Ergebnisse irgendwie durchgereicht werden oder so. Ist so die offizielle Aussage gerade. Und dann nochmal eine persönliche Einschätzung. Ich meine, ich bin ein alter Google-Hater anscheinend. Die wollen halt einfach mehr Info haben. Also Google freut Googles, sich halt bei dem Google Projekt Sicht voll.
Aus Google-Sicht verstehe ich das total. Ich verstehe halt nicht, warum sollten Verlage da mitmachen? Also,
weiß ich auch nicht.
Ich sehe das auch nicht. Es macht irgendwie nicht so viel Sinn.
Also, weißt du, als privater Blogger ist es mir vielleicht noch egal, ja. Als Privatpodcaster vielleicht auch noch.
Ja, aber als privater Blogger hast du ja dann quasi einen Blog, aber dann kümmert sich doch diesen AMP-Shit, machst doch dann nicht, so viel zu anstrengend.
Ja, aber dich juckt's auch nicht, wenn...
Wenn es aus Versehen dein CMS kann oder so.
Ja, okay, who fucking cares?
Ja.
Aber aus Sicht der Verlage, okay, wenn da irgendwie Werbung drin ist und ich damit irgendwie Geld verdienen kann, ja, machen wir das halt noch, aber wenn das halt nicht gegeben ist, dann mache ich es ja nicht.
Also eine Sache, die eben vielleicht noch interessant ist, dass es eben nicht nur dann im Web ist, sondern dass es zum Beispiel auch in Native Apps wie zum Beispiel Facebook Messenger oder so drin ist. Ja, also wo halt bisher irgendwie du einen Artikel also ich schicke dir jetzt einen Link in Facebook Messenger, dann passiert da in der Regel so eine Unfurl-Geschichte, also dass das irgendwie so ein Bild aus dem Artikel rausgräbt und den Titel irgendwie rausgräbt und das zeigt es dir dann zusammen an und wenn du auf diesen Link drückst, dann geht irgendwie der in den Facebook Messenger Browser auf oder der Safari. Und das ist eine sehr langwierige und painvolle Experience, haben die sich vielleicht gedacht, und das hast du jetzt dann irgendwie da innen drin und das kann auch ein App-User, also ein App-Macher wie zum Beispiel Facebook Messenger integrieren. Ich weiß nicht, ob das bringt. Ich würde es mal von einer anderen Seite angehen. Wenn man sich die Webseite von diesem AMP-Project gerade anschaut, dann ist da oben irgendwie, da sind irgendwie zwei recht lange verlagslesertaugliche Texte irgendwie, wo irgendwas steht, wie toll es doch ist. Und dann kommt noch irgendwie nochmal so irgendwie, dass es voll seamless ist. Und dann kommt einfach nur mal eine lange Liste von Publishern, die da irgendwie mitmachen. Ja, dann kommt eine Liste von irgendwie den Technologiepartnern und dann kommt nochmal eine Liste mit, Moment, 1, 2, 3, 4, 10 oder 12 Testimonials. Hm. Ja, also wenn du so viel, also sowohl dieses, weiß nicht, was sind hier 25, 30 Verlage und unten ganz viele Testimonials, dann hast du anscheinend nicht wirklich was für dich spricht, außer dass du eben sagst, guck mal, wir lassen dafür sprechen, dass viele andere da mitmachen und guck mal, wir lassen irgendwelche Leute was Tolles drüber sagen.
Ja. Naja. Gut. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt wirklich groß Verwendung findet. Ich meine, okay, Google steht dahinter, muss man mal sehen.
Wave.
Vielleicht.
Wave.
Vielleicht.
Vielleicht Wave.
Erledigt sich das auch.
WordPress.com. Vielleicht ist es auch einfach Wave. Also muss man auch.
Vielleicht ist es auch einfach Wave, genau.
Ja.
Also, aus technischen Aspekt stehe ich voll dahinter. Aber ich wüsste nicht, was der Incentive sein soll, da mitzumachen, aus Verlagssicht. Und wenn du die Verleger nicht dazu kriegst, bringt es aus meiner Sicht nichts. Ja. Also schön die technische Idee dann auch ist.
Ja.
Google hat auch noch was anderes vorgestellt, an Geräten, und zwar Chromecast. Und nicht nur ein Video-Chromecast, auch ein Audio-Chromecast. Und ich habe es mir noch gar nicht angeguckt, frage ich so jetzt mal, weiß ich nicht, Matt, hast du es angeguckt?
Teilweise. Der neue...
Ich google das jetzt mal so lange, DuckDuckGo das mal so lange.
Also, der neue normale Chromecast ist, soweit ich sehen kann, nichts Besonderes, außer dass er hässlicher geworden ist.
Ist rund
weil
irgendwie.
Es ist jetzt irgendwie so ein runder Pümpel, den man irgendwie...
So ein Hockey-Puck.
Den man irgendwie jetzt an seinen Fernseher hinten per HDMI dranhängt.
Mhm.
Und der macht halt irgendwie das, was der Chromecast bisher schon immer macht. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendwie sowas Tolles wie 4K oder so kann. Wenn er das könnte, dann würden sie voll abgehen drauf, aber Full HD rund, steht gell? Da.
Der ist rund. Ja, ist halt jetzt ja, habe ich auch gesagt, ein Hockeypuck.
Joho.
Der ist rund.
Jo.
Wahnsinn.
Also, ja,
ist findest rund. Du das gut?
Ich finde es vorher war so ein Stecki.
Also, irgendwie. Das macht halt immer noch keinen Sinn. Irgendwie.
Also, zum Beispiel, er kann noch immer kein 4K, weil sonst würden sie das hier ganz groß schreiben, sondern schreiben, Chromecast streamt Videos aus der Cloud, damit bekommen sie Full HD Auflösung mit Surround Sound. Bäh. Billig. Alle anderen können schon 4K.
Lame.
So. Das heißt, an dem normalen Chromecast hat sich, glaube ich, im Wesentlichen der Formfaktor geändert und dass da jetzt hinten das HDMI-Kabel halt so raushängt. Er braucht aber immer noch externen Stromzufuhr, so wie das immer ist bei diesen ganzen Geräten. Das ist einfach eine Lüge, wie sie das abbilden, als ob du es nur so über HDMI betreiben müsstest. Nein, du musst noch Strom per USB zufüttern. So. Das ist der neue Chromecast. Der interessantere Teil ist der neue Chromecast Audio. Insofern, der kann, wie der Name schon erahnen lässt, nur Audio, hat entsprechend keinen HDMI-Anschluss, sondern einen optisch einen analogen oder digitalen, glaube ich, Klinkenanschluss hinten raus.
Ja, optisch und digital. Ja.
Ah, optisch auch, okay.
Also optisch, digital und...
Ja, und der braucht irgendwie auch USB-Zuspeisung, ist ja klar. Und der hat eine interessante Sache an sich, nämlich, das ist nicht, also du kannst einen davon kaufen und das ist dann einfach so, damit kannst du deine uralte Stereoanlage aufrüsten, dass du jetzt auch Musik dahin streamen kannst, schön und ja, gut.
Wenn die das nicht von alleine kann.
Genau, aber das ist auch so eine Art Sonos für Arme.
Was ist ein Sonos?
Sonos ist so ein Audiosystem, Multiroom-System.
Du kannst also in jeden Raum eine Box stellen und du kannst
die sind Audio alle dahin streamen. Ethernet und connected und du streamst Wi-Fi. Einfach. Okay. Ja, oder Wi-Fi gibt's auch.
Das hört sich aber gar nicht halt, so schlecht an jetzt.
Du kannst halt in dein Schlafzimmer gehen, hörst die Musik, du gehst in dein Wohnzimmer, hörst du Musik und du kannst in aufs Klo gehen oder in die Küche.
Und quasi fast wie Kopfhörer, nur dass die
irgendwo dass du dich
ja, und du kannst es halt auch für mehrere Räume konfigurieren. Also du kannst sagen, spiele in dem Raum jetzt das, spiele in dem Raum jetzt das. Hier gucke ich gerade einen Film, da will ich bitte den Sound von dem haben und so weiter. Da will ich Spotify das hören. So, das ist Sonos. Das ist halt die High-End-Lösung oder die preislich auch etwas teurere Lösung. Und mit dem Chromecast Audio kannst du dir halt für hier in Deutschland oder hier in Russland 39 € irgendwie so ein Ding kaufen. Eins davon. Und du kannst auch ein weiteres kaufen und die synken sich dann untereinander. Ich habe noch keine Ahnung, wie gut das funktioniert.
Ja, das muss man.
Also sehen. Ob die dann wirklich sauber in Sync sind oder ob die das nur behaupten.
Ja, nicht, dass du dann wirklich von oder dass du zwischen den Räumen stehst und hörst,
wie ja, Latenz hörst. Das ist ja. Also da reichen halt schon irgendwie 100 Millisekunden oder 500 Millisekunden, ja. Dass du dich einfach zu Tode ärgerst.
Ja, auf jeden Fall.
Wo wir von Musik sprechen, wird draußen irgendwie Musik
laut. Okay, das hört man hier bestimmt nicht.
Oh, nee, hoffentlich nicht. Ja, das sind die neuen Chromecasts und gibt's dazu noch irgendwas zu sagen? Was der Chromecast? Die kosten beide irgendwie 39 €, deshalb verstehe ich nicht, warum sie nicht eingebaut haben, der beides kann.
Warum haben sie nicht eingebaut, der auch so einen fucking Audio-Ausgang hat, ja?
Tja.
Und dass du da reinstecken kannst, weil der andere ist ja auch nur so zwei Stecker.
Ja.
Ja.
Naja, was auch.
Ja, gut, vielleicht, ja.
Macht bestimmt Sinn.
Also dann kann das der normale nicht, dann muss ich mir beide kaufen. Aber ich kann in den Farben Schwarz, Zitrone und Koralle haben.
Koralle ist der
Koralle.
Fast, aber haben sie es auch in Peach Gold?
Nein,
oh,
Rose Gold.
Rose Gold.
Nee, Peach Gold. Aber ich kann es in Koralle
aber
haben.
Aber fast.
Das sollen sie einfach auch, also Coral als Farbe ist ja einigermaßen angesehen, hätten sie einfach nicht übersetzen sollen.
Koralle.
Korallengelb.
Korallensee.
Korallenblau.
What? Ja, ich finde das total nervig irgendwie an all diesen Geräten, dass da immer noch so ein USB-Netzteil dazu muss. Also,
ja.
Und dass sie dann, dass da könnte mal die EU hier einschreiten. Können sie mal was Sinnvolles tun, dass das so nicht abgebildet werden darf. Auf der ganzen fucking Seite ist nicht ein Bild, wo das Netzteil dranhängt.
Ja,
wo
du scheiße. Siehst,
scheiße, da muss ich ja nochmal einen Stecker opfern für.
Das finde ich auch nicht in Ordnung.
Das finde ich einfach, das hat mich damals beim Fire TV Stick schon geärgert und das wird mich jetzt auch weiter da ärgern, wenn ich so.
Und das ist nur, weil HDMI nicht anständig gespeckt ist.
Ja.
Die könnten nämlich 500 mAh durch das fucking HDMI durchdrücken.
Und dann bauen sie am Ende noch so Sachen, ich habe das von mehreren Leuten mittlerweile gehört, wenn du dann irgendwie da ein anderes als das mitgelieferte, beim Fire TV Stick mitgelieferte Netzteil benutzt, um dem USB-Strom beizufüttern,
ja, will denn
ja, dann sagt er, ist zu wenig. Aber wenn du das normale anschließt, dann zieht das irgendwie auch nur ein halbes Ampere oder so. Also die machen da dann noch irgendwie so eine Halb-DRM-Kodierung, warum auch immer.
Wahrscheinlich waren die billig.
Schwachsinn.
Bei einem Angebot.
Ja. Also der Vorteil Hass. bei dem neuen Chromecast ist halt, vorher war es ja so ein Stecki und der war ja hinten so dick und
hat nicht immer hingepasst, hat Slots blockiert.
Genau. Und das macht der neue halt jetzt nicht.
Und jetzt hängt es so runter,
jetzt
oder?
Jetzt hängt es dafür runter.
Hat das so ein Pfropfen, den man irgendwo rankleben kann? Das wäre ziemlich cool.
Weiß ich nicht.
Schicken dir ein doppelseitiges Klebeband oder eine Heißklebepistole dazu oder so.
Hast du alles zu Hause, machst dir selber.
Oh nee, dann kaufe ich mir einfach nicht sowas.
Dann kauft ihr halt nicht sowas.
Ich habe ja schon so einen Teil von Fire TV Box oder wie scheiße
der
Scheiß.
Halt heißt, da kannst du auch Audio und Video hinschicken.
Das stimmt.
Geht halt schön.
Vielleicht ist es einfach
fertig. Ja, aber also gerade der Audioteil, wenn es jetzt wirklich gut funktionieren sollte, muss man mal die ersten Berichte dann abwarten, dass du so eine Billig-Sonos-Variante hast und deine alten Stereo-Boxen irgendwie noch benutzen kannst. Mhm. Macht das durchaus Sinn. Vielleicht. Die TV-Variante macht jetzt aus meiner Sicht, ich brauch's nicht, aber 39 Euro ist natürlich immer noch ein harter Preis und das hat sich auch Amazon gedacht. Amazon hat irgendwie in seinen Store geguckt und hat gesagt, da gibt's so Geräte, die sind irgendwie total billig und ganz oben.
Everybody is doing.
Ja, jeder kauft sich irgendwie so einen komischen Chromecast. Deswegen machen wir jetzt auch mal noch einen Fire TV Stick, damit wir da so ein bisschen vorne rankommen. Aber eigentlich nervt uns das immer noch, dass es da in dieser blöden Kategorie tatsächlich andere Firmen gibt.
Google und was von Apple gibt und die da irgendwie auch gut verkaufen. Ne?
Ja, genau.
Schweinerei.
Und das finden wir nicht gut. Deswegen sagen wir mal, ja, das verwirrt ja irgendwie die Verbraucher, wenn es da irgendwie verschiedene Streaming-Geräte gibt.
Das verwirrt die Verbraucher.
Auf dem Markt.
Haben die das wirklich gesagt?
Ja, das ist die offizielle Begründung.
Aber
are you freaking kidding me?
Ich glaube, die haben einfach Angst davor, dass dann irgendwie die Verbraucherbehörde kommt und sagt, die müsst aber das andere mit anbieten.
Ja, genau. Und deswegen ist die offizielle Aussage, das verwirrt total die Verbraucher. Und deswegen verkaufen sie jetzt nur noch Streaming-Geräte, die auch definitiv Amazon Prime Video, Instant Prime Dings können.
So rüberziehen sie es auf, dass sie sagen, ja, wir haben hier auch dieses Prime Video Offering und die anderen können das nicht und die Leute glauben, die könnten das und kaufen, die beschweren sich nachher und
ja,
wir haben
ja, aber Prime Video können doch alle.
Deswegen. Nein. Ja, natürlich. Natürlich, ich kann das ja auf meinem iPhone auch.
Ich kann auch auf meinem Nexus 5, ja, natürlich. Natürlich kannst du das da auch.
Weiß ich's nicht.
Na gut, wir müssen es nachgucken.
Der eine sagt natürlich, der andere sagt, weiß
Chromecast,
ich nicht. Ich alphabetisiere das.
Amazon Prime Instant Video Prime.
Ich weiß nur, dass es auf iOS und auf Android natürlich geht. Aber ob's auf Na, aber
es ist zum Beispiel so
funktioniert.
Nee, ist zum Beispiel so, es gibt eine, also beim Chromecast ist es zum Beispiel so, dass es nativ anscheinend nicht geht. Deshalb braucht man eine App, die heißt Primecast.
Ah, okay.
Aber was du ja machen könntest, du könntest dieses Dings auf dem Telefon anmachen und dann über Chromecast zu dem Chromecasten, oder? Wird gehen.
Ja, mit Full HD
Primecast
sind.
Also,
ja. Also, aber wir müssen mal zulegen langsam.
Jedenfalls halt Apple, Quatsch, hat Amazon gesagt, wir schmeißen jetzt Apple TV und Amazon Chromecast einfach raus und darf nicht mehr angeboten werden. Es dürfen jetzt nur noch die Streaming-Boxen von Roku, die Xbox und Fire TV, weil die können das alles richtig. Ja. Tja, das ist schon harter Tobak, oder?
Harter Tobak.
Also ich meine, Amazon ist halt der Teileschieber Nummer 1 so. Und wenn die jetzt.
Außer bei Felix.
Ja, der kauft alles in China.
Ach so, ja, das stimmt.
Aber hardwaremäßig sind die schon irgendwie mit ganz weit oben und wenn die jetzt mal einfach so, da könnte wahrscheinlich demnächst auch mal die EU-Kommission vorbeikommen.
Ja, die EU-Kommission, ne, speziell die Steuerleute, sind jetzt bei Amazon UK, den ganzen Resellern vorbeigekommen, haben gesagt, ja, was denn mit euren Steuereinnahmen, die ihr bestimmt gemacht habt? Und also, Ich gebe euch wieder. Weil es gibt natürlich diese ganzen China Reseller, die ja halt auch direkt aus China verschicken, aber die müssten ja theoretisch auch in UK dann Steuern bezahlen oder in Deutschland halt.
Und vor allem müssen sie Importzoll bezahlen, was sie ja nicht machen.
Richtig. Eieieiei.
Eigentlich müsstest du das machen.
Ich müsste das machen.
Eieieiei.
Nee. Ich habe ja immer, ich bin ja unter dem Dings, unter der Bagatellgrenze.
Ja, deswegen müsstest du es trotzdem machen.
Nee.
Klar.
Natürlich nicht. Nein, Bagatellgrenze pro Paket, 25 Euro, einfache Sache. Ja. Ist wirklich so, pro Paket.
Mhm. 25 Euro. Ja. Nur weil es eine Bagatelle ist, heißt es nicht, dass es trotzdem
illegal ist. Nee, das Problem ist, ich würde es ja machen.
Ja.
Ich würde es ja machen. Aber das Zollamt sagt.
Der Aufwand ist so hoch.
Nee, das ist ja auch meine eigene Zeit und die müsste ich ja dann mit auf meine Steuererklärung drauf machen, dann wird sich das ja gar nicht lohnen für die.
Ja, schon klar.
Ich würde ja mehr Geld zurückbekommen, als ich eigentlich bezahlen würde.
Können wir trotzdem nochmal, wie findet ihr jetzt den Move von Amazon?
Pff, das ist bescheuert.
Das macht doch überhaupt keinen
Sinn. Also ich meine, da ist natürlich ein Interessenskonflikt, aber dann sollen sie halt einfach ein besseres Device bauen.
Ja.
Also,
ja, ich verstehe es, also verstehe ich auch nicht, warum.
Also, sagen wir es mal so rum.
Ich verstehe es schon, aber der Move ist trotzdem, also ich verstehe die Intention dahinter, dass sie sagen, sie wollen es jetzt nicht mehr verkaufen, weil irgendwie ihre Geräte wichtiger und wir wollen ja hier, was weiß ich, Apple verkauft ja auch nur die eigenen Geräte sozusagen und nicht Amazon-Geräte. Trotzdem, ja. Es ist, fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
Ja, du kannst das Spiel halt auf zwei Arten und Weisen spielen. Also das Fire TV ist ja für Amazon auch keine Geldmaschine. Das macht ja selber kein Geld. Mit dem Verkauf,
die Verkauf
verdienen sie kein Geld. Sondern das ist eine reine Anfixmaschine. Genau. So. Und das können sie ja einfach, ich meine, das ist doch viel cooler noch, das können sie beim Chromecast und beim Apple TV, jetzt wo es dann, also beim Apple TV wird es schwierig, da gibt es keinen App Store, aber da können sie zumindest hier ihre Prime Video App machen. Ja, und beim Chromecast können sie auf jeden Fall irgendwie auch, weil das ja Google Ding sie da hat, können sie bestimmt irgendwie dann auch Apps und so für machen. Ja. Wo sie ihren, also ich meine, bei Apple können sie auch eine Amazon Store App machen, wo du Amazon Artikel kaufen kannst, nur halt keine Apps, die du darauf installieren kannst, das wird halt nicht gehen. Aber
ja gut, aber trotzdem könntest du Videoinhalte angucken
und
Shopping darüber machen.
Und das wäre halt die in letzter Konsequenz schlauere Lösung gewesen, einfach zu sagen, es ist uns scheißegal auf welchem Device, aber wir wollen, dass ihr Zeug bei uns kauft. Ja. Also.
Bisschen komisch.
Also, anders gesagt, war meine Definition oder mein Verständnis davon, dass Amazon sowas ja nur macht, weil es bisher noch kein anderes Device gab, das in großer Masse verfügbar war, wo das so geht. Also, es sollte sich ja eigentlich freuen, dass es jetzt die anderen gibt, wo sie auch mitmachen können. Naja.
Naja.
Lalalala.
Und die Begründung ist halt voll bogus. Also das ist.
Sie hätten auch einfach sagen können, ja, wir lügen euch jetzt an und jetzt sagen wir was. Irgendwas. Ja,
genau. Bi, okay, fertig.
Okay, wir haben euch angelogen davor übrigens. Wenn ich es nicht mitbekommen habe.
Ja.
Na gut.
Drohen denen da dann irgendwelche Strafen eigentlich?
Wie gesagt, wenn sie eine marktbeherrschende Stellung haben.
Haben sie aber eigentlich. Da. Obwohl doch, im Schrittverkauf haben sie auf jeden Fall empfangen,
marktbeherrschende Stellung. Das ist halt die Frage, da müssten sich natürlich Apple und Google auch beschweren, wirklich, und dann wird ein Verfahren eingeleitet.
Oder Verbraucherschutzzentralen in Deutschland zum Beispiel.
Ja, wenn sich das wirklich lohnt. die.
Im Onlinehandel ist Amazon auf jeden Fall. Gibt's da viel? Also was kommt nach Amazon im Onlinehandel gerade? Nicht viel. Gar nicht.
Ebay vielleicht.
Weiß ich nicht. Das könnte man jetzt mal, könnt ihr mal unsere Kraut
Kommt ja drauf an, nach was man da auch so geht.
Ja, nach fucking das, was wir gerade hatten, diese TV-Teile, diese TV-Sticks. Ja. Elektronik. Hm. Unterhaltungselektronik.
Schauen wir mal, ob das immer so bleibt.
Ja.
Viel interessanter ist, glaube ich, dass Toyota Trucks verliert.
Verloren.
Normalerweise verliert man Sachen von Trucks, ja.
Ja.
Aber nicht die Trucks.
Toyota ist da besser. Die sind schon einen Schritt weiter.
Die ganzen Trucks mit Chromecast drauf.
Oh, wer meint's?
Die ISIS hat jetzt, kämpft einfach nicht mehr, sondern sitzt vor ihren Smart-TVs.
Genau. Wenn sie es schlau machen würden, hätten sie dann gesagt, ja, wir haben die einfach anders ausgeschaltet.
Ja.
Wir haben sie infiziert. Also, wer möchte uns erleuchten, was denn da passiert ist?
Okay, also, es geht darum, Die US Treasury hat herausgefunden, dass die ISIS ganz viele...
Das US-Schatzamt?
Das, ja, genau. Das US... Oh, du bist zu deutsch.
Schatzamt Finanzministerium? Oder was ist das?
Schatzamt Finanzministerium.
Schatzamt.
Ja.
Was auch immer das macht.
Die horten die Schätze.
Ja.
Die ganzen, ja, ganzen Kisten von Indiana Jones und so.
Genau, also es geht um eine Geschichte quasi, dass das Finanzamt, das amerikanische Finanzamt herausgefunden hat, dass die ISIS neben ganz vielen alten Trucks, die sie irgendwo gefunden haben, auch hunderte neuer, also brandnagelneue Toyota gefunden haben.
So Pickup-Trucks,
ja, ja, genau, und alles,
SUV.
Alles, was man sich so vorstellt, wo halt die Leute mit ihren Raketenwerfer hinten drauf sitzen, ja.
Was im Militärischen dann den Begriff Technical kriegt. Pickup mit,
genau,
mit Leuten hinten drauf und Maschinengewehr oder genau, so ist ein Technical. Und
die gibt's, glaube ich, immer nur von Toyota, oder? Wenn man in
ja, also
egal, ob das jetzt irgendwie die ISIS ist oder ob das in Libyen irgendwelche Leute sind, da steht immer groß, fett Toyota hinten drauf, wenn die mit ihrem Flammenwerfer und sonstigen Sachen da hinten drauf sitzen oder steht da immer fett Toyota drauf.
Die sollte,
das ist total die Werbemaßnahme, deswegen verlieren die aber so Dinge.
Also Toyota ist quasi das ISIS Car. Yes. Toyota ISIS Car.
Die könnten da halt auch einfach mal so Werbeslogans damit machen.
Und was hat das eigentlich mit dem Finanzministerium zu tun?
Die haben es halt, weiß ich nicht, rausgefunden. Gesehen. Das Problem ist quasi, es geht ja darum, dass Toyota natürlich keine Pickup-Trucks an die ISIS verkaufen sollte. Ja.
Naja, ja? Also.
Die haben dafür,
was hat das Öl ganz kurz, was hat das,
die haben das Öl für die Autos gekriegt.
Was hat das US-Finanzministerium damit zu tun oder das Treasury? Die haben halt auch Antiterrorismus-Abteilungen, die sozusagen versuchen, Geldströme zu unterbinden, und die sind da halt drauf irgendwie gestoßen. So, ne? Also weil, also das US-Schatzamt hat da halt auch mit zu tun, weil Terrorismusfinanzierung ja auch irgendwie unterbunden werden muss.
Die haben einfach Fernsehen geguckt und gesehen, boah, das ist aber ein neuer Toyota.
Ja. Da müssen wir mal die Abgaswerte prüfen. Ist das ein Diesel? Ich sag's euch, wenn das Diesel wären, die Amis wären ganz schnell einmarschiert und hätten den Emissionsskandal ein für alle Mal.
Genau.
Oh, sehr gut.
Wir befreien den Emissionsskandal einfach. Bring ein bisschen Freedom von unseren
Benzinern.
Genau.
Benzinduft's Freedom.
Genau. Oh,
schön.
Ist eigentlich der Abrams-Panzer ein Diesel oder ein Benziner?
Hä?
Der Abrams-Panzer.
Der Abrams, der hat eine Gasturbine, also ich tippe mal auf Benzin oder Kerosin.
Kerosin dann schon, ja. Was sind da seine Abgaswerte eigentlich? Ist das überhaupt vertretbar?
Naja, also ich weiß ja nicht, aber es hat anscheinend noch keiner lange hinter einem ausgehalten. Ja gut, die meisten von den Panzern haben ja Vielstoff-Brennmotoren, so, dass sie irgendwie, die können auch notfalls irgendwie Munition verbrennen und fahren damit. Ja, und was hat Toyota dann gesagt?
Die haben gesagt so, weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind.
Wir haben da gerade in der Wüste ein Werbevideo gedreht und dann haben die uns überfallen, oder?
We are investigating this issue.
Aha.
Und dann ist dabei bis jetzt noch nichts rausgekommen, weil ein relativ neuer News.
Ja, gut.
Aber es ist einfach so geil, echt.
Wenn du auf den Link klickst, ist ja auch Toyota sagt Tableflip.
Naja, Shrug.
Nee, die sagen Shrug, oder?
Ja, Shrug.
Der Shrug-Smiley. Also, Shrug. Tableflip ist ein anderes Smiley.
Kommen wir ganz kurz bei Shrug und so. Sehr geiles Feature an einer App, die heißt Slack.
Erzähl doch mal, was Slack ist. Was Slack ist.
Naja, ist egal, aber wenn du bei Slack, wenn du vor einer Nachricht / Shrug schreibst, dann nimmt es das und fügt hinten an deine Nachricht so ein Shrug an.
Oh, das ist toll.
Ich liebe das. Ich brauch das sehr häufig. ja. Toyota,
Ja, okay.
Vielleicht hat Toyota auch einfach nur gedacht, VW kann nicht die ganze Presse bekommen, wir wollen auch mal wieder.
Also, das ist halt eine komische Sache, weil, also man weiß ja normalerweise, wo man so Shit hinverkauft, ja?
Ja.
Und man muss ja auch seine Supply Chain dann nachverfolgen können. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es ja, vielleicht sollte man da eher hingucken dann. Aber dafür haben sie jetzt frische neue Toyotas. Ist ja auch eine gute Sache. Und sie sind ja verkauft, also es ist ja nicht so, dass sie verschenkt wurden, ja? Das heißt, jemand hat damit schon Geld gemacht.
Vielleicht hat Toyota eben selber auch gesagt, ne, wir kaufen denen irgendwie neue, die haben sauberere Abgaswerte, dann ist das, genau, ist das ein sauberer Krieg.
Genau, sie hatten, oh shit, wir haben da auch so einen Skandal eigentlich. Komm, wir verkaufen nicht schnell dieses.
Genau. Die haben alle, das sind alles die, wo sie auch so eine gehackte Software drauf haben.
Ja, ja, genau. So, oh, wir haben da auch.
Wo bringen wir die hin, dass sie keiner findet? Mm,
wir haben dann, wir könnten ein paar, fuck. Wir können ein paar nach Afrika bringen, aber wir haben so wenig Geld. Die haben nur diese blöden Diamanten. Wir bringen die zur ISIS. Die haben nämlich Cash.
Ja, und gleichzeitig da und fällt Öl. Niemand auf.
Und Öl.
Ja.
Genau, okay. Fällt niemand auf, ist ja Wüste.
Duh. Ja. Ja, duh.
Gute Sache. Ja, anyways.
Okay.
Erzähl doch mal weiter Slack, oder war das die Geschichte?
Nee, das war einfach nur so ein lustiger Side.
Okay. Was, aber wir hatten noch irgendwas mit Slack, oder habe ich das schon?
Was? Nö.
Gab's da nix? Gab's da nicht dieses andere, was nicht Slack ist, oder so? Oder
Slack? Ach so, ja, das machen wir nächstes Mal.
Okay,
machen wir nächstes Mal. Das gute Sache. Weiß der Flydie irgendwie.
Der Flydie weiß das.
Ja. Dann hat hier der Makefu noch was reingeschrieben. Hacktoberfest.
Das Hacktoberfest ist schon wieder ein, ach so, ist da unten sogar noch. Okay, perfekt. Und zwar, das ist von DigitalOcean eine Aktion, wo sie sagen,
Digo.
Wenn du 4 Pull-Requests bei Open-Source-Projekten auf GitHub stellst, dann kriegst du dafür ein T-Shirt. Also sie wollen damit quasi Open-Source-Software...
4?
4!
Ganze 4?
Ganze 4, bei egal wo. Also es ist manchmal wichtig, dass es irgendwie was Wichtiges ist. Kann auch dein eigener Shit sein. Das ist auch alles vollkommen egal. Jedenfalls kriegst cool. du dann T-Shirts. Und ich hoffe ja, das sind gute T-Shirts, weil die sehen relativ smooth eigentlich aus. Und quasi es geht darum, dass du mal das erste Mal überhaupt Open Source kollaborierst und mit GitHub geht es ja relativ einfach. Und einfach mal in die Szene kommst. Ich weiß nicht, ist das eine Szene, Open Source Szene? Weiß nicht, ob man das so sagt. Ist ja auch egal.
Die wollen doch einfach auch noch wieder E-Mail-Adressen sammeln.
Ja, natürlich, naja,
wollen die fucken. Meine haben sie eh schon.
Ja, die wollen auch den GitHub-Username natürlich von alles haben. Jedenfalls ist eine coole Sache, finde ich jedenfalls. Open Source unterstützen, immer cool. Genau, ihr bekommt dann ein T-Shirt am Ende. So, das habe ich irgendwie vergessen zu sagen. Wenn ihr diese 4 Pull-Requests gemacht
habt. Oh yeah.
Und ihr habt dafür noch Zeit bis zum 31. Oktober, was ja noch voll viel Zeit ist. Und coole Sache, wollte ich bloß kurz mal ansprechen, nicht viel drüber reden.
Oh yeah.
Okay. Dann, also, jetzt kommt ja der ganze Microsoft-Blog noch.
Yo, der Microsoft-Blog.
Scheiße, wir haben noch nicht mehr über Microsoft geredet. Wir haben die ganzen Zeiten über Trash geredet.
Oh, wir müssen über Microsoft reden.
Ja, nee, wir müssen reden. Also,
wir müssen eigentlich müssen wir nicht zuhören. Unser nee, Microsoft-Experte.
Microsoft ihr habt das Sexperte.
Flydie ist nicht dabei.
RMS.sexy.
Kommt später nochmal, ja. Ja, und dann war noch so ein Microsoft-Event.
Echt? Das habe ich hab's auch
gar nicht mitgekriegt.
Ich auch nicht.
Und erst als hier irgendwie diese Telegram-Nachrichten von euch kamen. Bla, bla, bla. Und ich gedacht, echt? Was ist passiert?
Jetzt, da habe ich es immer noch nicht mitbekommen. Ich
doch, Ingo hat das Microsoft-Event gerade akustisch sehr korrekt bla, zusammengefasst. Also, wir fanden...
Hammer. Quick, touch wood, planet, boah.
What? Das war das Microsoft-Event.
Das ist schön.
Vielleicht können wir es... ja. Nee, also ja. Wir waren auch tatsächlich überrascht, dass es dann nicht irgendwie mal so jemand irgendwie so ein Watching im Office irgendwie bei uns irgendwie gestartet hat, aber es waren dann...
Wir waren denen wahrscheinlich auch zu blöd. So
eh nur noch die blöden Freelancer da, weil die ganzen anderen haben wahrscheinlich von daheim geschaut. Keine Ahnung.
Ja, die haben von daheim geschaut.
Also, es war so ein Microsoft-Event. Und da hat Microsoft unter anderem Dinge vorgestellt, wie sie es so machen. Das eine ist...
Die haben ein Pixel C vorgestellt.
Nein, das war Google.
Echt? Aber haben die nicht auch sowas vorgestellt?
So ist ähnlich, da komme ich gleich drauf. Ich fang mal andersrum an. So. Sie haben neue Lumia-Phones vorgestellt. Die werden bald kommen und die bringen mit sich Windows 10 for Mobile oder so. Das heißt, Windows 10 Windows was? Mobile stirbt.
Was lachst du so komisch? Was guckst du so?
Und Windows 10 for Mobile ist halt irgendwie so das neue Ding sie da und das Tolle daran ist...
Hast du ein Telefon, hast du schon mal gesehen?
Was?
Kannst du solche besorgen, billig?
Nein.
Kannst du solche überhaupt besorgen? Auch, also.
Okay. ich verrate nicht zu viel, wenn ich so viel sage, dass ich für eine gewisse Firma aus Redmond, dem Letzt, die hier in Deutschland ein Office hat, bei Amazon ein Handy, der dieser Firma aus Redmond gekauft habe, weil es schneller ging, das von Amazon zu bekommen, als es aus dem internen Pool zu sourcen. So viel sage ich da.
Das ist schon ziemlich lustig eigentlich. Muss ich ja sagen. So. Aber das ist so typisch große Firmen. Muss man ja einfach mal sagen.
Das schon wundert klar. Auch niemand damit.
Wundert denn wirklich
nicht. Und wir bekommen Nahrung gereicht.
Ich will das hier. So. Aber ich kann das jetzt nicht essen. Ich stelle mir das hin.
Oh yeah.
Vielen Dank.
Danke. Danke.
Okay. Essen. Hungrige Tiere.
Oh. Muss ich, glaube ich, später nochmal vorbeischauen. Da.
Ja,
also, es gibt diese neuen Phones und da läuft dann eben diese neue Windows-Version auch drauf. Und das Tolle daran ist, die haben auch Octa-Cores und so, weil, warum nicht? Und dann hat Microsoft noch was vorgestellt, und das finde ich tatsächlich nicht uninnovativ. Sie haben so eine Art Dock vorgestellt. Und an dieses Dock hängst du dein neues Lumia-Phone dran, und das hat irgendwie auch USB-C und so. Sagen wir einfach, das ist im Prinzip so ein Nexus 5X von Microsoft. Das hat irgendwie ähnlich viel geile Hardware und so, mega geile Kamera und so, was weiß ich, 20 Millionen Megapixel und so.
Okay, also nichts, was man nicht
kennt. Genau, hätten wir nicht alles schon gehabt, aber jetzt kommt der entscheidende tolle Punkt. Du hast dann so ein Dock und dann hängst du dein Phone per USB-C dran, da lädt das Phone von.
USB-C, klar, logisch. Hast du das gehört?
USB-C, ja, auch.
Schon gewonnen,
kennen wir noch gar nicht.
Besser als Apple, gell?
Geil.
Oh, und, wow. Und natürlich gehen da auch Daten rüber und, das erlaubt dir, dass du an dieses Dock dann außerdem, also du hast dann USB-Ports und so hinten dran und auch Display, kannst du dann per, glaube ich, DisplayPort anschließen. Ja, ich muss verrückt sein. Also
ich verkaufe dir. Was?
Ich muss verrückt sein.
Ja. Ja.
Und noch ein Fisch drauf. Und noch zwei Baguette. Und den alten Käse auch noch drauf. Und noch ein Fisch. Und noch ein Fisch. Ich muss verrückt sein. Erzähl weiter.
So ungefähr.
Erzähl weiter.
Gott. Sehr gut.
Man. Noch ein Fisch. Käse. Also, ja, da kann man dann eben Maus, Tastatur, Bildschirm anschließen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man eben sein Handy, sein Smartphone davon anschließen kann und das dann als Computer benutzen kann. Also als vollwertigen Computer, weil bei Windows 10.
Dann so ein richtiges Windows 10.
Da bootet nichts, sondern das läuft ja schon. Also da ist ja ein Windows 10 auf dem Smartphone drauf.
Außer Akku sein.
Und
dann bootet's wieder. Hast du nicht geladen dabei?
Jetzt isst dein Zuckerstückchen hier, damit okay. Du noch.
Okay, damit ich nicht sagen kann, meinst du?
Ist okay. Auch, ja. Danach bist du ganz gut drauf. Und da ist halt Windows 10 drauf, und auf diesem Windows 10, da gibt's ja sowas, das nennt sich so Universal Apps Plattform, UWP, UAP. Ach, wir wissen selber immer nicht, wie die das gerade abkürzen bei uns. Und das bedeutet im Endeffekt, also du hast halt vorher irgendwie dein PowerPoint zum Beispiel auf so einem lächerlichen Smartphone-Display, wo ein PowerPoint überhaupt keinen Sinn macht. Aber in dem Moment, wo du das halt anschließt, zack, hast du halt hier hinten deinen normalen 27 Zoll, 24 Zoll, was weiß ich, Bildschirm, Maus und Tastatur. Und es ist
ein Startmenü.
Du hast auch ein Startmenü.
Ja!
Und du hast auch Alt-Tab und alles. Also
Alt-Tab hast du auch.
Mal. Ja, es ist halt im Prinzip ein vollwertiges Windows.
Alt-F2?
Alter, 4 meinst du?
Kannst du Windows Lock drücken? Also Windows L? Funktioniert das auch?
Geh ich mal von aus.
Musst du es dann anlocken mit einer Geste auf deinem Monitor? Wie funktioniert das dann?
Kannst du ja auch Steuerung Alt und Entfernen drücken.
Und nichts passiert.
Ja,
erzähl weiter.
Ja, und das ist eigentlich so, also das ist schon der eigentliche Clou oder ganz schön gar nicht übler Clou an der ganzen Geschichte, weil, also zumindest für diese ganzen E-Mail-Dödel ist das halt irgendwie eine super Sache. Also die ganzen Leute, die bei uns irgendwie da hocken und den ganzen Tag nichts anders machen, als irgendwie mit Leuten skypen und E-Mails schicken und ein paar PowerPoints entweder durchklicken oder selber machen, reicht halt mittlerweile die Rechenleistung auch von so einem Smartphone aus, speziell wenn es da noch so ein Octa-Core bekommt, der ja, wenn er am Strom hängt, kann man den ja auch ein bisschen höher takten und so.
Ja.
Und da reicht die Leistung super aus, und wenn du abends fertig bist, dann ziehst du halt einfach dein Phone weg und fertig. Und du musst auch nicht irgendwie Dinge synken oder so, weil es ist ja alles auf einem Device und natürlich auch in der Cloud TM, ja. Und damit ist es eigentlich schon eine ganz, ganz nette Sache. Ich bin nur
Also das ist so ein bisschen das, was Canonical schon vor
Urzeiten lange
mal sich überlegt hatte und irgendwie ist ja leider nicht auf die Reihe
gebracht. Sie haben es nicht hinbekommen, ja.
Richtige Phones dafür zu bauen. Mhm. Also dass man einfach alles ansteckt und dann hat man quasi seinen vollwertigen Desktop und hat immer alle seine Daten dabei. Mhm. Und eigentlich ist es ja eine coole Idee, weil du musst nicht zwei Geräte mit dir rumschleppen.
Genau.
Du steckst es einfach ran und ich meine, du kannst ja dann so eine Dockingstation, was weiß ich, in deinem Büro und zu Hause und bei deiner Mama und sonst wo haben. Ja,
kannst dann bestimmt auch einen Drucker anschließen und Druckertreiber konfigurieren auf deinem Smartphone.
Geil, alles was man sich wünscht.
Das ist 2015, das ist die Zukunft. Ja. Druckertreiber auf deinem Smartphone.
So weit ist es gekommen.
USB-Druckertreiber auf deinem Smartphone.
Gibt's das eigentlich noch? Ich weiß nur, dass das bei Linux immer noch nicht funktioniert.
Was?
Der Drucker. Drucker ist das neue Audio.
Nadeldrucker, die funktionieren schon mittlerweile.
Muss halt schauen, dass es mindestens schon 20 Jahre abgehangen ist.
Also das ist an sich schon eine echt nette Sache. Ich habe halt echt Zweifel, ob das von der Qualität her bei den Apps so gut passen wird. Also wir haben hier selber so ein paar Apps von Microsoft irgendwie in Verwendung, die stürzen freudig ab, wenn du da am MacBook irgendwie nur ein zweites Display dranhängst. Dann ist das schon so, was, ein zweiter Bildschirm, da komme ich nicht mehr klar, puff, weg. Oder andersrum, wenn du vorher zwei Bildschirme hattest und jetzt auf einmal einen und das gleichzeitig noch damit einhergeht, weil halt vorher das Netzwerk über Thunderbolt kam und jetzt über WLAN, dann ein Bildschirm weniger und gerade kein Netzwerk, puff, weg.
So gut programmiert sind die Apps bei Microsoft?
Ja, das sind ja Mac-Apps, das ist nicht deren Kerndisziplin.
Also, damit reden die sich raus.
Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Und ja, hab nicht so
es
viel
ist
Zeit.
Office, ja. Ja. Es ist Office.
Aber also,
was will man aber?
Ja, also diese Office-Apps, die sind tatsächlich irgendwie da dann halt entsprechend optimiert. Ja, also ich meine, ganzen Microsoft-Apps werden dahingehend optimiert sein. Ob es andere Apps danach sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass halt jetzt schon eine Weile lang ja auch ein vollwertiges Windows auf diesen Surface Pro zum Beispiel lief und dass da auch viele Entwickler, die dann Apps über den Windows Store vertrieben haben, also sag mal so, der Windows-Entwickler an sich.
Oh, jetzt. Ja. Jetzt komm. Jetzt
der,
pack aus.
Der nee,
ja. Hey,
Stabilität von Apps kann man ja offensichtlich objektiv irgendwie bewerten. Und die kamen da halt jetzt mal nicht so mit klar, wenn da irgendwie sich mal die Display-Auflösung durch, also die Orientation irgendwie verändert hat oder so.
Nee, das kann ja auch nicht
sehen. Jetzt stell dir mal vor, die sind ja davon ausgegangen, dass sie auf einem Rechner laufen und einen Rechner drehst du jetzt mal selten so. Aber weil die Tastatur ist immer unten.
Ja. Ja.
Aber also, du kannst ihn doch schon querdrehen.
Ja, natürlich, aber warum solltest du es machen?
Ja, und jetzt kommt ja der Witz, jetzt gehen sie ja sozusagen wie andersrum. Jetzt gehen sie von dem Kleinen, wo das irgendwie alles so voll dynamisch und flexibel und so ist, jetzt musst du auch gleichzeitig wieder das Große unterstützen. Und ich weiß noch nicht, wie genau sie das irgendwie hinkriegen wollen, aber wie das mit der Qualität stimmen soll, weil das erhöht ja auch einfach den Entwicklungsaufwand enorm. Aber wie gesagt, für die ganzen paar Standard-Apps, die du da so haben wirst, also du wirst da jetzt keinen Reference aufs nächste Produkt, du wirst da kein AutoCAD oder so drauf laufen lassen irgendwie. Nee. Hier irgendein Spiel oder so, glaube ich nicht. Wird wenig Spaß machen. Aber so ein Word oder so ein OneNote oder so ein Outlook oder so oder ein Skype, warum nicht? Ja, wird bestimmt toll. Und da haben sie zumindest im Vergleich zu den anderen, da haben sie mal was einigermaßen Eigenes geschaffen.
Genau, also ich meine, das ist was du jetzt mit einem Standard-Android oder einem Standard-iOS-Gerät nicht
machen kannst. Ich habe dann manchmal auch einfach aufgrund der Art der Präsentation irgendwie nervlich ausschalten müssen. Sie haben irgendwie keine Preisinfos zu diesem Dock verloren, soweit ich weiß. Sie haben Preise für die Phones sind relativ ähnlich wie die von den Nexus-Devices. Ja, und dann haben sie noch irgendwie das neue Surface Pro 4 vorgestellt, also vierte Generation Surface Pro. Das ist halt jetzt irgendwie so ein, was ist das dann da, 12 Zoll Tablet mit hier dieser Folien oder Cover-Tastatur irgendwie und was Core i7 und Shubidu irgendwie mega sechste Generation, Shubidu bla bla bla, da haben sie sich irgendwie einen drauf runtergeholt, irgendwie wie geile Hardware da drin verbaut ist und irgendwie kriegen sie anscheinend das auch mit der Akkulaufzeit hin legen immer noch Wert drauf, dass so ein Tablet unbedingt Lüftungsschlitze haben muss, geil, weil da halt ein Lüfter rein muss.
Muss der Lüfter, ist da ein Lüfter drin?
Ja, in Surface Pro hat immer
ein
Lüfter.
Ein Pen. Ein
Touchpen. Nee. Da kommen wir eins weiter, oder? Oder ist das beim Surface Pro 4 auch?
Ich habe hier auf den Link geklickt, den du da reingemacht hast.
Ja, das ist ja ein anderes.
Ach so.
Das ist ja nicht das Surface Pro 4.
Oh Mann, ey. So, pass doch mal ein bisschen Book auf.
Ach. Ah,
Junge. Du
hast es gesagt.
Was ist?
Was, Surface Book?
Ein Surface Book gibt's auch noch.
Legt man das auf den Boden oder ist es ein Surface Book?
Ja.
Ein Service Book. Nee, man schlägt es auf und blättert da drin. Ein Service Book.
Genau. Ein Service Book. Da schaut man nach, ob es Checkheft gepflegt ist.
Genau. Ob der Auspuff noch richtig röhrt.
Ob der Lüfter noch tut. Ist der Lüfter immer ordentlich durchgedreht?
Checkheft gepflegt.
Oh.
Gibt es eigentlich ein Checkheft, um das Checkheft
zu haben? Sie den Zahnriemen an 10.000 Kilometer von der Lüfter erneuert?
12.000.
Oh, 12. Ja. Okay. Aber echt. So, das haben sie irgendwie, also das Surface Pro 4, war da noch irgendwas wichtig dran? Ich glaube nicht.
Okay, jetzt kommen wir also zu dem interessanten Teil.
Voll mega geil schnell und so weiter.
Oh no.
Okay. Also das Surface Pro 4 ist angeblich wesentlich schneller als das iPad Pro von Apple und so. Und dann haben sie das Surface Book vorgestellt.
Jetzt!
Now we're talking. Wo alle halt im ersten Moment gesagt haben, hat ein Notebook, ne? Und das ist halt, aber im Wesentlichen ist das ein weiteres Surface, das ist nochmal etwas größer als das Surface Pro 4, das hat irgendwie 13 Zoll oder so hat. Und das wird auf so ein Lowercase draufgesteckt und das hat halt dann Tastatur und Trackpad und so. Und da zusammen ist das halt dann ein Notebook, ne?
Aber man kann es biegen in alle Richtungen.
Und genau, also sie haben so einen Mechanismus hinten gemacht, wo ich nicht verstehe, warum sie den gemacht haben.
Bestimmt
gar nicht. Der so aus so mehreren nach außen sichtbar offenliegenden Gliedmaßenstücken besteht und den kannst du halt irgendwie, also du kannst es halt zuklappen, aufklappen, du kannst der Mechanismus, mit dem das Tablet, das Surface oben in das Surface Book reingesteckt ist, der braucht keine Sperre in dem Sinne, sondern es reicht einfach, also der hält so normal und auch wenn du es gegen das Eigengewicht hältst, aber wenn du es rausziehst, dann geht es halt einfach direkt einfach so raus. Dann haben sie ähnlich wie der Smart Connector eben von Apple, also auch zwischen dem Tablet und der Lower Half da irgendwie auch eine Verbindung geschaffen, nicht nur für die Tastatur und das Trackpad, sondern auch in dem Ding ist unten auch noch etwas mehr Batterie drin, also Batterie-Extension sozusagen.
Und es kann auch...
Und es gibt ein Modell mit diskreter Grafikkarte dann da unten drin. Das heißt, in dem Moment, wo du das reinsteckst, schaltet es sozusagen um und rechnet die Grafik nicht mehr auf dem SoC aus dem Tablet, sondern eben auf der GPU in dem Lower Case. Das hat für mich unter anderem so interessante Nebenauswirkungen wie warm wird das Ding dann da unten?
Dafür hat's ja einen Lüfter an der Seite.
Ich hätte gerne eine Variante von dem Teil gehabt, die einfach nur verdammt viel Batterie unten drin hat. Ja, aber so eine diskrete GPU, wofür?
Kannst du dann irgendwie.
Sie haben dann irgendwie einen Typen irgendwie AutoCAD zeigen lassen, der dann irgendwie ganz stolz gesagt hat, ich habe hier 1000 Objekte auf dem Bildschirm. 1000! Und also generell war diese ganze Veranstaltung, es war ein einziges Zahlen-Bugfest, Pornfest, was weiß
und
ich.
Und wie viele Zahlen haben sie gesagt?
Milliarden. Alle.
So
dem alle
viele
Zahlen. Alle natürlichen Zahlen. Der Hit, den irgendein Kollege von mir rausgepickt hat, der auch live zugehört hat, war an einer Stelle, hat immer so, es ist nur 400 Mikron dick. So, ja, also 0,4 Millimeter, sagst du doch einfach so rum.
400 Mikron ist echt schön einfach. Es erinnert mich wieder an diesen einen, das eine Video, How to Sound Smart at Your TEDx Talk. Mhm. So, wir sagen Zahlen. Ja. 5, ja. Was eine Zahl ist. 8.
Ist auch eine Zahl.
31.
Ja, genau. Was ist noch an diesem Book irgendwie interessant? Sie haben dann eben, unten gibt's dann noch einen SD-Card-Reader und USB-Ports, wo du Zeug dran anschließen kannst. Dann haben sie noch einen Stift dazu gepackt, der sich irgendwie magnetisch draußen ranklacken lässt. Und ja, Ingo hat recht, das Surface Pro 4 kriegt auch diesen Stift. Der Stift hat irgendwie auch 1024 Druckstufen.
Geil.
Und irgendwie hat er irgendwie auch, die Batterie hält irgendwie ein Jahr. Nicht so wie bei diesem blöden Apple-Produkt, wo man sie nachträglich aufladen muss. Sie haben aber nicht erklärt, ob dann die Batterie nach einem Jahr leer ist. Oder ob du, echt, haben sie nicht gesagt.
Ja.
Aber du kannst andere, du kannst irgendwie aus einer Auswahl von mehreren Stiftspitzen auswählen und kannst dir dann die...
Ja, und vielleicht ist der Pen auch einfach so günstig, dass du einfach vier davon kaufen kannst.
Vielleicht kannst du auch tausend davon kaufen.
Ich weiß es nicht.
1024.
1024. Und natürlich hat der Pen irgendwie, also der ist dann auch ein Smart Pen natürlich, ja, also der kann da nicht nur vorne malen, sondern hinten auch
kann der auch dein Blut
Eraser messen
oder so?
Nein. Oh. Der kann dir nicht sagen, ob du Diabetiker bist.
Das wäre aber ziemlich
Und ja, da haben sie halt irgendwie so ganz viel Werbevideos.
1024, so. Mann.
Also ich finde das Gerät gut aus.
Ich finde das Gerät an sich, also das Tablet also sieht gut aus.
Bis
dieser
zu
komische
dem
Biegemechanismus.
Bisschen, ja, der sieht ein bisschen scheiße aus.
Ja.
Gebe ich dir recht. Aber ansonsten, ich meine,
also vor allem weil das halt auch nicht bündig zuklappt. Also wenn
ja,
man das dann zuklappt, sieht, so dass das Tablet nach außen guckt, das ist so eine
sieht
Lücke.
Sieht so ein bisschen so aus, als wäre vor 10 Jahren hätte man gesagt, okay, ja. Heute denkt man.
Aber also vor 5 Jahren war das noch ein Spaltmaß bei Autos. Heute also, nicht mal mehr das.
Ja.
Bei Autos. Und
naja. Vielleicht, ich weiß, du machst da Papier rein. Du machst da so A4-Blätter rein, drückst dir da alles rein und dann kannst du es mitnehmen, wie so ein Buch.
Das,
und da kommt's her.
Das war übrigens auch eine sehr Zahl, ne? Hat der Typ dann irgendwie
100 Blätter passen da rein.
Na, so ähnlich. hat der Typ halt irgendwie dann wirklich so irgendwann so gesagt so, ja, und das ist voll geil, weil das ist so groß wie ein DIN A4-Blatt. Und wenn du in die amerikanische New Yorker Audience reingefilmt hättest, hättest du immer gesehen so A4. Augen. A4? Was ist das?
Was ist ein A4?
Kein Audi A4.
Oh nein, ein Dieselstinker. Ah, tot. So.
Kann das auch US Letter? Gibt's auch in US Letter Format? Das muss man ja auch fragen dann.
Ja, das wird da nicht von VW gebaut. So, und zuletzt, also das hat dann irgendwie auch so 12 Stunden Battery Life und so, aber nur wenn du es auf dieses Lower-Teil da steckst, für das die
keinen... Ansonsten hat es 20 Minuten oder was?
Ich weiß nicht, aber wenig. Sie sagen, sie haben nicht gesagt, wie viel, aber weniger, wesentlich weniger.
Die Hälfte vielleicht?
Weiß ich nicht. Haben sie keine Aussage zu geben. So, und dann kommt jetzt zu den Sachen, wo sie mittlerweile auch mit Apple ordentlich mithalten können, nämlich beim Thema Preis. Das Ding ist jetzt
ja, genau.
Nicht die also, Definition von billig.
Genau, es sieht echt cool aus, man könnte es echt kaufen, dann scrollt man zum Preis und denkt, ja nee, so ein Ding brauche ich jetzt nicht.
Also
so,
es startet
so für 800, okay, ja,
ja.
kann man mal mitnehmen, für 1500 für den Einstiegspreis eher nicht
aber
so.
Aber du kriegst einen Core i5, 8 GB RAM und 128 GB SSD, Alter.
Ja, die kann ich mir auch zusammen kaufen also, für 200 Euro.
Ja, ungefähr 200.
Ja.
Kommst du da?
Also sie haben, aber dann hast du ja keinen Rechner.
Nee, habe ich keinen fertigen Rechner.
Ich habe sie leasen.
Da hast du die 5, ne?
Ja, aber du hast ja nur gesagt, dann hast du keinen, krieg ich insgesamt billiger, ne?
Yeah, ja.
Das also mit den meisten Sachen.
Ja. Ja, und also sie spielen da halt in einer, sie haben das dann irgendwie mit dem MacBook Pro verglichen, wenn sie eine diskrete GPU drin hatten und mit dem normalen MacBook oder MacBook Air irgendwie.
Was haben sie gesagt? Wir sind immer genau gleich teuer.
Nee, sie haben gesagt, wir haben viel mehr und es ist, also man muss ihn lassen, es ist dann immer noch günstiger, aber es ist halt zum Beispiel ein 13 Zoll Notebook mit Touch, also man kann es einfach überhaupt nicht vergleichen.
Ganz kurz lieber ein Pixel C.
Ja, ganz kurz, also der Preis startet bei 1500, da kriegst du eben Core i5, 8 GB RAM und SSD, aber da kriegst du eben noch nicht diese geile externe Grafikkarte, also wenn man das mag.
Geil.
Sondern da muss man dann nochmal $400 extra hinlegen, also $1900.
Kriegst wahrscheinlich bei dem ganz billigen noch nicht mal die Tastatur dazu.
Nee, das ist schon zusammen.
Ach so.
Systempreis.
Na Gott sei Dank.
Und wenn du dann noch die, also da hast du dann auch irgendwie 256 GB Speicher. Und wenn du dann noch Core i7 und 16 GB und 512 SSD, dann musst du mal kurz $2,700 berappen.
Peanuts.
Das ist preislich
Portokasse.
Wie so ein ausgewachsenes MacBook Pro 15 Zoll Retina mit der dicken SSD und allem. Das aber ist auch
Stift.
Das ist leistungstechnisch identisch oder fast identisch.
Aber kein Stift.
Kein Stift, kein Touch, wer braucht's? So. Ne? Also, boah.
Wenn ich da jetzt noch das Phone rausziehen könnte, wenn das jetzt auch noch ein Pad-Phone wäre, dann würde ich's kaufen.
Pad-Phone. Vielleicht kommen sie irgendwann so her und sagen so, meine Wirklichkeit, ist da unten ein Phone drin.
Boom! Mind blown!
Ja, weißt du? Ja. Wenn du da deine Lumia reinstecken kannst.
Und dann fällt ein Apple-Phone raus.
Ich finde das Gerät in vielerlei Hinsicht interessant. Ich kann immer noch nicht verstehen, wieso die immer noch die fixe Idee haben, dass sie Hardware so bauen müssen, dass ein Lüfter rein muss.
Ist geiler.
Total. Sie haben halt immer noch da ihren x86-Stack, der da halt irgendwie viel zu viel Energie verbraucht und Intel kriegt das irgendwie nicht hin. Preislich muss ich halt auch leider sagen, also andersrum. Für alle Menschen, die ich kenne, denen ich in den letzten 5 oder 10 Jahren irgendwie nicht Apple-Hardware gekauft habe, war es immer vor dem Hintergrund, ja, also ich will nicht mehr als 500 € ausgeben. So, ich hätte gern so ein iPad, aber kann es nicht irgendwie auch so ein billiges Tablet sein von Samsung? Oder ja, ich hätte gern irgendwie so ein MacBook oder so, aber kann es nicht auch irgendwie so ein Lenovo Einsteiger-Notebook für 400 sein oder so? Also, ich sehe nicht, dass es so diehard Windows-Fans gibt, dass sie so viel Geld dafür berappen.
Ja.
Das war auch eine der Sachen, die sie irgendwie in der Keynote irgendwie hatten. Das hat ja Nadella irgendwie so gesagt, so, ja, wir haben jetzt irgendwie, wir sind jetzt auf dem Weg davon, dass wir die Leute wegkriegen von dem, dass sie Windows brauchen und es nicht mögen, dahin, dass sie Windows mögen, dahin, dass sie Windows wollen und lieben. Und der Preis spricht schon dafür, dass sie glauben, da haben sie schon einige. Also, krass. So, man darf mich nicht falsch verstehen, ich mag das, wenn es da Konkurrenz gibt. Ich habe das Gefühl, Apple ist da an gewisser Stelle mittlerweile ganz schön abgehoben und auch arrogant und glauben irgendwie, sie sind die einzigen Coolen und finde ich okay, wenn ihnen dann Microsoft mal wieder Breitseite gibt. Ich hab's von der Seite, gebe ich zu, auch am wenigsten erwartet.
Ja, das stimmt, ja.
Also ich hätte das jetzt eher von Google erwartet und da bin ich, sage ich mal, von so einem Pixel C oder so oder von so einem, auch dem Chromebook Pixel bin ich eher so etwas enttäuscht oder nicht so überrascht. Was gibt's zu der Geschichte noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Schauen wir mal, wie sich's schlägt. Schauen wir mal, wie die Apps dran angepasst werden. Ich glaube nicht, dass das so schnell so gut wird. Dann gibt's von Microsoft noch ein neues Microsoft Band. Das, also die Smartwatch von Microsoft.
Ja.
Das Microsoft Health Band.
Vor ein paar
genau, das ist jetzt das Band 2. Das kostet jetzt irgendwie, glaube ich, $50 mehr, aber mit $250 immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zu einer Apple Watch. Knapper. Pebble ist so preislich ungefähr gleich. Mhm. Hat irgendwie halt wesentlich, also bei Microsoft Band ist ja der Fokus vor allem irgendwie auf Health-Sensoren und auch das Betriebssystem, wie auch immer die Connect-Plattform dahinter, heißt ja noch Microsoft Health irgendwie. Das funktioniert mit allen drei Mobilplattformen, iOS, Android, Windows, so gut sie irgendwie wollen. Konnte es bisher noch keiner testen. Im Vergleich zum ersten Microsoft Band, das irgendwie nur in USA, Asien und England irgendwie verfügbar war.
Aber es wurde ja auch relativ hart gehypt, also das, ich weiß nicht,
ja, damals. Wir hatten es ja auch besprochen. Also
ja, es war auch
zu dem Zeitpunkt war das auch definitiv ein Renner. Also
ja, das ist ein interessantes Produkt gewesen. Ja. Das erste, und es hatte halt ein paar Fehler, wie zum Beispiel, dass es irgendwie halt relativ starr war. Also so wie das Huel Band, das ich früher mal hatte. Das haben sie jetzt anscheinend auch verbessert, dass es nicht an jedes Handgelenk gepasst hat, weil halt dieser Bereich oben, wo das Display drin ist, der war halt starr und der war relativ breit, also relativ lang und hat sich über viele Handgelenke einfach zu weit drüber gestreckt. Mhm. Das haben sie anscheinend behoben. Dafür ist es ein Preis teurer geworden ein bisschen und sie haben halt noch ein paar Länder mit aufgenommen. Also es wird jetzt bald in Deutschland auch verfügbar.
Oh, nicht schlecht.
So, ich bin gespannt. Ich überlege mir eventuell mal eins testweise zuzulegen.
Ja, mach mal.
Auch also, zum Beispiel, um zu sehen, also ich kann mir halt zum Beispiel nicht vorstellen, dass sie eine so gute Integration in das Notification-System reinbekommen, wie zum Beispiel Apple selber. Ja, also weil die Microsoft kann ja nicht die ganzen Notifications von anderen Apps abgreifen auf dem Phone und dann auf deine Watch bringen oder auf dein Band bringen. Das geht ja nicht. Das kann halt nur Apple.
Ja.
So, und also spätestens, mindestens da wird's halt auf jeden Fall ein Problem kriegen. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir auch irgendwie Demo-Units intern oder so.
Bestimmt.
Glaube ich nicht.
Oh, was? Du glaubst es nicht? Das ist ja verrückt.
So. Ja, zu guter Letzt, habt ihr noch irgendwas zu dem Band?
Nö. Ich weiß nicht, also wir hatten das eine ja nur, weil es in den USA quasi mal da war, aber wir haben es ja noch nie gesehen, oder? Hast du mal das Band gesehen?
So jein.
Du hast es, was heißt
ja,
das?
Ja, einer meiner Chefs hat so ein Band gehabt.
Ja.
Und, ja.
Ja gut, wenn es jetzt irgendwie in Deutschland auch...
Er hat bei öffentlichen Auftritten immer die Apple Watch getragen. Ich weiß nicht, also ich hab ihn wenig mit dem offen rumlaufen sehen. Das Einzige, was ich mal irgendwie gesehen habe, ist, dass bei Runkeeper dann manchmal gestanden hat, wie wenig er heute Nacht wieder geschlafen hat. Das stand da dann irgendwie mal drin, aber ansonsten nichts. So, dann haben wir hier noch das eigentliche Produkt, das eigentliche Highlight dieser, ich nenn's mal Keynote, der Panos Panay.
Gesundheit.
Von Microsoft.
Was? Gesundheit, ja.
What? Was ist das? Panos Panay?
Das ist ein Mensch.
Achso, okay, das ist aber gut zu wissen erstmal. Das muss ich jetzt auch mal sagen.
Hätte ja auch eine App sein.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also das ist eine App. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Panos Panay ist der Head von der Surface Unit bei Microsoft. Und der ist einfach nur mega gut drauf. Der ist pumped, und zwar immer. Der ist pumped about everything.
Okay.
Und da hat er einfach mal eine Keynote und Präsentation abgeliefert. Also mir ist häufig so ein Can I get a hell yeah auf den Zungen
gelegt. Hell yeah!
Genau, so. Awesome. Okay. Also der stand da vorne und hatte irgendwie dann so das Tablet in der Hand und hat so mehr oder weniger fast schon ins Publikum geschrien. Can you see what I'm holding here? Do you wanna hold it? You wanna hold it? You get it. Here you have it. Und ich so, Chaka. Was ist mit dir denn los? Junge, slow down. Hat einen
auf Balmer gemacht.
Bloß er hat
eine Namen. Er hat super hart gebäumert einfach.
Er hat gebäumert. Man kann's praktisch schon so sagen. Also er hat nicht irgendwie so und wie geil ist es da mit dem Preis? Ja, wie viel ist es wert? Was denkt ihr? Das hat er nicht, aber. Er war schon echt knapp
dran. Es ist nichts wert, aber es ist scheiße teuer. Nice.
Ja, also sie haben sich echt über alles so ausgelassen. Also ich glaube, sie haben keinen Aspekt an diesen neuen Surface-Geräten ausgelassen, der nicht mega awesome und pumped und super geil und was weiß ich war.
Was ist pumped? Was soll das sein?
Pumped ist, wenn du voll aufgedreht bist.
Aufgedreht, genau.
So. Aha. Und dann so, und der hat natürlich dann gleich irgendwie so halbwegs sein eigenes kleines Meme bekommen, hier bei The Verge zum Beispiel. Haben sie halt mal so ungefähr jedes Instagram und Tweet-Bild irgendwie von ihm raus gesucht, wie er einfach immer nur schreibt so, pumped for the Seahawks, I am pumped for tomorrow, I'm pumped for this, pumped for that. Er ist einfach immer pumped, der Typ. Und sie hatten auch dazwischen irgendwie einen, der dieses Surface Lumia Phones an diesem Dock präsentiert hat. Das war, der hat dann so for shizzle my nizzle, I'm gonna have that on my phone, yeah. Es hat nur noch gefehlt, dass er Nigger sagt und dann ist echt gedacht, was ist mit euch denn los? Also seid ihr irgendwie ins falsche Töpfchen gefallen heute Morgen, oder?
Coole Präsentation machen einfach.
Coole Präsentation.
Ja. Ja. Also ich bin da andere Vortragsstile gewohnt, aber ich habe dem letzten in den USA eben auch schon feststellen müssen, dass das infiziert das, da manche Leute. Also die finden es auch nicht verkehrt irgendwie das.
Ist auch lustig. Ich meine, wenn das sonst super boring ist, ja.
Ja.
Und dann ist es einfach cool, wenn einer mal ausrastet. Einfach mal ausrasten.
Warum nicht?
Ausrasten, irgendwelche Dinge tun, fertig. Auch schön.
Ja. Tu das.
Ja, es ist ja.
Rast einfach mal aus.
Ja. Also ich finde das okay. Leute können ruhig mal ausrasten. Genauso wie der Padphone-Typ, ja. Einfach lustig sein. Ist ja auch scheißegal, weil.
Genau.
Der Padfond-Typ war übrigens der CEO von Asus, genau. Was es einfach noch viel besser macht. Mit seinem übergroßen Anzug und super aufgedreht einfach. Ja, schön. Nee, ich finde es super. Leute können ruhig mal ausrasten.
Mehr ausrasten.
Oh, is it a phone in a pad?
It's a pad phone.
Pad phone.
It's a clad phone.
Clad phone.
Clad phone. Okay, dann schließen wir den Microsoft-Teil, oder?
Ja.
Ja.
Ja, schließen wir es ab. Super pumped.
Ja, super. We're so pumped. Yeah, 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 yeah.
Pumped.
Du könntest da mitmachen.
Also dieses Surface Book, ja, wenn es ein bisschen billiger wäre, könnte ich mir das vorstellen. Der Rest.
Wenn es ein bisschen billiger wäre und ich fürchte, dieser Mechanismus hinten, das wird einfach the motherfucking Definition auf Ächzen. Also
ja, es sieht.
Ich hätte es cool gefunden, wenn du es aufklappst und dann macht das Spiel so einen Sound von so einer Geistertür. So.
Das wäre ziemlich cool.
Ja. Kann man ja noch einbauen. Gut, ATS-Tipps.
ATS-Tipps, immer noch schieß.
Was
sind ATS? ATS ist Application Transport Security, ist eine Sache, die Apple bei iOS 9 eingeführt hat. Diese Security Best Practices, die jeder App jetzt folgen muss. Und man weiß halt manchmal nicht genau, warum es jetzt nicht geht. Also ATS sagt dann halt einfach so, kann die URL nicht aufrufen, ATS verletzt. Also ATS ist halt so eine Sammlung an Security Best Practices. Was ist es? SSL, also TLS 1.2 Minimum und
die ganzen guten
Krypto. Perfect for 3x3 und Lululu und lalala.
Muss jetzt auch SHA-256 Zertifikat sein, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Also jedenfalls mussten sie bei uns das WLAN umstellen, weil irgendwie iOS 9
und,
nicht mehr sich verbinden wollte.
Genau. Und das Tolle ist, Apple hat ein Tool in macOS El Capitan reingebaut, beziehungsweise in die, nicht zwingend da, sondern in die Command-Line-Developer-Tools, nämlich NSCurl, also die Apple-Version von Curl, so ein bisschen, und der kann man mit --ATS Diagnostics kann man eine URL aufrufen, also sagt der Use Case ist so, du hast eine iPhone-App, da hast du eine URL aufgerufen, das hat gesagt, geht nicht. Dann sagst du, okay, ich nehme mal diese URL, ruf das mit meinem Mac hier mit NSCurl --ATS Diagnostics, meinetwegen noch --Verbis und dann URL auf, und dann versucht er das aufzurufen und sagt dir, warum nicht, und sagt dir auch, also wenn dieses --Verbis zum Beispiel dabei hast, welche Exception Flags du setzen musst in deiner App über so plist-Einträge, damit das geht. Also der hilft dir sozusagen zum einen mal, indem er sagt, was ist denn falsch? Und idealerweise fixst du dann halt das Setup an deinem Server. Aber wenn du halt zum Beispiel gegen eine API gehst, wie die von Instagram oder so, die du ja nicht kontrollierst, die aber nicht ATS-compliant ist, dann kannst du halt über entsprechende Exceptions sagen, so, ja, yeah, ich weiß ATS, aber Perfect Forward Secrecy kann diese API nicht, bitte tu trotzdem. Mhm. Ganz nützlich.
Okay, gute Sache.
Ist natürlich insofern doof, weil jetzt ganz viele das einfach nur benutzen werden und sagen, ja, wenn ich jetzt so einfach mir da ausspucken lassen kann, welche Exceptions ich konfigurieren muss, dann ist mir ja egal,
ob except all the things.
Ja, wie heißt der Key? NS, ATS, Application Transport Security, except arbitrary loads. Wenn du das Flag bei dir in die App mit reinkompilierst, in das Ding,
dann geht
wieder alles, ATS wieder aus.
Voll easy. Dann kann man
gut, es wird jetzt gleich noch zwei Versionen gehen und dann werden sie es wahrscheinlich auch wieder rausnehmen.
Rausnehmen?
Naja, als deprecated markieren, dass du den Schalter nicht verwenden kannst.
Dann kannst du dich wirklich nicht mehr connecten, meinst du?
Ja, oder dass sie halt einfach sagen, also das ab so und so vielten ersten ist halt ATS-Pflicht für alle neuen Apps im App Store. So macht's Apple typischerweise. Ja.
Okay.
So, dann gibt's gerade noch ein neues Spielzeug, das ich mir bestellen musste, und zwar von Philips. Ich habe ja diese U-Lampen und
Hue.
Und die hatten halt bisher nur so eine relativ tumbe Bridge. Das ist halt irgendwie, da läuft so irgend so ein Mini-Linux drauf und ein Webserver, und da gibt's auch eine API, REST-API, Shubidu. Und ein Problem an diesen ganzen Geräten war ja immer, die können nicht HomeKit, weil die leistungstechnisch zu schwach sind für die entsprechenden Krypto-Anforderungen, die Apple davon gefordert hat. Und Philips hat das eben so gelöst, dass sie für das U-System jetzt eine neue Bridge rausgebracht haben. Und die hat so den Fußabdruck eines Apple TVs. Also von der, vom Formfaktor ist das jetzt, passt das direkt neben so ein Apple TV. Ich würde nicht empfehlen, das eine auf das andere zu stellen oder andersrum wegen Abwärme. Und die ist jetzt HomeKit und Siri compliant und kann irgendwie noch ein paar andere kleine Sachen bestimmt besser.
Und das heißt, es ist mehr integriert in das Apple-Zeug jetzt.
Ja, also du kannst halt in Zukunft irgendwie sowas machen wie, ey Siri, mach mal Küchenlicht an oder
do
so.
Do a barrel roll.
Do a barrel roll. Und dann machst du deine ganze Wohnung barrel roll.
Gute Sache.
Ja.
Du Disco.
Ich hab in letzter Zeit auch echt viel mehr von diesen Sachen da im sinnvollen Einsatz jetzt. Ich habe jetzt auch diesen Dim-Switch. Oh. Und der ist eigentlich echt cool, weil das ist halt genau das, was mir zum Beispiel mal in der Schlafzimmerlampe immer gefehlt hat. Ich wollte dann halt, also wenn du halt irgendwie so im Bett liegst und merkst, ein bisschen zu hell, dann willst du nicht nach deinem Handy suchen, das entsperren und so weiter, sondern du willst halt einfach schön auf so eine Taste drücken und es dimmen oder ausmachen auch zum Einschlafen.
Aber dafür musst du ja ausstehen.
Nee, weil das liegt neben mir am Bett liegt dieser Dim-Switch. Also der ist tragbar. Und
musst trotzdem dran drehen. Jetzt kannst du halt dann Siri Bescheid sagen.
Ja, genau. Siri, schlafen jetzt.
Schlafen jetzt.
Schlafen jetzt. Genau.
Gute Nacht, Matt.
Siri.
Gute Nacht, Baby.
Gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht, Bay.
Ja, und das andere, was ich jetzt seit einer Woche probiere, ist auch noch so Aufwachtimer. Also, dass ich neben meinem normalen Timer von meinem iPhone oder Wecker von meinem iPhone, dass ich halt auch noch so einen gesetzt habe, der morgens um 8 in einem variablen Rhythmus irgendwie 10 Minuten vorher fängt er an, langsam das Schlafzimmerlicht hoch zu dimmen. Und ich muss sagen, ich fühle mich dadurch, also ich wach dadurch angenehmer auf in letzter Zeit. Ist wahrscheinlich nur Einbildung, aber funktioniert gut.
Selbst der Placebo-Effekt.
Ja, genau, das ist ja das Coole. Selbst wenn es eine Einbildung wäre, es funktioniert in deinem Körper trotzdem.
Ja.
Das ist ja das Coole eigentlich.
Ja. Wenn
hört vielleicht irgendwann auf, aber das ist ja eine andere Sache. Ne?
Genau, wenn ihr jetzt auch so ein U-System habt schon, rennt nicht gleich los und bestellt die. Zum einen mal kriegt ihr die gerade bei Amazon innerhalb von 1 bis 3 Monaten.
Ja.
Es gibt aber Shops. Ich habe dann heute irgendwie gemerkt, dass es einen Shop gibt, der hat die gerade lieferfertig, weil ein Bekannter von mir hat jetzt seine schon. Das hat mich sehr geärgert. Und da kann man gerade auch innerhalb von 24 Stunden eins kriegen. Also meine ist jetzt unterwegs. Aber man kann auch noch warten, weil Philips hat angekündigt, dass sie für Besitzer der alten Bridge Rabattsystem irgendwie einführen. Sie haben noch nicht gesagt, was, aber ich schätze mal, man wird es dann halt für 30 statt 60 Euro bekommen oder 40. Man weiß es nicht. Ich wollte nicht warten und ich werde mich dann auf den Handel mit denen einlassen.
Habe auf deinen Link geklickt und habe gesehen, man kann Amazon jetzt auf Englisch schalten.
Was?
In Englisch, Peter, News.
Bist du verrückt? Oder? Was ist passiert? Was ist jetzt?
Ingo spricht kein Englisch.
Also.
Amazon.de auf Englisch schalten. Und das ist Peter. Du aber kannst warum? Da draufklicken und dann ist alles Englisch.
Ja, aber sag ich.
So ein Scheiß.
Aber sagen die einem auch mal, warum sie das machen? Und was die große Schwierigkeit dran ist? Also
ja, genau. Warum?
Na gut, sie müssen die ganzen Texte übersetzen, weil du kannst von ihnen ja nicht erwarten, dass sie die Produkte matchen, dass sie sagen, ach so, das ist der Artikel, den wir auch im US-Store haben, wir nehmen mal die Description.
Vielleicht hätten sie da einfach bei Wikipedia mal fragen sollen, weil die haben dafür ein System gefunden.
Oh, Wahnsinn.
Unglaublich.
Das ist sehr verrückt.
Oh, das ist cool.
Kannst bald wahrscheinlich, wenn du das dann machst, kannst du noch hinten dran, hinter jedem String ist noch so ein Translate this.
Translate this to German. To English, to German, to English, to German. Ja,
gut. Alles, was halt, also die Artikelbeschreibung ist natürlich dann noch Deutsch.
Ja, macht Sinn.
Aber trotzdem. Und es ist Peter. Und dann kannst du dann aber wieder zurückschalten auf Deutsch.
Geil.
Schön.
Hm?
Das sind Sachen einfach, ist geil. Macht man schön sagen,
ja. Kannst jetzt also Amazon.de auf Englisch haben. Wahnsinn. So toll. So wunderbar. Ach, schön. Die neue Welt. Amazon Deutsch auf Englisch. Gut.
Amazon Deutsch auf Englisch. Amazon.de-en.
Ja, genau.
Andersrum wäre schön, weil...
Ende. Ja.
Ja. Auch.
Amazon Ende.
Auch. Nee, ich habe gerade ein Problem durch das... Das Netzwerk in dem Office, wo wir sitzen, das kommt irgendwie in England raus. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und alle Webseiten denken gerade immer, ich wäre in England. Und, ja, aber zum Beispiel diese blöde Philips-Seite, auf der ich mich jetzt in den letzten Tagen eben ein bisschen mehr rumgetrieben habe, die hat dann immer so, ja, hier, willkommen in England. Und nee,
bin ich halt, aber gar nicht.
Nee, bin ich halt nicht. Also kann ich nachweisen, dass ich nicht bin. Ja, so ist das.
Ja, die sollten halt einfach härter matchen, nicht nur raten.
So, Lesefu, jetzt muss mal jemand anders hier kommen. Hier, Leadname. Makefu, Leadname, alles ein, kennst du einen, kennst du alle.
Oh, fuck. Okay, mein Lesefu ist OpenWRT auf Xiaomi Mini.
Gesundheit.
Danke. Echt schwer auch. Und zwar, dieses ist quasi ein Router aus China, den man super billig bekommt und der kann Wireless AC. Und das einzige Problem ist quasi, dass es ein chinesisches Interface hat. Ja.
Und du sprichst so wenig Chinesisch.
Ich spreche relativ wenig Chinesisch und außerdem ist es halt, es kommt halt aus China und wer weiß, was die da mit dem Shit angefangen haben. Das heißt, eigentlich will man immer den coolen OpenWRT-Shit haben, weil dann weiß man ja, also dann fühlt man sich eher nicht so abgefuckt. So. Und der Router kann auf OpenWRT geflasht werden und dann hast du quasi einen AC-Router, einen billigen, der funktioniert,
das ist cool,
für $30.
Okay.
Und das ist ein Kampfpreis, weil quasi, wenn man mal geschaut hat, AC-Router kosten in Deutschland 100 € plus.
Mhm, ja. Wie viel hast du bestellt?
2. Also ist auch schon fertig, ich habe schon alles gemacht.
Ach so.
Wollte bloß kurz darüber erzählen, weil es tatsächlich ein bisschen kräblich, das zu machen. Man braucht dann quasi so einen Developer-Account, dann muss man den erst in eine Development-Version flashen und dann muss man so eine SSH-Freischalte-Version flashen über deren Webseite quasi, beziehungsweise man bekommt halt die Firmware her und macht den auf dem USB-Stick und so. Das geht aber alles und dafür hat man halt danach einen Router, der Wireless AC kann und zwar einfach so und super schnell ist und sogar noch relativ cool aussieht.
Ja.
Weil dieses Xiaomi ist quasi so Chinas Apple, sagen sie immer von sich selber natürlich.
Sieht halt aus wie so ein Tragic MacPad.
Mhm. Keine Ahnung.
Ja.
Ja. Ach so, ja, so ein Magic Trackpad, genau. Und es halt, es sieht halbwegs anständig aus und von der Verarbeitung her ist es auch cool eigentlich. Und
der Name ist einfach super. Xiaomi Mi Wifi Mini.
Mi Wifi Mini. Genau. Und MIUI heißt, glaube ich, das die Oberfläche, die
das
sie auf
UI,
ihren...
Ja. MIUI.
MIUI. Ich glaube, das geht auch besser auszusprechen in Chinesisch. Das ist vielleicht das Ding. Vielleicht brauchen sie einen neuen Namen für den europäischen und den amerikanischen Markt.
Die sind ja hier jetzt noch nicht groß.
Jedenfalls von den Specs ist eigentlich ziemlich cool. Hat irgendwie 600 MHz, 16 MB Flash, was voll viel ist für diese Route, muss man noch dazu sagen. 120 MB DDR-RAM. Und halt zwei Wireless Interfaces. Das heißt, man könnte die auch dann quasi verschieden verwenden. Also es ist ein
Dual Band.
Dual Band, genau. Und also, weil es halt Wireless AC ist, kann es natürlich beides dann. Muss es können, weil ansonsten wäre es nicht Wireless AC. Obwohl, vielleicht doch schon.
Mhm.
Ist ja auch egal. Jedenfalls ist eine coole Sache. Ich habe mal den OpenWRT-Link verlinkt und oben irgendwo ist auch beschrieben, wie man das umflashen kann. Oder irgendwo in der Mitte, genau. Da die OpenWRT-Installation. Und ich muss sagen, du hast so eine App auf deinem Android-Telefon. Ich habe jetzt nicht mein eigenes genommen, weil die wollte irgendwie alle Sachen von dir wissen. So also alle Permissions, sonst fand ich nicht so cool, habe ich das auf meinem anderen Telefon gemacht. Aber die App war echt voll cool, weil du hast quasi dein Telefon angemacht, hast den Router angemacht, du hast dein Telefon dagegen verbunden und er hat gesagt so, ja, ich habe hier einen neuen Router, willst du den mit dem verbinden und willst du das dann alles einrichten? Und die User Experience dafür war eigentlich echt smooth. Das muss ich mal sagen. Das war eine coole Sache. Dafür, dass es so ein chinesischer Krempel ist. Und auch das Interface.
Mal, Felix.
Und auch das Interface ist relativ cool eigentlich, wenn man halt Chinesisch könnte. Die App ist übersetzt schon, aber halt nicht alles, sondern so ein paar Teile. Und für die Sachen, die nicht übersetzt waren, habe ich dann quasi dieses Google Translate hergenommen und dann mein eigenes Telefon vor das andere Telefon so gehalten. Aber das Geile ist, es hat funktioniert. Das ist cool. Das Allergeilste einfach. Dieses Google Translate ist auch super, super geil, muss ich jetzt mal sagen. Ist quasi, du machst ein Foto von einem Bild und du kannst dann quasi markieren, was wir übersetzen sollen. Und es funktioniert echt gut genug. Und das ist eine coole Sache einfach.
Okay.
total viel gewinnen, Google Translate und man kann es auch einfach durchmachen.
So, dein Pick jetzt nach Google Translate.
Ja, Google Translate ist super geil. Also die Google Translate App natürlich. Oder kann man bestimmt auch über das Web machen. Was sie.
So, dann Boarding Pass Barcode.
Das ist ein Artikel von einem Security Researcher.
Capes on Security, oder?
Capes on Security, ja.
Ja, den kennt man.
Ja, ich
ist okay.
Bin da nicht so firm, aber ich habe.
Das ist der eine, der immer so ein bisschen populistisch über Security schreibt, aber auch ein ganz.
Ja. Oh, der hat mal einen Boarding Pass irgendwie genommen von einem Kumpel oder so war das. Also hat ihn einer gefragt so und dann hat er halt irgendwie einen Boarding Pass genommen und hat nur den Barcode gescannt. Und hat da halt dann irgendwie Informationen rausgesucht, also hat dann irgendwie da den Name, Frequent Flyer Number und andere Sachen irgendwie rausgefunden. Ich weiß nicht jetzt, ob er diesen Barcode wirklich meint oder ob er diesen QR-like Barcode meint, also nur so ein Barcode ist ja in der Regel nur eine Nummer und der andere, der enthält
ja,
schon ein bisschen mehr Daten.
Ja, also es gibt diesen super Bonus-Barcode, der so mehrstufig ist.
Ja,
der also hat so fünf Phasen, eine, genau, der drunter.
Ja, genau, also der mehrere Felder unterteilt ist und jedes davon kann so halt, weiß nicht, Kilobyte oder so in Daten enthalten.
Ja,
keine Ahnung.
Ein bisschen Platz
hat. Genau, und das Tolle ist halt, und dann kannst du halt so eine Art Social Engineering damit treiben, ne? Also dann kannst du halt auch sich bei der Airline melden, kannst du sagen, ja, ich bin da sowieso. Was brauchen Sie? Ja, wir brauchen Ihr Passwort. Ja, habe ich nicht, aber ich habe meinen Frequent Flyer Number und ich habe das, also das hat er halt nicht gemacht durch Anrufen, sondern hat halt auf der Webseite dann bei Lufthansa zum Beispiel eben irgendwie Name, also ist ja auch häufig so, ne? Also wenn ihr ein Flug bucht, kriegt ihr in der Regel so einen Buchungscode und dann müsst ihr noch den Nachnamen eingeben, so ja, super secure.
Super.
Und das Krasse ist halt auch, dass bei Lufthansa das dann zum Beispiel so war, dass er darüber auch noch nicht nur den Flug sehen konnte, sondern halt mehr oder weniger Lesezugriff auf alle aktuell laufenden und künftigen Flüge und so buchen halt unter diesem Account hatte. Plus halt auch noch, wenn dann, das ist ja auch noch dann so ein Ding, da diese Airlines alle mittlerweile in so Verbünden drin sind, Lufthansa zum Beispiel, Star Alliance, ja.
Star Alliance,
dann hast du halt in der Regel auch Zugriff auf die ganzen Sachen noch irgendwie und dann ist halt so ein Keyhole-Attack oder so, also du hast halt mal einen Fuß in der Tür und dann kannst du dich von dort aus immer weiter ausweiten.
Das große Problem dabei ist einfach, dass die ganzen Airlines diese Frequent Flyer Number, dass die das als quasi
Lock-in
Key akzeptieren. Genau, also als quasi Key akzeptieren, nicht das ist einfach nur eine Nummer, die du hast, genauso wie deine, zum Beispiel deine Kreditkartennummer ist genau der gleiche Quatsch. Ja, die kannst du ja quasi für voll viele Sachen schon einfach direkt hernehmen, obwohl die einfach auf deiner Karte draufsteht, ja.
Ja, es gibt ja immer mal wieder bei Twitter dann auch so irgendwie so.
Ja, Leute
die Fotos schon, ich hab mal wieder eine neue Kreditkarte, keine Ahnung, weil irgendwie ganz viel Charges auf der alten drauf. Oh, hier Foto.
Ja, genau. Ja. Und genau solche Sachen, wenn quasi solche Pseudo öffentlichen Sachen dann als Secrets hergenommen werden, dann passiert halt sowas, ja. Und selbst wenn du irgendwie eine vierstellige PIN hast, na gut, eine vierstellige PIN, ja, sind halt 10.000 Versuche.
Ja. Genau, also das ist eine Sache, ist eben, man möchte dann in Zukunft, wenn man die nicht aufheben möchte, vielleicht solche Sachen, bevor man sie einfach so in den Müll schmeißt, auch essen. Ja. Genau. So. So wie es, was würde John McAfee tun? Er würde es essen.
What would John McAfee, du hast vielleicht nicht so das Beste, die beste Möglichkeit, die man sich so überlegen
kann. Und es ist das eine und dann habe ich bei der anderen Sache, also ich habe wenig jetzt gerade so mit so Flugtickets zu tun, vor allem ich habe nie so Tickets.
Ja.
Also ich habe das halt alles online, mittlerweile auf dem Smartphone online, damit es jeder lesen kann.
Ja.
Und aber wo ich das ähnlich habe, also eine Sache, die an die ich immer wieder erinnert werde, warum kann die Deutsche Bahn kein Passbook? Ja. Deutsche Bahn macht kein Passbook, weil bei Passbook kannst du halt nur so QR-Codes und also so ein paar verschiedene Standardformen von QR-Codes und andere Codes. Und
die versteht die QR-Code nicht.
Ja, und die Deutsche Bahn hat halt nicht einen QR-Code, der dann mehr oder weniger nur so fünf Zeichen oder eine ID oder so beinhaltet, weil die haben halt nicht immer Internet auf ihren Lesegeräten. Ja,
genau.
Und das war das
ist die komplett Zertifikat. Da immer rein,
ja, das ist halt komplett irgendwie Zertifikat und Info und deine Bahnbuchungsnummer und da steht dann auch drin, mit welchem Ausweis du bezahlt hast,
also
mit
so
welcher Kreditkarte du dich ausweisen musst und andersrum und alles steht da.
Ja. Also so wie ich das verstanden habe, ist da quasi dein Zertifikat, also dein, wie heißt es, dein deine Public-Private-Key-Schisse ist damit drin. Und das sind halt.
Kriegst die Bahn macht Public-Private-Key?
Also würde ich jetzt raten, weil ansonsten ist doch scheiße. Ansonsten kannst du doch einfach nur kopieren. Und dann ist es wieder für den Arsch. Oder?
Von deinem iPhone runterkopieren.
Nee, ich meine quasi, du findest so ein Ticket und nimmst einfach das und legst es dahin. Aber das muss ja signiert sein. Ansonsten ist doch ansonsten kannst du auch direkt wieder lassen. Weil wenn er nur irgendeine andere Daten drum schreibt, dann kannst du es einfach umschreiben.
Ja.
Aber wenn das quasi echt signiert ist, dann brauchst du auf dem Handheld brauchst du quasi nur das Zertifikat, was signieren kann. Und kannst dagegen checken und dann kannst du schauen, ob das richtig ist.
Okay, ja, verstehe.
Und deswegen, dafür brauchst du halt mehr Platz sein.
Ja, also das ist halt irgendwie, okay, das ist halt auch noch gesigned. Ich dachte gerade, wieso würdest du einen Private Key und einen Zertifikat in diesen QR-Code reinpacken? Sollte ich dich verstanden.
Nee, quasi nur die Signatur, also Signatur.
Ja, nur das Sign, okay, das soll es werden. Ja, klar.
Das würde ich jetzt, würde Sinn machen, oder?
Ich würde mich nicht wundern, wenn sie da drin dann auch noch irgendwie eine Schwarz-Weiß-Version von deinem Gesicht irgendwo reinkodiert haben oder sonst irgendwas.
Vielleicht gibt's ja dazu irgendwo quasi einen Write-Up im Internet. Wenn da unsere Hörer uns da was mal beisteuern könnten, wäre es natürlich eine coole Sache. Ja.
Und zu guter Letzt habe ich noch was zum Lesen von dem DHH. Also hier David Heinemeier Hansen, der Rails-Typ. Der bei Basecamp ja arbeitet und der hat halt in deren Firmenblog irgendwie mal einen Blogpost veröffentlicht, Don't base your business on a paid app, wo er halt mehr oder weniger sagt, ja, da ist halt wenig Geld mitzumachen und du hast halt nur Ärger. Also du machst halt am Ende irgendwie so eine, hier zum Beispiel, er hat das Tweetbot-Beispiel genommen, machst so eine Twitter-App, die irgendwie den Leuten irgendwie mega nützlich ist und so, bringst irgendwie einmal im Jahr oder ich glaube bei denen warst du zum Beispiel nach 2 Jahren nochmal eine neue Version raus und verlangst $5 dafür und schon springen dir die Leute aufs Dach und heißen dich sonst was und so und ist halt irgendwie ein hartes Business und so und dann hat er halt irgendwie, wie DHL ist, in seiner wenig nach links und rechts schauenden Art einfach mal gesagt, forget the paid app. Hat er ein Stück weit auch recht. Wir machen jetzt zum Beispiel gerade Apps auch nur noch mehr oder weniger aus dem Spaß an der Freude. Also
ja, nichts geiler.
Ja, ist halt einfach, wenn es nicht dein Einkommen definiert, sondern halt eher du schmerzbefreit und erfolgsbefreit irgendwie dran arbeiten kannst, hast du halt auch mehr Zeit, das Ding wachsen zu lassen und ausreifen zu lassen. Ja, also das ist ja auch immer so ein Thema, wenn du irgendwie eine App baust und von den Einkünften, die davon rauskommen, abhängig bist, dann hast du ja auch ein Ziel, möglichst schnell an den Markt zu kommen. Und das widerspricht möglicherweise dem Ziel, mit einigermaßen gute Qualität abzuliefern und alles Mögliche einzubauen. So. Ist ein recht interessantes Argument, das er da irgendwie auflegt. Kann man mal lesen.
Okay. Das heißt, du musst alle Apps kostenlos machen?
Naja, also du darfst halt nicht mehr dich drauf verlassen, dass du so eine App irgendwie verkaufst und davon reich wirst, sondern er hat da leicht reden, weil die machen das ja nicht, ja. Sondern du hast dann halt irgendwie ein Produkt im Hintergrund, das irgendwie so ein Service ist, Software as a Service, Plattform as a Service, irgendwas. Und die App ist halt nur sozusagen ein weiterer Client dafür oder ein weiterer Point of Entry oder ein weiterer Vertriebsweg.
Ja.
Aber ist nicht deine Hauptgenerierungsquelle.
Genau. Also es ist nicht, wenn wie du programmierst ein Spiel, verkaufst halt das Spiel, sondern du musst halt irgendwas verkaufen und die App ist halt nur ein Teil von deinem Produkt.
Genau. Und sagen wir so, Tweetbot ist da halt zum Beispiel insofern ein schlechtes Beispiel. Das ist eine App, die hat's geschafft. Ja, also die haben es insofern geschafft, dass irgendwie, wenn da eine neue Version rauskommt, die ist jetzt dieses Mal zum Beispiel auch irgendwie, glaube ich, teurer geworden als letztes Mal. Die hat jetzt $10 gekostet, Einführungspreis sogar, meine ich.
Einführungspreis war 5.
Einführungspreis 5? Okay, keine Ahnung. Ich hab's halt blind gekauft, weil mir egal. Also, wenn da nicht
reichwillig gestanden. Bist einfach so reich.
Nee, darum geht's nicht. Ich finde die App einfach gut.
Oh, kannst nicht machen.
Und als einer, der auch mal so Apps gebaut hat, weiß ich halt einfach auch, wie viel Zeit da reingeht und dann ist mir das halt auch das Geld wert. So. Nee, ich bin nicht so reich. Im Gegenteil.
Schade.
Ich bin jetzt $5 ärmer.
Scheiße, Bernd, ey.
Nee, aber also, die haben es halt geschafft, aber viele andere Apps, wie wir ja auch zum Beispiel mit unserer tollen Paperback-App damals, haben es halt einfach nicht geschafft, da mit so viel Geld zu verdienen, dass sich die Weiterentwicklung gelohnt hätte. Mhm. Und dann machst du es halt auch nicht.
Macht Sinn, ja.
So.
Ja,
Ist aber das Problem, dass da dafür jetzt ganz, ganz viele Apps im App Store rumhängen, die halt nicht weiterentwickelt werden.
Ja, die
halt
irgendwie
mal. Ja, aber das löst sich ja dann mit der Zeit von selber.
Ja, genau. Weil jetzt kommt eine neue Version von iOS, werden alle rausgekickt, die nicht mehr das können, fertig.
Nee.
Nicht?
Nee.
Wieso nicht?
Das ist nicht der Fall.
Ja, alles, was dann quasi, du musst doch die neue Version supporten, oder?
Ja, aber die alte Version, die alte App bleibt trotzdem drin. Nur weil eine neue iOS-Version, also wenn Apple so Regeln auferlegt, dann heißt es immer neue Submissions. Das ist so wie bei Autos Neuzulassung.
Okay.
Die alten Leichen bleiben immer noch existieren.
Okay.
Aber also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie 64-Bit zwang wurde, wie es vor einiger Zeit mal war, dass eine App das unterstützen muss, dann werden halt alle Neueinreichungen von Apps dafür gezählt. Und 32-Bit-Apps, die schon im Store sind und Versionen davon haben, ist halt egal. So.
Okay.
Und das einzige Problem, was du da halt hast, ist wie bei vielem auch, wenn du jetzt irgendwie dann mal ein Jahr lang an der App nichts gemacht hast, dann sind so viele krasse neue Anforderungen entstanden mit, okay, du musst 64-Bit machen, du musst Bitcode machen, du musst iOS 9 unterstützen. Wenn du iOS 9 machst, dann musst du das und das und das und das an deinem Code anpassen, dass es sich dann nicht mehr lohnt. Und da greift dann jetzt eine Sache, eine Regel, die im App Store drin ist, also in den App Store Publishing Rules, die bisher aber noch nie von Apple durchgezogen wurde, die sie jetzt anscheinend durchziehen mal. Wenn ein Entwickler eine App aus dem Store zurückzieht und du die App aber noch auf deinem Gerät hast, dann bleibt sie auch auf dem Gerät.
Ja.
Wenn du jetzt aber diese App löschst, als Nutzer, als Käufer dieser App, die App löscht und sie ist nicht mehr im Store verfügbar, weil der Entwickler sie zurückgezogen hat, dann kannst du sie auch nicht mehr, trotzdem, dass du sie mal gekauft hast, wieder runterladen.
Okay. Das heißt dann weg für immer.
Ja. Und
schade.
Das ist schade und das ist schade, dass sie das, sag mal so, ich meine auch, dass das irgendwie, dass ihre Version da stimmt, dass das keine Änderung der Regeln ist, sondern dass die Regeln schon immer so waren und man hat halt bisher dem immer zugestimmt. Nur haben sie es halt bisher nicht durchgezogen.
Okay.
Und deshalb ist es den meisten Leuten nicht bewusst gewesen, dass es diese Regel gibt. Und deshalb sollte eventuell diese Regel nochmal neu diskutiert werden. Weil ich finde es auch blöd, wenn ich für eine,
also App gekauft, also will ich die auch.
Ja.
Auch wenn ich ein neues Telefon einrichte, will ich die halt auch wieder runterladen können.
Das ist, genau, da beißt sich das nämlich, oder da kommt das dann spätestens auch mal in Zukunft krass zum Tragen. Es ist nämlich jetzt seit iOS 9 nicht mehr so, dass früher war es, meine ich, so, dass die komplette App im Backup abgelegt wurde und dann die komplette App aus dem Backup auch wieder hergestellt wurde.
Ja.
Jetzt ist es so, das lädt die App aus dem Store und holt die Settings aus dem Backup.
Okay, und wenn es die App im Store nicht mehr gibt?
Doof. Dumm gelaufen, heißt
das. Das ist aber scheiße.
Genau, das ist ziemlich scheiße.
Das heißt,
ich weiß noch nicht genau, wie sich das auswirken wird. Ich habe von diesem Problem heute das erfahren.
Wie ist es denn beim Update?
Wie ist das beim Update?
Wenn ich jetzt update auf iOS 9?
Wenn du in-place updatest, also ohne einen Restore, alles gut. Bleiben die Apps so, wie sie sind. Mhm. Wird nicht angefasst.
Gut, aber ich kann nicht auf ein neues Telefon wechseln, ohne dann an meine Apps zu verlieren.
Nein. Du kannst die Apps, die du gerade hast, also du kannst sie zum Beispiel in iTunes sichern. Das geht. Zumindest bei den Backups ging das, du kannst sie in iTunes sichern und da bleiben sie dann drin.
Ach so,
ja. Also dann hast du die sozusagen immer die App in deinem iTunes und wenn du sie wieder auf das Gerät drauf installierst, ist blöd und inconvenient und alles, aber naja.
Es gibt noch eine Möglichkeit, deine geliebten Spiele zum Beispiel, die jetzt nicht mehr für neue iOS gibt, zu retten.
Ein iOS 8 Emulator.
Ja, zum Beispiel.
Oder was?
Nee, über diese iTunes-Schüsse.
Ja.
Oh Gott, mit was man sich alles rumschlagen muss.
Scheiße, oder?
Ist
diese ganzen Erste-Welt-Probleme,
ist schrecklich. Ist eine komische Art, den ganzen Müll aus dem App-Store zu entfernen, stimme ich zu. Ich glaube, das ist auch nicht das vorherrschende Ziel dabei. Egal, aber wir sind schon so langsam irgendwie zum Mimimi übergegangen.
Steht eigentlich bei den Apps dabei, dass die shit sind, also wenn die super alt sind und da schon 1000 Jahre rumgammeln?
Nö.
Weil das dafür wird es vielleicht einen Flag geben, so, diese App wurde seit 5 Jahren nicht mehr aktualisiert, vielleicht willst du sie nicht haben.
Ich finde einfach, es sollte so ein Overlay geben und das sollte so kackbraun immer mehr werden, bis du irgendwie nur noch kackbraun
siehst statt den
Screenshots.
Siehst du nicht mehr den Insta-Button dann. So,
kannst du sehen, aber das Icon nicht mehr und auch die Screenshots, die sind einfach kackbraun oder so.
Kackenbraun.
Irgendwie sowas. So, Ingo,
genau, Mimimi. Ich wollte auf meinem Mail-Server mal das Zertifikat anpassen, weil es läuft demnächst ab. Und wir wissen ja, du hast ja vorhin auch schon geredet über, wie hieß es, ATS, so ähnlich. Ja. verfahren ja auch Browser mittlerweile, die sagen irgendwie, das Zertifikat ist irgendwie Bubu. Weil ist nicht SHA-256 signiert, ist irgendwie komisch. Und wie gesagt, läuft in ein paar Monaten aus. Also habe ich gedacht, ja, update ist es mal. Also neues Zertifikat erstellt, installiert und irgendwie drauf geguckt. Oh, ein paar Clients können sich plötzlich nicht mehr verbinden. Und dann kam auch gleich der Erste und rumgehört, mein Android kann sich nicht mehr verbinden. Ich gedacht, what the frack?
Und dann Android 1.6.
Ja, da irgend sowas, weil ich habe nachgeguckt, ab 2.1 müsste es eigentlich gehen.
Scheiße.
Ja.
Hat der eventuell, das hatte ich nämlich auch, ältere Android-Devices greifen noch nicht unbedingt die Zeit aus dem Internet ab. Speziell, außerdem, wenn du sie dann neu startest, dann starten viele von denen am 1.1.1970 oder ich habe so ein altes Optimus Black, das startet am 1.1.2001. Und
das ist ja wie bei Nokia, das startet wenigstens 2008.
Und das ist
schon voll bei
Und das ist dann in so einer geilen, Deadlock gefangen, weil es will dann die Zeit aus dem Internet aktualisieren, aber auch das Zertifikat für den Zeitserver akzeptiert es nicht. Weil das ist ja zu neu.
Geil.
So.
Nicht gefragt, was es für ein Android ist. Ich habe halt bloß die Fehler.
Hast du einfach gefragt, steht oben die richtige Uhrzeit und das richtige Datum? Weil das ist tatsächlich ein Problem.
1970, ey. Fuck me, ey. Ohne Witz.
Immer diese Unixe.
Ja, jetzt habe ich jetzt erstmal wieder das alte Zertifikat hergestellt. Aber ich habe gesagt, du hast noch 3 Monate Zeit, dir irgendwas zu überlegen.
Dann, Freundchen.
Ja, na, dann läuft mein altes Zertifikat ab und du kriegst halt die neuen nur richtig. Ja, also da ist einfach vorbei. Wenn dann halt, dann kannst du halt keine Mails mehr kriegen. Weil es ist natürlich auch festgelegt, Mails müssen transportverschlüsselt sein, sonst kommst du hier nicht auf den Server rein. Ist
kommst
nicht.
Kommst du nicht rein.
Nee.
Du
bist, krasse ist, also, unverschlüsselt mach ich's nicht.
Nee.
Unverschlüsselt
nicht mit mir.
Genau.
Unverschlüsselt mach ich's nicht.
Nee, es geht nicht.
Ekelhaft.
Genau.
Kannst deine unverschlüsselte E-Mail irgendwo anders reinstecken.
Genau.
So.
Ja. Wenigstens Transportverschlüsselung muss schon sein und das Einloggen verschlüsselt. Ja. Also ich will ja nicht, dass
Safer Mail einfach. Das ist einfach. Wir machen hier Safer Mail.
Safer Mail.
Mach dich mit jedem einfach rum.
Nee.
Geht nicht.
Und das vor allem keine Klartext-Passwörter.
Kann man machen, wenn man sich kennt, ja.
Dann kannst du mir dein Passwort zurufen und ich gebe dir deine Mails. Ja. Genau. Als E-Post-Brief ausgedruckt.
Ja.
Dann können wir das machen.
Ja, das stimmt, ja.
Aber sonst geht es hier nicht. Es ist genau das gleiche mit, ich habe auch einen Client, der will partout nur SSLv3 reden. Der kann kein TLS. Der kann es einfach nicht.
No punchen. TLS for you.
Und dem,
punchen, direkt punchen.
Dem gebe ich jetzt auch nur noch ein paar Monate Zeit und sage, update deine scheiß Software, sonst kommst du hier nicht mehr rein.
Dann muss er halt selber TLS lernen, wenn sein Client es nicht kann.
Genau.
Krit, Handshake.
Vor allem der Unterschied zwischen SSLv3 und TLS v1 ist jetzt auch nicht groß, ja, aber wenn man halt irgendwie 10 Jahre alte Software einsetzt oder 20 Jahre alte Betriebssysteme, muss man sich halt auch nicht wundern irgendwie.
Mann.
Jedenfalls ist es, ich hätte es nicht gedacht, dass es so schwierig ist, einen Mail-Server auf ein neues Zertifikat umzustellen. Das ist ja echt...
Überraschend scheiße.
Ja.
Deswegen will man keine Mail-Server maintainen. Genau wegen so einem Shit.
Boah. Würde ich jetzt so nicht sagen.
Doch.
Doch, ich will ja meine E-Mails für mich alleine.
Ja, nee, klar, das schon. Ja,
siehst du?
Das schon, aber nicht ganz selber.
nicht noch für andere Leute, sondern nur für dich selber, dann ist okay.
Nee, ist auch scheiße. Aber dann weißt du wenigstens, wenn du Scheiße gebaut hast, dann weißt du selber, dass du es verkackt hast.
Ja, dann kann ich sowas updaten.
Ja, für andere Leute E-Mails kannst du ja auch direkt einen Fuß schießen einfach. Ist so. Gibt nicht so viele Möglichkeiten einfach, das Problem zu lösen. Schon. Naja.
Man kann auf jeden Fall immer die neuesten...
So, weiter geht's.
Genau.
Wir sind fast durch.
Letztes Mal
habe
ich mich über HDMI und HDMI CEC gefreut und ich mach's kurz. Ich kam heim, am nächsten Tag wollte ich meinen Fernseher starten. Es ging nicht mehr. Ich hatte davor irgendwie dem Samsung mal ein bisschen ein Update gegönnt und meinem Denon ein bisschen ein Update gegönnt, weil ich hoffte, dass das eben diese Problematik mit dem, dass es nur beim Ausschalten geht, aber nicht beim Anschalten behebt. Mhm. Dem war nicht so, im Gegenteil, es ging danach gar nichts mehr. Das ging dann irgendwann so weit, dass dann hatte ich den Receiver angemacht und dann sagte auf einmal mein Heimnetzwerk so, puff, nö, jetzt nicht mehr. Dann muss dieser Receiver irgendein Magic Packet irgendwie gesendet haben, das an meinen komischen, an den einen Single Point of Failure, an den ich auch in dem Moment nicht gedacht habe. Ich habe so Stromkabel LAN, weil ich habe leider einen Punkt in meiner Wohnung, durch den ich kein Kabel verlegen kann. Und WLAN ist halt scheiße lahm. Und nicht stabil. Ich habe an einem Ende meiner Wohnung den Router und am anderen Ende der Wohnung das NAS. Und das muss halt irgendwie mit Kabel verbunden werden. Und das, ne? So, egal. Und das hat halt irgendwie diesen Fritz-Dinger da irgendwie, diesen Powerlan-Scheiß da irgendwie zum Killen gebracht. Und ich habe es nicht gerafft in dem Moment. Und dann ging einfach irgendwie den ganzen Abend nichts mehr. Und habe dann am Ende rausgefunden, das gibt manchmal so Probleme mit ARC, also Audio Return Channel, diese HDMI-CEC-Geschichte, die man beide zusammen braucht. Und kurzum, das Einzige, was dann hilft, und da muss man erstmal drauf kommen, ist, du musst die Geräte ausmachen und, wichtig, vom Strom trennen.
Also, ups.
nicht einfach nur ausmachen, weil wenn du es nur ausmachst, dann passiert nichts. Aber wenn du es halt vom Strom trennst, dann macht der SMC da innen drin oder sonst was, macht dann halt, vergisst sich und ich weiß es nicht, aber
ich vergesse mich gleich.
Ja, also ich weiß nicht, die hatten dann halt beide so irgendwie den oder vor allem der Fernseher hatte dann halt irgendwie den State so, hier ist kein HDMI-CEC-Gerät oder wie der Samsung sagt, hier ist kein AnyNet Plus Gerät. Ist hier AnyNet nicht, Punkt, aus, Ende, ist hier nicht.
Hier nicht, du kommst so. Nicht rein.
Plus, und dann habe ich mich über Samsung nochmal sehr aufgeregt, die haben in ihren Smart-TVs, die haben irgendwie die Einstellung an fünf Ecken versteckt irgendwie. Es gibt so ein Settings-Menü, dann gibt's noch ein Menü mit einem Settings-Menü und dann gibt's noch irgendwie diesen behinderten Smart-Hub, der einen immer wieder nervt. Da drin gibt's noch drei Settings-Apps und dann gibt's noch eine, die macht die Kanaleinstellung, aber da kannst du auch irgendwie die Audio-Einstellung machen. Die machen mich wahnsinnig. Die kriegen mich irgendwann noch fertig.
Das ist wahrscheinlich genauso wie bei meinem Sony. Ich finde auch nie die Sachen.
Sony!
Nee. It's a Sony. Ja. Okay.
Tja. Weiß, ey. Sagt doch alles.
Aber jetzt, gelöst jetzt und, naja, es geht wieder so wie vorher.
Also so halt.
Ja, es hat mich damit abgefunden.
Ja, gut. Dann, Firefox stinkt.
Oh, Firefox ist bei mir langsam geworden aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau wieso und ich muss jetzt wieder auf Chrome umsteigen. Ist ja quasi immer der Switch zwischen den beiden Sachen. Es funktioniert immer eins nur ein bisschen. Und das andere dann nicht mehr. Und dann musst du wieder auf das andere umswitchen. Das ist bei mir wieder so weit. Fucking Firefox. Ich verstehe auch nicht, wieso. Weil ich habe auch diesen komischen Reset-Shit schon ausprobiert, dass er all deine...
Hast du mal mit Astralis geguckt, was er macht?
Nee, ich habe keinen Bock auf so ein Shit.
Ja, okay. Stimmt auch wieder, ne?
Hey, fuck.
Nicht.
Das sind
nimm was funktioniert.
Das Problem ist ja auch mit Astralis, der macht ja 1000 Millionen Sachen. Ist ja ein fucking Browser, ja? Und du gehst irgendwo drauf und dann tut er 1000 Millionen Files öffnen und irgendwelche komischen Datenbanken und alles. Ja. Denkst du so, ja, okay, pff. Cool. Ist halt langsam, ja. Fuck sie jetzt auch. 1000 Sachen, ey. Ist nicht okay. Fucking Firefox. Und ja, ich hatte meinen alten Laptop mit, irgendwie, der hat so ein Ultra Low Voltage IBM, Intel CPU drin. Und mit dem Chrome. Und der war super schnell. Ich denke mir so, neuer Computer langsam, alter Computer schnell. Was ist falsch hier? Was ist falsch in dieser Welt? Hey, scheiße, Bernd, ey.
Gut.
Ja, das, so ist halt.
Passiert.
Ja, das ist meine Traurigkeit. Fucking Firefox suckt schon wieder.
Okay.
Genau. QR-Code-Generatoren. Die erste Google-Seite von QR-Code-Generatoren kann man einfach nicht hernehmen.
Ja.
So, das ist mein Mimi, ja. Weil,
bam.
Holy crap. Du gibst QR-Code-Generatoren bei Google ein und du findest nichts auf der ersten Seite, wo man einfach was eingeben kann und kommt dann QR-Code raus. Obwohl das total easy ist, weil es gibt ja auch so JavaScript-Fucking-Libraries und alles, die das alles herbauen, ja. Aber es gibt auf der ersten Seite nichts Anständiges. Und deswegen habe ich hier einen verlinkt, der funktioniert. Kann man nämlich reintippen und dann geht es.
Warte, ich such das Pad, ich versuche.
Was?
Ja, okay. Nee, weil ich wollte gerade einfach nur mal schauen, muss sagen, also wenn du DuckDuckGo benutzt und danach QR-Code-Generator suchst, dann kriegst du hier diesen und der sieht soweit ganz patent aus.
Ist genau. Das da der richtige
QR-Code? Das ist der VQR-Code. Generator.com.
Ja, ist das da, was du da eingegeben hast?
Ich hab da noch nichts eingegeben.
Ja, das Problem ist ja immer, wenn man da was eingibt, dann sagt er, lol, geht nicht. Jedenfalls, das ist nice. Gute Sache. Siehst du, hast du auch direkt dann gefunden. Das heißt,
bloß richtige Suchmaschine.
Ich hätte DuckDuckGo sollen.
Also echt.
Also nicht, dass ich je DuckDuckGo verwenden würde.
Nee, aber du hast jetzt quasi mir gezeigt, dass DuckDuckGo
ich hab immer gedacht, können die was? Können was.
Ja. Also das hier auf jeden Fall gewinnen, die Seite auch. Und deine Seite auch, kannst du ja auch dazu schreiben.
Ich frage mich ja, ob so QR-Code-Generator-Webseiten, ob die im Hintergrund dann irgendwie so alles, was du da eintippst, benutzen und damit so
bessere QR-Codes machen.
Nee, so Passwort-Dings-Datenbanken damit füllen.
Das wäre ziemlich gute Sache eigentlich. Weil das könnte man auf jeden Fall machen. Also macht man ja, also würde ich machen.
Oder halt E-Mail-Adressen auch noch abfischen, die da
ja, alles natürlich. Werden und so weiter. Du kannst ja auch alles mögliche, deine Location und so, deine E-Mail und Phone und SMS.
Alles abfischen. Datenbanken füllen.
Gute Sache.
Wenn man so drüber nachdenkt, ist das tatsächlich echt fies. Weil ich habe tatsächlich auch immer mal wieder halt das Bedürfnis irgendwie, also ja, einfach so aus mir raus, ja, niemals durch Kundenanforderungen, aus mir raus kommt das Bedürfnis, einen QR-Code jetzt zu generieren, zu irgendeiner Webseite im Internet. und dann denkst du halt auch so, Google QR-Code-Generator. Ja, ja,
als immer.
Und jetzt in Zukunft denke ich, DuckDuckGo QR-Code-Generator.
Richtig.
Ja, aber dann kommst du halt auch auf irgend so Webseiten, sag ich mal, so die wirken im ersten Moment halb vertrauenswürdig und dann wartest du eine Sekunde, bis die ganzen Ad-JavaScript, die irgendwie am Adblock vorbeigegangen sind irgendwie und dann denkst du so, okay, jetzt ist das Vertrauen weg.
Ja.
Und hier gebe ich jetzt irgendwie, naja, ist ja nicht meine URL.
Und am Ende sehen sie dann doch alle nur so aus.
Was ist das denn?
Wie MyEye, bitte. Die perfekt legit eBay-Mietseite. What? Aber den kennen, glaube ich, auch alle. Aber das ist auch eine gute Seite. Ich
hab gehört, sie wollen QR-Codes. Sie wollen so ein paar QR-Codes bei eBay kaufen. Ja. Oder was?
Na, schon der gute Typ. Und das ist auch so eine Seite, die nimmst du quasi her, um bei eBay zu bieten. Und was du dann machen musst, ist dein eBay-Passwort und eBay-Username eingeben. Und denkst du so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das will. Aber funktioniert blöderweise.
Twitter Searches.
Ja, wir machen, sagen wir mal, Twitter Support irgendwie halt auch, ne? Also und dafür habe ich dann halt irgendwann so Safe Searches angelegt für unsere Key Begriffe und einer unserer Key Begriffe ist halt dann Hockey App, ne? Also ich gebe es offen zu, ich durchsuche das Internet nach Dingen und filtere sie und wenn dann irgendwie einer was schreibt, dann versuche ich da zu helfen. Und das hat lustige Nebeneffekte, wie zum Beispiel, wenn da halt irgendeinem einen Link schickt mit so, hey, yo, hier, die Beta ist hier bei Hockey App und dann schickt er ihm halt diesen Ring Hockey App Download-Link, dann taucht das halt auch da drin auf, dann siehst du mal so, was für öffentliche Apps da so irgendwie gebeta-shared werden und so, ganz nett. Aber es hat auch den negativen Nebeneffekt. Da sind so ein paar, ich weiß nicht welches, was fällt mir da so an Worte zu ein? Flachpfeifen.
Mhm.
Ich bleib mal so sachlich. Wie zum Beispiel hier TechWars.io. Das sind so Spam-Accounts, die einfach nur 20.000 Mal täglich WeCompared, Hashtag Crashlytics, Hashtag HockeyApp, SeeResults. Damit spammen die mir meine Suche voll. Ja. Und ich hab diese Accounts geblockt. Ich habe sie als Spam reported. Ich habe alles gemacht, aber Twitter entfernt aus meinen Safe Searches die dann nicht aus dem. Warum? Was erlaube? Was ist denn das für ein Schwachsinn?
Was erlaube Strunz?
Genau, was erlaube Strunz?
Bezahlen die dafür, dass sie da drin kommen oder was? Noch geiler sind, da gibt's irgendeinen anderen Account. Da siehst du, wenn du den Tweet das erste Mal anguckst, siehst du gar nicht hier Industry oder so. Die haben halt irgendeine App und die spammen da halt auch halt einfach die Timeline zu und da siehst du es im ersten Moment gar nicht, warum, aber dann ist halt einfach die Short-URL, wenn die aufgelöst ist, ist halt so ein Hockey-App-Link. Garr!
Scheiße, ey.
Und man kann es einfach nicht wegblocken. Es geht nicht. Und auch, also, und wenn das schon Twitter nicht kann, dann hätte ich halt von so einem geilen Client wie Tweetbot irgendwie erhofft, dass sie da irgendwie was machen. Ach, Narf.
Finde ich nicht in Ordnung. Muss so. Bin ich dagegen.
Ja. Felix, zeig uns doch mal was sexy ist.
Sexy. Ich wollte, also wir hatten es garantiert vor 4 Jahren oder 3 Jahren schon mal. RMS.sexy. Wir haben es so, wir regeln es. Aber man muss immer wieder darauf hinweisen.
In URLs.
RMS.sexy.
Da ist binär
RMS.sexy ist einfach die ultimative sexy Webseite. Es gibt auch gar keine andere Webseite, die .sexy auch gut ist.
Ah, nee, okay. Also in 86 frei Abhörminuten hatten wir es auf jeden Fall.
Frei Abhörminuten. Das ist schön. RMS.sexy. Jetzt einfach nochmal gepickt, weil es lohnt sich.
Ja.
RMS.sexy.
So die wiederholen sich schon schnell.
Nee,
Doch, ich habe
die sind zufällig. Das Problem ist quasi, Zufall ist eine Bitch, ja. Und du wirst
ach,
immer
Zufall auch.
Du wirst quasi vom Zufall immer gefickt, wenn du es nicht willst. So.
Oh ja. Yeah.
Nee, du denkst, es ist was Gutes, aber ist nicht.
Aber ist nicht.
Ist nicht.
Du siehst es nicht kommen und dann ist es der Zufall.
Ja, bam. Und dann so, hä, das war jetzt irgendwie 5-mal hintereinander, aber das Problem ist, der Zufall sagt, es funktioniert. Das kann sein. Das ist halt,
ja.
Was du willst, ist nicht Zufall.
Aber übrigens, wenn du es dann nochmal sehen willst, dann kommt es nicht.
Ja. Übrigens, ja, genau. Worüber haben wir in 86 geredet? Über
freier per Minuten.
Apple CarPlay.
Oh mein Gott, wie passend. So, der nächste Link ist der Link zu dem Router, den ich angesprochen habe auf AliExpress. Wenn man den haben will, kann man sich das mal anschauen. Also ist auf jeden Fall der billigste AC-Router, den es gibt auf der Welt.
Dann hast du noch die Translate-App
verlinkt. Google Translate-App, voll gut ist. So gut einfach. Beste App, Foto machen, dann hast du Chinesisch übersetzt. Dann kannst quasi China-Mann werden.
So. China-Mann! Wer bist du? Ich bin der China-Mann.
Translate.
Ich hab schon, Felix.
Du kannst alles. Hast du das schon ausgesucht? Ja. Zu gütig.
So,
Donald Trump.
Kannst weitermachen.
Donald Trump.
Paint?
Donald Trump.
Ja?
Ja, Felix?
Felix,
was?
Du bist dran.
Ach so, ich habe Paint with Donald Trump. Das hat der Leadname rausgesucht und das ist einfach auch eine super Webseite, muss man ja sagen, ja. Du hast da
kann die Welt nicht.
Du hast hier quasi Donald Trump als Brush und dann kannst du quasi Donald Trump Gesichter kannst du zum Beispiel so einen Penis malen oder so mit seinem Gesicht.
Wunderhübsch.
Und zwei Balls dazu. Kannst das Painting speichern oder mehr Donald Trump einfach in dein Bild reinmachen.
Okay.
Nee, super. Also, das ist eine tolle Webseite. Nicht ganz so gut wie rms.sexy, muss man sagen, aber auch ziemlich gut. So.
Dann könnt ihr euch eine Welt ohne Linux vorstellen? Felix?
Nee,
warte.
Da sind noch ein paar Leute aus der Kernel-Geschichte, den wird's abgehauen.
Ja, aber darum geht's jetzt gar nicht.
Schade. Also, dass die abgehauen sind. Welt ohne Linux.
Ja, ist von der Linux Foundation eine neue Webcomic, ist es nicht Web.
YouTube-Videos. Video.
Ja,
wie YouTube. Das denn? Ist YouTube das irgendwie Videos. Mit Linux?
Ist es, ja, wahrscheinlich.
Dieses YouTube.
Viel Linux. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz niedlich gemacht. Ein Video, was halt so geht, wie die Welt ohne Linux aussehen könnte. Und warum das...
Ist das irgendwie ein Vorschlag von dir?
Warum?
Wie sie aussehen könnte, hätten wir nicht dieses beschissene Linux und alles immer kacke gemacht.
Kommt am Ende der Reihe, kommt dann irgendwie so eine Abstimmung? Oder?
Nee, das ist dann einfach die Utopie, so alles wäre besser eigentlich. Ohne Linux wäre alles besser und jetzt, und ihr habt die Chance, es zu ändern. Windows Phone 7...
It's
10 Phone, kaum
Phone. Your hands now.
Genau, oder ein Apple Phone. Was auch immer die jetzt gerade sehen. 20 Z oder S. Genau, und dann ja, coming soon. Das nächste ist quasi.
Genau, es gibt also werden so mehrere Videos sein. Und ich habe das, ich hatte ja die Woche meine erste Vorlesung wieder mit den neuen Studenten, mit den neuen Zweitsemestern.
Ja.
Und ich habe das Video gleich mal benutzt und ihnen klar gemacht, wie schlimm die Welt aussehen würde, wenn wir keine Linux hätten.
Und
warum es ganz, ganz wichtig ist, dass sie jetzt mit mir hier auf die Kommandozeile gehen. Und
geht mit mir zusammen auf
die Kommandozeile.
Reist mit mir auf der Kommandozeile.
Ja.
Durch den Cyberspace.
mit unserem
Cyberskateboard.
Auf Lynx mit der Kommandozeile durchs Internet browsen.
Oder B3M, wenn ihr jetzt ganz heiß wollt. und dann auch mit dem Frame-Buffer Bildanzeige-Teil. Hast du das mal gesehen? Das ist so geil einfach. Wenn quasi der W3M dir direkt auf deinen Frame-Buffer raufschreibt, die Bilder. Fucking shit, ey. Willkommen in der Zukunft.
Ist gut, das zeige ich. Das zeige ich demnächst auch mal.
Dass die Dinge alles. Okay.
Genau. Und dann lassen wir noch die Lok von links nach rechts fahren, weil sie also alle LS eintippen. SL.
SL.
SL statt LS.
Der Felix hat
ich hab noch mehr.
Arachni.
Genau, ich hab mal wieder
Arachniphobie.
Genau. Arachni ist ein Webscanner, der selber auch eine Webseite ist, der ziemlich cool zu benutzen ist. Das ist so ein Web-Penetration-Testing-Tool, was ganz viel Zeug automatisch macht. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ist nicht ganz so Hardcore wie zum Beispiel SQL Map, was quasi das super Power-Tool ist, um alle SQL-Injection-Sachen zu machen. Mhm. Aber es ist ziemlich einfach zu benutzen. Man kann es einfach ausprobieren.
Ist das Hosted Software oder?
Nein. Du musst es bei dir installieren. Du willst auch diese Penetration Testing Dinge nicht auf andere Leute, also von anderen Leute Computer starten. Das willst du einfach nicht, ja. Und deswegen macht man das bei sich selber. Kann man das bestimmt irgendwo doppelklicken oder so. Okay. Quatsch.
Interessant, weil es ist ja gerade hier Amazon AWS Reinvent Event. Ich glaube auch wieder in Berlin.
Reinvent.
Oder irgendwo da auf dieser Welt. Na, Amazon Web Services hat auch immer wieder so ein Ding und das nennen sie Reinvent, AWS Reinvent. Mhm. Das ist gerade, und sie haben jetzt Amazon Inspector vorgestellt. Das ist so ein Penetration-Schrägstrich Vulnerability Testing Tool Service, der jetzt gerade von Amazon eben als Preview gelauncht wird.
Interessant.
Bin ich interessiert dran.
Kann man sich das was kann. Du kannst auf jeden Fall dann auch mal anschauen, ob Arachne vielleicht einfach genau das gleiche ist schon.
Wenn ich jetzt irgendeine tolle Web-App haben würde,
ja,
die wo es sich lohnen würde, das zu untersuchen.
Ja, genau. Das ist ja auch immer das Ding. Man braucht natürlich auch immer einen Use Case.
Ja, zum Beispiel Penetration Testing.
Wäre eine gute Sache, ja.
Ja. Gut.
Dann
ich habe noch ein GIF gefunden im Twitter, das mehrfach an mir vorbei, das ist einfach gigantisch. Das ist ein GIF von einem, was ist das, Footballfeld. Da sind so irgendwie so 20, 30 Leute irgendwie und da fährt halt so ein Golfkart oder was auch immer das ist, fährt da halt einfach mal ein bisschen Amok. Und das ist einfach extrem lustig, dieses GIF immer wieder zu schauen und sich mal auf einen von den Leuten zu konzentrieren, der da irgendwie so, also was für Rollen die so haben. Und der Titel dazu ist eben auch so, das ist like a Shakespearean Tragedy. Also das ist echt sehr interessant, sich das anzuschauen.
Muss ich es mir auch angucken.
Und ja, wer hat das Ding überhaupt gestartet?
Ach so, das weiß man nicht.
Und wie sie alle losrennen.
Das ist einfach gigantisch, also Massenphänomene.
Schon echt lustig.
Aber wenigstens der eine hat es ja hingekriegt, das Ding wird zu stoppen.
Und der andere sitzt aber nur so drauf, der so, oh mein Gott, bail out. Wie das und der andere ist einfach nur weg, der ist auch noch ausgerutscht. Das ist schon echt lustig. Doch, ist schön.
Okay, wir gucken
jetzt. Mach es aus. Dann hat jemand archive.org als File-Upload.
Ja, das ist geil. Ich habe nicht gewusst, dass es geht. Archive.org kann nicht nur deine Webseite saven, sondern du kannst auch Shit
einfach uploaden. Dateien hochladen und später wieder runterladen.
Ja,
aber es ist total lahm. Also früher...
Es geht halt 500k oder so.
Also ich weiß, dass mehrere Leute es früher benutzt haben, auch um ihre Podcasts zu hosten zum Beispiel.
Ja, nee, Podcasts hosten
ist nicht so gut. Das Runterladen von da war halt ewig lahm.
Ach so, nee, das geht. Also es ist
aber vielleicht ist es, die Erfahrung ist auch schon 6 Jahre her oder so.
Ja, also was halt geil ist, wenn man irgendwie so eine komische Binary auf Dropbox oder so gefunden hat und denkt so, ja okay, wenn ich die jetzt nicht irgendwo hinspeichere, dann ist die weg für immer, ja.
Mhm.
Und dann wirft man die auf archive.org, weil das sind dann irgendwie 5 Megabyte oder so und das kann man auch da runterladen. Das ist schon cool.
Okay, oder du sagst, die Geschwindigkeit zum Runterladen ist auch okay.
Ist okay. Okay. Also es ist vielleicht so gewesen wie Tor. Tor war ja auch damals nicht benutzbar, ja. Das war irgendwie Modemgeschwindigkeit und jetzt hast du super Pornogeschwindigkeit einfach.
Super Pornogeschwindigkeit.
Nee, ohne Witz. Wenn ihr mal Tor benutzt habt, ist es so schnell einfach.
Okay. Jetzt, wo die NSA die ganzen Exits
geil einfach, geil. Die sollten mehr Tor kaufen.
Ist gut, dass sich China und die NSA da so ein Battle liefern, gell? Gibt's mehr Tor Access Nodes.
Also ich find's krass einfach.
Ah, sollte BND auch noch mitmachen?
Dann wird's wieder langsamer. Ja, weil die machen das über die Telekom, die wir gedrosselt.
Gedrosselt. BND wird unter Telekom gedrosselt.
Oh, schön.
Gut. Ja, nee, und ich hab jetzt noch was von Chibo.
Macht Sinn.
Ist auch irgendwie im Internet im wahrsten Sinne des Wortes an mir vorbeigeflogen. Bei Chibo gibt's halt irgendwie so einen Edelstahl-Thermobecher irgendwie die Woche im Angebot und der ist halt eher so aimed at Leute im Auto und irgendwie hat der Mensch von der Grafikabteilung, also dann halt eine Frau, die ganz deutlich von der Art, was für ein Gurt und was für ein Sitz sie drauf sitzt und so mit einer Autotür neben sich, hat er halt in ein Wolkenfeld gesetzt. Also es ist irgendwie ein geiles fliegendes Auto, das ich da habe.
Awesome.
What?
Und, gleichzeitig finde ich dann halt auch den Aspekt wiederum interessant, wenn ich halt sagen würde, okay, und wenn das, was ist, wenn ich das ins Flugzeug mitnehmen würde? Super geil, ja, mit so einem Edelstahl-Thermobecher durch die Personenkontrolle, die freuen sich bestimmt, die sagen dann auch, das ist schön, dass du da heißen Kaffee drin hast, Bub, den lernst du jetzt mal aus.
Den muss ich jetzt austrinken.
Kannst du danach wieder befüllen, du.
Genau, kannst du danach wieder für 5 Euro einen neuen Kaffee holen. Und
abgesehen davon schaue ich mit dieser Säge mal nach, ob sich in der Thermowand nicht was versteckt, mein Freund.
Man weiß ja. Aber das ist schon ziemlich lustig. Ich glaube, das war so ein Intern, der hat
ein gefeierter.
Ja. Er hat seinen ganzen anderen Intern-Freunden erzählt und die haben sich alle super tot gelacht und dann hat einer das auf Twitter gepostet.
Tja, schön.
Schöne Sache, muss ich.
Gut.
Ja.
Schon schönes Bild, habe ich noch nicht
gesehen. Erinnert mich so ein bisschen an Photoshop-Philipp, muss ich sagen.
Ja, Photoshop-Philipp, genauso. Also ein bisschen wenig los für Photoshop-Philipp,
aber ja. Aber hinten das Lensflare passt schon, also.
Der hat sich bemüht.
Ja, manche Leute sollte man einfach nicht an den Rechner lassen, gell?
Doch, wenn solche Sachen rauskommen,
den oder
awesome.
Die gerne wieder.
Awesome, ja. halt vielleicht nicht bei Chibo, sondern irgendwas bei irgendwie so Titanic
Comedy
oder so.
Comedy-Sendung, ja.
Weißt du, das wäre schon...
Good Photoshopper would buy again.
Ja, A++. Plus.
Ja. Gut. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser kleinen, schnuckligen Sendung.
Ja, hat nur ganz lange gedauert.
Hat mal wieder nur ein bisschen über 3 Stunden gedauert, aber das...
Super. Dabei war noch nicht mal der Flighty da. Zu Hause hin, ja.
Ja, der hätte ja Druck gemacht.
Lädst du die Sendung einfach bei...
genau, der hätte negativen Druck gemacht. Ja, Unterdruck gemacht.
Lädst du die Sendung einfach bei archive.org hoch. Ne?
Genau, da war es länger.
Hast du quasi heute noch was zu tun. Also morgen und übermorgen.
Ihr neuer Hoster.
Nee, Uploading ging auch relativ schnell zu archive.org. Das hat nur den
Aber wie gesagt, das ist auch echt schon ewig her, aber ich hatte damals...
Also ich habe das auch nicht gewusst, dass es ging. Bis
konnte
quasi
man das einfach nicht benutzen, weil es einfach zu...
Super slow war.
Zu lahm war.
Slow.
Nee, es funktioniert, ist gut.
Super slow.
Na dann. So, also dann,
ihr Lieben.
Ihr Lieben, was musst du sagen? Lasst euch nicht überwachen, passt auf euch auf.
Geld. In keinen noch so sicheren Hafen pinkeln.
Ja, genau, in keinen noch so sicheren
Packt
Hafen.
Packt eure Daten nicht in einen noch so sicheren Hafen. Ja, genau.
Nee. Irgendwo schnorchelt die NSA immer rum.
Irgendeiner schnorchelt immer.
Ja. Auch wenn es noch so verpisst aussieht, das Wasser.
Es ist dir ja egal, ein Schnorchel kommt
irgendein, hoch. Ja, aber du willst trotzdem nicht da drin schwimmen.
Naja, ich weiß nicht, ich mag das. Ist gut für die Haut.
Was?
Oh.
Gut, also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf.
Hat Spaß.
Am Gerät und bis zum nächsten Mal.
Dinge, Laugen.
Internet, Laugen.
Wenn die Thema Ampel auf Rot steht, dann nicht weiterfahren. Ganz wichtige Sache.
Ganz wichtigen Weisheiten zum Schluss hier. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Und what would John McAfee do?
Wer fragt euch immer, what would John McAfee do?
Genau, würde er Coke, diesem Hafen Coke ablegen?
Ganz.
Oder nicht?
Would John McAfee?
Würde er sich schwarz anmalen? Und dann Würste verkauft vor seinem Haus? Ja.
You never know.
Ja, würde er. Also da sind wir uns sicher, das würde er machen. Würde er sich in unter einer Pappbox in seinem eigenen Garten verstecken? Ja, ja, würde er.
Sehr gut.
Awesome.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.